Trekkäse. Der Star Trek Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Trekkäse, nämlich Folge 64, zusammen mit Tanja.
Hallo.
Und mit mir, Britt-Marie. Tanja, du bist wieder zu Gast. Du warst in 209 schon mal zu Gast und bist jetzt auch zum großen Staffelfinale dabei.
Ja.
Ja, ich freue mich.
Ich freue mich auch. Herzlichen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind heute, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, nur zu zweit. Wobei, ich denke, wir werden trotzdem eine ganze Menge zu besprechen haben. Marcel und Elle sind verhindert, aber das soll uns nicht unsere Freude trüben. Wir haben ein bisschen Housekeeping, bevor wir zur eigentlichen Folge kommen. Es wird auf jeden Fall neben dieser Endfolge, wo wir über die 2.10 sprechen, eine Gesamtstaffel-Rückblick-Folge geben. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird ein bisschen dauern. Also wir müssen jetzt erstmal die Staffel dann sacken lassen und uns ein bisschen Gedanken machen. Vielleicht gucken wir sie auch nochmal an. Und dann werden wir uns nochmal in der Gruppe treffen und werden dann nochmal ein bisschen darüber reden. Das nur als kleinen Vorblick, das wird es auf jeden Fall auch noch geben. Tanja, magst du ein bisschen was zu dir erzählen? Du hast ja quasi schon mal was über dich erzählt, aber wer weiß, ob die Leute dich in unserem Podcast schon mal gehört haben. Vielleicht hört dich einer heute zum ersten Mal, beziehungsweise du hast ja auch deine eigenen Podcasts, die du vielleicht vorstellen möchtest.
Genau, danke. Ja, auf Twitter kennt man mich als TauTau, beziehungsweise @TauOTK. Und wie du sagst, als Podcasterin bei Trekkipedia, da besprechen wir so übergeordnete Star Trek-Themen, also gucken uns ein bestimmtes Thema und mag es noch so klein sein an, wie zum Beispiel, wie schläft man denn eigentlich in Star Trek? Und dann gucken wir einmal durchs komplette Franchise, was wir da so sehen und erleben, wie die Leute oder die verschiedenen Spezies so schlafen und sich betten.
Ich wollte gerade sagen, darf ich kurz einmal kurz dazwischen grätschen? Die Trekkipedia-Folgen finde ich immer so faszinierend, weil ihr da so wahnsinnig viel Recherche betreibt. Also ihr sucht da ja echt die letzte Information aus der hintersten Ecke, irgendwie die einminütige Erwähnung in Folge 1, Staffel 1 raus. Ich bin da immer tief beeindruckt, aber ich finde es super. Also das macht immer sehr viel Spaß, euch dazu zu hören.
Ja, mit Sicherheit gibt es auch immer noch mehr Erwähnungen oder Referenzen oder irgendwas, was dann wiederum dagegen spricht, gegen die Sachen, die wir schon rausgesucht haben. Ne? Aber ja, die Folgen werden auch immer recht lang, deswegen irgendwo muss man ja dann auch mal einen Schlussstrich ziehen, auch im Vorfeld bei der Recherche. Ja, aber also manche Themen sind halt auch einfach so Herzensthemen, wie zum Beispiel das Schlafen. Also sowohl Peter als auch ich, wir haben uns einfach jetzt schon seit Jahrzehnten darüber Gedanken gemacht, wie die so schlafen und wie die sich mit Paillettendecken zudecken und auf Keilkissen irgendwie mit, also einfach super unbequem scheinbar da liegen. Und da haben wir uns ja angeschaut, wie so die Evolution des Schlafens dargestellt wird und auch eben, wie auch unterschiedliche Spezies sich so betten. Genau. Und auch, wie ist das mit den Toiletten zum Beispiel? Auch so eine Frage,
ja,
die sich irgendwie...
Genau,
die ganz wichtigen Dinge. Also die sich ja irgendwie auch jeder, der es schon mal geschaut hat, irgendwie fragt, wo gehen die denn eigentlich aufs Klo und was ist denn da eigentlich? Also wie kann denn das sein? Oder beamen die sich entsprechende Dinge aus dem Körper? Und genau, darüber musste man doch mal sprechen. Und das machen wir dann in solchen Folgen.
Ja, wunderbar, sehr schön.
Genau, und darüber hinaus hört man mich auch in Vier unter Deck. Das ist ein Lower Decks Podcast. Da sind wir jetzt gerade erst in die zweite Staffel gestartet. Das ist auch immer, finde ich, super spannend, so vier verschiedene Blickwinkel auf die ganzen Sachen zu hören.
Und das heißt also, man kann dich in ganz vielen Formaten hören und dann tauchst du ja, wie gesagt, auch mal hier und da als Gast auf. Ich sag jetzt einfach mal, geht auf Twitter rüber, edit sie, hört in die Podcasts rein, es lohnt sich auf jeden Fall.
Dankeschön.
Ja, sehr gerne. Ich höre auch immer, wie gesagt, gerne rein. Die Frage hast du schon ein bisschen selber beantwortet, aber so dein aktueller Star Trek-Stand. Also ich meine, wir hatten schon mal kurz darüber gesprochen, wie du zu Star Trek gekommen bist. Ich glaube, du hattest deinen Einstieg auch mit TNG, nicht wahr?
Mhm, genau, ja. Erste Folge TNG, also damals auf dem
ZDF. Ach, tatsächlich die erste?
Ja, ich erinnere mich noch. Ja, das war so in der Fernsehzeitung angekündigt. Ne, irgendwie, das war so 16 Uhr oder 16.05 Uhr oder so. Mhm. Und da lief irgendwie vorher irgendeine Serie und die wurde dann eben ja beendet. Und dann hieß es in der Fernsehzeitung, und dann ab nächster Woche, dann läuft dann Star Trek. Und das kannte meine Mutter noch so von früher. Oh, das kenne ich doch. Und das ist jetzt was Neues. Und ja, dann haben wir das mal alle zusammen geguckt. Und ich bin halt dran hängen geblieben, so richtig hängen geblieben.
Ich finde es so krass, dass du dich daran noch erinnerst, dass es die erste Folge war, weil ich könnte dir nicht mal sagen, mit welcher Folge ich eingestiegen bin. Ich bilde mir auch ein, dass es sehr, sehr weit am Anfang war, vielleicht sogar auch die erste, aber Ich könnte es dir nicht hundertprozentig sagen. Aber klar, wenn deine Mutter natürlich auch noch meinte, sie kennt es und ihr habt es dann als Familie geguckt, dann ist natürlich klar, dass es vielleicht ein bisschen besser hängen bleibt in der Erinnerung.
Naja, und es hat mich schon wirklich sehr beeindruckt, ne? Also ich war gleich Feuer und Flamme und also ja, ich kann mich noch ziemlich gut erinnern an viele Folgen, die ich so gesehen habe oder was ich da so gedacht habe, ne? Was mich vor allem besonders auch geärgert hat oder so, ne? Also Momente, die einen so ärgern, die bleiben manchmal ja so, ne? Also wenn ich heute noch Wem gehört Data gucke, dann ärgere ich mich noch auf die gleiche Art und Weise, einfach wie sie mit Data umgehen und wie er hinterfragt wird. Und ich fand das so unglaublich, auch wenn ich damals noch gar keine Worte dafür hatte. Das empfinde ich dann heute auch immer noch so.
Aber es ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sich so zurückerinnert. Ich meine, wir beide sind ja ungefähr gleiches Alter. Mhm. Alle in unserem Alter plus minus 5 Jahre hatten mehr oder minder den Einstieg über TNG. Deswegen ist da ja auch immer oft so ein ganz besonderes Verhältnis eben just zur der nächsten Generation. Und ist ja interessant, wenn man jetzt so zurückblickt, wie so Dinge einen doch geprägt haben. Mhm. Also ich meine, wir kleben ja jetzt immer noch an Star Trek. Aber es gibt auch ganz, ganz viel, was mich zumindest persönlich tatsächlich in meiner Entwicklung, in der Art und Weise, wie ich bestimmte Dinge auch auffasse, wie ich denke und so weiter, das mich schon geprägt hat. Mhm. Also ich meine, gerade so eine Folge wie Wem gehört Data? Ja, also da kommt man auch schon mal ins Denken. Ja. Mhm.
Ja, ja, auf jeden Fall hat mich das geprägt, ja. Mhm.
Und hast du alle Star Trek gesehen?
Also nach und nach.
Oder gibt es eine Serie, wo du sagst, kenne ich nicht? Also ich meine jetzt abgesehen von, okay, gut. Also dann
bist du Stand genau. heute kenne ich alles, aber zwischenzeitlich, also nachdem TNG zum Beispiel vom ZDF runtergenommen wurde, da hatte ich eine lange Durststrecke, ne? Dann im Urlaub, so auf dem Privatsender in Ordnung, ne? Dann war ich dann aber vielleicht gar nicht da oder habe nur das Ende der Folge erwischt und dachte, oh je, was war denn da jetzt los? Das verstehe ich ja schon wieder nicht. Und als dann Deep Space Nine anfing, da habe ich auch nur so die kleinen Bildchen in der Fernsehzeitung gesehen und habe lange gar nichts davon gucken können. Es hat wirklich eine Weile gedauert, da habe ich dann auch teilweise dann irgendwann später angefangen, Romane zu lesen und Videokassetten vor allem zu kaufen. Also auch, die waren ja auch ganz schön teuer, die Kaufkassetten. Also da primär eben auch so gebraucht. Da habe ich mal beim Flohmarkt so einen großen Coup erwischt, quasi so eine ganz, also ich sag mal, ich hatte so kubikmeterweise VHS-Kassetten, ja.
Aber ehrlich gesagt, mein 14-jähriges Nerdherz ist jetzt noch neidisch, wenn ich das höre, weil ich habe nie Star Trek auf dem Flohmarkt gefunden. Das war immer ja, cool.
Ja, und dann natürlich ein bisschen Sekundärliteratur, das technische Handbuch und. Dann kam so eins zum anderen, ja.
Ja, lustig. Ja gut, aber dann bist du ja sozusagen so ein bisschen auch mit mir so auf einem Stand. Ich habe auch alles gesehen. Also und ich gucke auch tatsächlich alles, wo ich meine Hände dran kriege. Gut, das eine finde ich vielleicht weniger spannend als das andere, aber so grundsätzlich macht mir das in allen Serien durch die Bank weg Freude. Und jetzt hast du ja natürlich auch mitgelitten bei Picard Season 2. Mhm. Bevor wir aber jetzt zur eigentlichen Folge kommen, natürlich der Klassiker bei uns im Podcast. Wir fragen ja immer, was haben wir seit der letzten Folge beziehungsweise seit dem letzten Mal und dein letztes Mal ist jetzt auch schon ein bisschen her. Also in letzter Zeit gesehen, gehört, gelesen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das hat dich beschäftigt oder das möchtest du empfehlen?
Ah, naja, gut gelesen, da sagst du was. Also tatsächlich habe ich jetzt in letzter Zeit einiges wieder an Douglas Adams ausgepackt und nochmal gelesen.
Ja.
Ah, das hat mir so viel gegeben, da muss ich unbedingt auch noch ein bisschen weitermachen. Pausiert jetzt gerade wieder so ein bisschen.
Aber liest du dann alles oder liest du nur The Hitchhikers, wie heißt das Ding auf
Guide to the Galaxy.
Dankeschön, genau.
Na, jetzt hatte ich erstmal die Dirk Gently-Romane und auch Lachs im Zweifel. Ne? Also quasi das Buch, das es nie so gab und das weder ein Dirk Gently noch ein Anhalter-Roman wurde, irgend so was dazwischen und dann eine Sammlung mit allem, was noch so da war und das kann ich auch sehr empfehlen, einfach ganz zauberhaft. Mhm.
Mhm. Genau. Ach, ja.
Ja, und ansonsten habe ich einfach, also dann ist mir die Frage, wie viel Zeit hat man denn noch so? Also ich habe einfach auch viel Star Trek geguckt, ne? Also zum Beispiel Trekkipedia erfordert auch einfach, dass ich immer mal so ein bisschen dort recherchiere und da nochmal reingucke und so weiter. Mhm. Und dann natürlich jetzt haben wir mit Vier unter Deck eben auch die zweite Staffel von Lower Decks angefangen. Und genau, damit war ich jetzt so in letzter Zeit beschäftigt. Und jetzt ganz aktuell hier für Picard habe ich nochmal die TUS-Folge Ein Planet genannt Erde geguckt. Also die Folge mit Gary Seven, dem Supervisor.
Ja, genau. Ja, die hatte ich mir auch nochmal angeschaut, aber das ist jetzt schon wieder 3-4 Folgen her. Aber das war auch so eine von den Folgen, wo ich sagte, ah, solltest du dir vielleicht nochmal angucken, wenn du jetzt Picard besprichst. Genau. Ja, sehr schön. Und,
genau, also was ich sagen muss, also wenn ich so recherchiere, ich kenne ja meine Folgen auch so ein bisschen, ne? Und dann weiß ich, ach, da war doch irgendwo was in dieser oder wo war das? Und dann weiß ich so ungefähr, in dieses Drittel muss ich reinspulen oder so. Also ich gucke dann nicht immer die komplette Folge, wenn ich irgendwas Spezielles suche. Und so war das bei Ein Planet genannt Erde ursprünglich auch. Also wie du auch, vor ein paar Wochen hatte ich die schon mal so ein bisschen angeguckt. Also nicht komplett in aller Ruhe geguckt. Und jetzt habe ich sie nochmal, weil ich dachte, oh, jetzt wird's akut, jetzt muss ich sie nochmal sehen. Jetzt habe ich sie doch nochmal komplett und in Ruhe geschaut.
Ja, und ich finde auch, dass jetzt aber gerade für diese Folge das auch wichtig war, weil ich tatsächlich einige Bilder hier hatte in dieser Folge, wo ich dachte, die sind im Grunde 1:1 aus dieser Folge, also aus Assignment Earth. Gerade auch so diese Kameraeinstellungen, wo es auf die Launchside von der Rakete geht, so von oben runter und so. Mhm. Das hatten wir ja genauso auch in Assignment Earth. Aber da können wir vielleicht ja dann gleich nochmal zukommen. Was habe ich gesehen? Ich habe tatsächlich mich ein bisschen auf Disney Plus umgetan und habe Moon Knight gesehen, was eine Marvel-Serie ist. 6 Teile, ist also in sich abgeschlossen, kann man sehr schön runterschauen und ist ein bisschen auch diskutiert im Fandom, sagen wir mal so. Denn es basiert ein bisschen auf ägyptischer Mythologie. Also der Held lehnt sich an die ägyptische Mythologie an, was man vielleicht beim Marvel-Universum jetzt gar nicht so gewohnt ist. Da hat man ja eher so andere Superhelden oder so Avengers und sowas, ja. Moon Knight fand ich sehr, sehr schön. Die Hauptrolle spielt Oscar Isaac, den man vielleicht aus Star Wars kennt. Oscar Isaac spielt die Hölle aus dieser Rolle. Also das ist unglaublich. Der spielt so, so, so gut. Und alleine dafür liebe ich diese Serie. Also ich kann dann auch der Serie den einen oder anderen Schwachpunkt in der Story verzeihen, weil einfach Oscar Isaac so wahnsinnig gut spielt. Die kann ich wirklich sehr, sehr stark weiterempfehlen.
Da hatte ich schon mal den Anfang jetzt geschaut, aber ich muss noch weiter gucken. Und parallel dazu hatte jetzt auch ein neuer Podcast gestartet. Das fand ich ganz spannend, wo sich, ich werde es jetzt bestimmt falsch sagen. Ich weiß nicht, ob, also ihre Profession kann ich jetzt leider nicht benennen, aber es sind Fachfrauen, die sich da unterhalten und deswegen diesen ägyptischen Teil quasi da und den mythologischen Teil da ganz gut nochmal betrachten können.
Ah, dann packen wir euch einfach in die Shownotes, wie der Podcast heißt, weil das finde ich jetzt auch sehr spannend. Ja, toll. Und wie gesagt, ich kann die sehr empfehlen und das, ich finde immer schön, wenn Sachen mehr oder minder abgeschlossen sind. Also vielleicht kriegt Moon Knight eine zweite Staffel. Ich kann euch sagen, nachdem ich jetzt die erste Staffel gesehen habe, es kann durchaus sehr gut eine zweite Staffel anknüpfen, aber es muss nicht. Das bedeutet, man kann diese 6 Folgen wirklich sehen und geht irgendwie ein bisschen schon zufrieden raus, weil man hat doch irgendwie einen Story-Arc bekommen, der in sich rund ist. Ich finde ja, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man eine Staffel hat und dann endet die und dann weiß man nicht, ob es vielleicht noch eine zweite Staffel geben wird oder nicht oder ob hier jetzt vielleicht Schluss ist und man hat 17.000 offene Fragen. Oh, das hasse ich. Ich hasse das so sehr. Und bei meinem Glück wird es dann noch gecancelt, weißt du? Und dann sitzt man dann da und hat die Fragen für immer und ewig. Ja, na gut, also das, wie gesagt, sehr, sehr empfohlen. Dann war ich im Kino und habe tatsächlich Doctor Strange in the Multiverse of Madness gesehen. Irgendwie bin ich offenbar auf einem Marvel-Trip. Das ist der neue Doctor Strange-Film von Marvel. Ich fand den super, ganz ehrlich. Also das ist auch eine Diskussion, die gerade extrem im Fandom unterwegs ist, weil es ganz viele Leute gibt, die den nicht gut finden. Ich kann auch durchaus verstehen, warum sie ihn nicht gut finden. Aber für mich hat der super funktioniert. Ich würde sagen, lohnt sich auf jeden Fall, für diesen Film ins Kino zu gehen. Wenn ihr sagt, ihr wisst noch nicht so genau, ob ihr wirklich ins Kino wollt. Also das lohnt sich definitiv. Und es war sehr, sehr schönes Popcorn-Kino. Es war super unterhaltsam. Ich lege mich jetzt hier fest und sage, es ist vielleicht sogar der beste Marvel-Film dieses Jahr. Wenn es nicht der beste ist, dann auf jeden Fall der zweitbeste, weil ich fand den Spider-Man-Film persönlich besser. Was aber daran liegt, also Spider-Man No Way Home, was aber daran liegt, dass ich Spider-Man schon länger liebe. Tut mir leid, Doctor Strange. Und also sehr, sehr gut. Wirklich sehr gut. Und den kann ich also empfehlen. Und dann bin ich tatsächlich auf dem ZDF hängen geblieben. Oh mein Gott, ja, ich schaue noch Öffentlich-Rechtliche. Da gab es eine Dokumentation, da gibt es ja diese Reihe Terra X, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die gibt es ja auch schon, ich glaube, seit gefühlt 100 Jahren. Die machen immer so, ich sag immer, schöne, happengroße Dokumentationen, so 40 Minuten, eine Stunde immer über irgendwelche Themen. Und in diesem Fall ging es um die Mondlandung. Also das hieß Ein Moment in der Geschichte, die Mondlandung. Und es ging aber in erster Linie um die ganzen Leute, die hinter den Kulissen agiert haben, wo man nicht so viel Augenmerk drauf legt. Also klar weiß man, wer geflogen ist, wer gelandet ist und so weiter, aber hier ging es eben darum, um die Leute, die in der Zentrale gesessen haben, bei der NASA, bei den Journalisten, die vielleicht auch im Hintergrund die ganzen Berechnungen angestellt haben und so weiter. Und deswegen fand ich die ganz interessant, weil ich dachte, ach guck mal, das ist ein anderer Blickwinkel auf die Mondlandung, den ich so noch nicht gesehen habe. Hat die mir viel Neues erzählt? Nein, aber ich fand es trotzdem mal ganz spannend und vor allen Dingen haben die Originaltonspur ausgegraben von dem Originalreporter, der damals für die ARD das berichtet hat über Radio. Und das fand ich auch sehr lustig zu hören. Also wieder quasi diese Originalspur aus den 60ern nochmal eingespielt worden ist. Und dann habe ich tatsächlich noch, und keiner wird sich wundern, wenn er die Folge gesehen hat, die Folge TNG 27 Journey's End gesehen, also das Ende einer Reise, wo wir ja die Story von Wesley sozusagen erzählt bekommen, beziehungsweise wie sie zu Ende geht in TNG, wo wir auch auf den Reisenden treffen. Denn das wird auch hier in dieser Folge eine Rolle spielen und deswegen habe ich mir die Folge nochmal angeschaut. Also das war das, was ich gesehen, gehört, gelesen etc. habe und was ich auch guten Gewissens weiterempfehlen kann.
Ja, schön.
So, was haben wir denn an Neuigkeiten? Komischerweise gibt es doch immer irgendwie Neuigkeiten. Also man denkt, man hat eigentlich alle Neuigkeiten erzählt und eine Woche später hat man doch wieder Neuigkeiten, die man irgendwie berichten kann. In diesem Fall ist es so, wir haben uns ja schon öfter über Paramount unterhalten, wann kommt Paramount, bla bla bla. So, wir haben ein konkretes Datum bekommen, zumindest für UK, Irland und Südkorea, denn da wird Paramount Plus am 22. Juni gestartet. In Deutschland, Italien und Frankreich heißt es immer nur noch lapidar, wie es schon die ganze Zeit heißt, am Ende des Jahres. Was alles sein kann, ich vermute Herbst, ich glaube, du vermutest Dezember, ja? Du bist sehr negativ und sagst, Ende des Jahres, das ist wahrscheinlich am 31.12.
Ja, ich mache mir keine Illusionen, also ich hoffe einfach nicht und dann kann ich nur überrascht werden und positiv überrascht werden, ja, wenn es ja dann früher ist.
Es heißt, wie gesagt, lapidar Ende des Jahres. Was ich hier übrigens spannend fand, Deutschland, Italien und Frankreich bekommen es alle am Ende des Jahres und das sind alles drei Länder, in denen es eine starke Synchronindustrie gibt. Meinst du, das könnte irgendwie damit auch zusammenhängen?
Also
das ist mir nur aufgefallen, weil alle anderen Länder haben ja diese Synchronindustrie in dem Sinne ja nicht, die wir haben.
Ja, aber also unsere Synchronindustrie oder die, wie die Synchronisation abläuft, funktioniert ja eigentlich so gut und.
Also das sollte eigentlich nicht daran hängen,
meinst du? Das sollte nicht daran hängen, genau, weil es ist kein Problem, am Ausstrahlungstag eine fertige Synchronisation auch in Deutschland schon vorhanden zu haben, ne? Und also wir wissen ja zum Beispiel, Prodigy wurde auch zeitnah diese erste Halbstaffel synchronisiert, nur gesehen haben wir sie halt nie, ne?
Naja, was mich ein bisschen beruhigt hat, und ich weiß, es ist eigentlich nicht schön, sich auf Kosten anderer zu beruhigen, zu freuen, ist zu viel gesagt, aber ich habe dann im gleichen Zuge noch gelesen, dass Indien Paramount Plus erst für 2023 angekündigt bekommen hat und dann dachte ich, wenigstens eins. Also ein Land, das noch ärmer dran ist als wir.
Oh
ja?
Je, oh je.
Weil also 2023, das ist echt bitter, oder? Also, na gut. Aber zumindest haben wir konkret jetzt eben für den 22. Juni UK, Irland und Südkorea. Und da fand ich aber noch ganz interessant, wirklich auf UK mal zu gucken. Denn im Grunde könnte ich mir vorstellen, so ähnlich wie es halt jetzt in UK und Irland abläuft, so wird es im restlichen Europa auch ablaufen. Ja, weil es ist ja doch und ist und bleibt Europa. Und wir hatten uns ja gefragt, wie es dann mit dem Modell sein wird. Also wird dann quasi Paramount Plus mit Sky wirklich auch verkauft werden? Also muss man quasi Sky kaufen, um dann Paramount zu kaufen? Oder gibt es die Möglichkeit, dann auch einfach einen separaten Paramount-Account sich zu holen, ohne dass man gleichzeitig noch einen Vertrag mit Sky abschließen muss? Das ist ja unsere Hoffnung, dass es so sein wird. In UK kann man jetzt sehen, dass es genauso ist. Also du kannst in UK sowohl einen separaten Paramount-Account abschließen, als auch über Sky.
Und wenn man über Sky gucken möchte, da gibt's so keine Information darüber, ob es dann wiederum so eine eingelagerte App ist, die man dann quasi dazu buchen muss womöglich und dann nochmal extra Kosten hat, oder ob es quasi im normalen Programm ein weiterer Kanal ist, das ist unklar, oder?
Zumindest für Deutschland ist es unklar, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich müsste jetzt aber ehrlich gesagt nochmal recherchieren. Glaube ich, war es so, dass es bei Sky in einigen Paketen in UK mit drin ist, aber nicht in allen. Also Aha. Ich glaube, wenn du das Grundpaket hast, war es glaube ich nicht mit drin. Aber wenn du irgendwie, die haben ja verschiedene Pakete, die verkaufen. Mhm. Und es gibt einige höhere Pakete, da ist es automatisch mit dabei.
Ja, stimmt. Ich meine, ich hätte das, diese ganzen Neuigkeiten, die begleiten uns ja jetzt schon auch wirklich eine ganze Weile. Ne? Ich erinnere mich ganz dunkel, dass es mal hieß, dass es womöglich im Cinema-Paket dabei wäre oder so. Aber naja, wer weiß. Na gut.
Mhm. Ich hatte halt jetzt extra nochmal mir das Kleingedruckte in der UK angeschaut, weil ich mir gedacht habe, ich gehe davon, also UK ist halt auch Europa, ja, und ich gehe davon aus, so wie es in England läuft, so wird es im restlichen Europa dann wahrscheinlich auch genauso laufen. Ich erinnere mich, glaube ich, da kostete, glaube ich, das Grundpaket für den Paramount-Account, also nur für den eigentlichen Paramount-Account, kostete, glaube ich, 6,90 €. Also das kommt ja ungefähr dann hin mit unseren 8 € Apps oder was, ja, also wie halt so ein Streamingdienst, wie Disney ungefähr, denke ich mal wahrscheinlich. Aber ja, naja, wir werden sehen. Also das sind alles ungelegte Eier, aber zumindest haben wir halt, wie gesagt, einfach nochmal das Larifari Ende des Jahres bestätigt gekriegt. Toll, wir wissen also eigentlich nicht mehr, aber gut.
Ja, ja. Naja, und was natürlich dann, wenn es kommt, für mich ganz wichtig wäre quasi zu wissen oder ganz interessant, was dann dort alles sein wird. Ne? Also momentan
also alles,
sind ja,
denke ich.
Ja, ich hoffe auch, aber die Lizenzen wurden ja jetzt gerade wieder jüngst noch ein bisschen weiter verteilt. Ist dann die Frage, wie die dann wieder zurückgehen oder ob das automatisch schon vertraglich vereinbart ist und ob womöglich das jetzt nochmal weiterverteilt wurde, quasi TUS bis Enterprise in Ausnahme von der Zeichentrickserie TAS, also die Animated Series, um quasi, also womöglich vielleicht auch nochmal Netflix so ein bisschen ein Schnippchen zu schlagen, ne? Und weil, wenn es da Lizenz- oder Vertragsänderung gab, dass das nochmal quasi deren Stellung ein bisschen schwächt oder so.
Also ich persönlich gehe davon aus, dass wir am Ende alles bei Paramount haben werden. Das Einzige, was sein kann, ist, dass es tatsächlich so ist, dass irgendwann die Lizenzen eben ablaufen und die dann zurückkommen zu Paramount, und die einzige Frage, die da übrig bleibt, ist, wird es dann parallel laufen? Also sprich, wird Netflix so lange, wie sie noch den Vertrag hat, Star Trek zeigen können und Paramount zeigt die gleichen Serien parallel? Oder wird es dann so sein, dass Netflix sozusagen als alleiniger Lizenzinhaber das zeigen kann und das dann erst zu Paramount zurückgeht, wenn die Lizenz bei Netflix abgelaufen ist? Das ist eben die Frage. Ich persönlich fände ja den Idealzustand, wenn es parallel laufen würde, weil dann könnte man auch einfach sagen, okay, man holt sich Paramount Plus und lässt dann so Anbieter wie Netflix oder so einfach wegfallen, wenn es nicht noch mehr gibt auf Netflix, was man sehen möchte.
Ja, ja. Na gut, die Serie, ach Quatsch, die Filme werden ja jetzt sowieso immer mal wieder rumgereicht. Also die alten eher nicht, aber die JJ-Filme, also die Kevin-Timeline, die letzten drei, die werden ja immer wieder neu verteilt quasi. Was allerdings auch noch ein Thema ist, sind die Sachen bei Amazon Prime, also Picard und Lower Decks. Und Lower Decks ist explizit ja jetzt für dieses Jahr, also irgendwann im Sommer, die dritte Staffel für dort auch angekündigt. Also das wird auf jeden Fall noch dort laufen.
Ich weiß halt ehrlich gesagt nicht genau, wie das dann ist, weil nur weil Paramount verliert ja nicht die Lizenz an ihrem eigenen Produkt. Das Einzige, was ich halt nicht weiß, ist, ob das dann eingeschränkt ist, dass die dann irgendwie im Vertrag stehen haben, ja, es darf dann halt nur ein Anbieter in Deutschland zeigen. Aber ganz ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen. Damit würden die sich ja selber einen Klotz ans Bein.
Naja, die Verträge sind ja auch einfach alt, ne? Also diese Vereinbarung, also gerade mit Netflix, wie damals das vereinbart wurde mit Discovery, und das ist ja jetzt ein bisschen unschön geendet dann letzten Herbst. Da war ja nichts in Sicht, ne? Also da hatte CBS ja als Vertragspartner gar keine Ambitionen, was Eigenes hier anzubieten. Und es verändert sich natürlich mit der Zeit, und da muss man dann sehen, ob die Verträge dann da noch reinpacken.
Naja, auf der anderen Seite, also wenigstens rückt es immer näher. Es ist jetzt noch, ich sag mal, ein gutes halbes Jahr. Das kriegen wir auch noch irgendwie rum, nachdem wir jetzt schon so lange geduldig gewartet haben. Ja, wer auch lange und geduldig, vielleicht nicht gewartet, aber doch gearbeitet hat, nämlich für die LGBTQ-Community, ist Wilson Cruz. Unser Dr. Stamets aus Star Trek Discovery, der ja auch offen schwul ist und sich auch immer für Themen in der LGBTQ-Community einsetzt. Und der hat tatsächlich jetzt den Vito Russo Award verliehen bekommen bei den GLAAD Awards 2022. Die GLAAD Awards sind Auszeichnungen in der Medienbranche für Leute, die sich für die LGBTQ-Community einsetzen, selber vielleicht auch offen sind, offen out sozusagen sind. In diesem Fall ist es so, der Vito Russo Award wird verliehen an Leute, die öffentlich out of the closet sind, also von denen man weiß, dass sie eben schwul sind oder was weiß ich, also eben nicht, ich sage jetzt mal standardmäßig heterosexuell, und die in den Medien arbeiten und sich in den Medien eben für die Community einsetzen und auch über viele Jahre hinweg. Und in diesem Fall hat eben Wilson Cruz das bekommen, weil er es schon seit vielen Jahren macht. Ja, das möchte ich auf jeden Fall erwähnt haben. Dann gab es einen Artikel über Chad Ruble. Chad Ruble ist ja der Television Editor für Discovery, den man auch immer mal wieder in den Intros und Outros so gesehen. Der Name tauchte auf. Auf Twitter ist er auch sehr aktiv. Der hat ein langes, großes Interview gegeben darüber, wie denn sein Alltag als TV-Editor aussieht und da auch konkrete Beispiele für Discovery. Den kann ich euch ans Herz legen, der war sehr gut, aber auch sehr lang. Also den möchte ich jetzt nicht in aller Ausführlichkeit wiedergeben, aber da packe ich euch die Links in die Shownotes und da könnt ihr euch das mal in Ruhe durchlesen, wenn ihr daran Interesse habt. Dann gab es noch eine Kleinigkeit, die möchte ich auch erwähnen, das ist eigentlich keine News, aber ich fand das so schön. Also wofür ich Twitter liebe, dafür, dass so Dinge passieren wie der Austausch zwischen SpongeBob SquarePants und dem Star Trek Account auf Twitter. Da hat nämlich SpongeBob, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist so eine Zeichentrickfigur, so ein bisschen, ich weiß nicht, so wie Mickey Mouse oder so, ja. SpongeBob hat dann dem Star Trek Account getwittert, ich stehe bereit, hier reporting for duty, und der Star Trek Account hat dann zurückgetwittert, willkommen an Bord, Kadett SquarePants. Und das bedeutet, dass SpongeBob jetzt ein offizieller Teil des Star Trek Fandoms ist. Also er ist in irgendeiner Star Trek Crew ist er jetzt und stiftet Unheil.
Ja, man konnte unter einem Tweet vom offiziellen Account seinen Namen schreiben und dann wurde man angesprochen als was auch immer, Angehöriger der Sternflotte. Naja, manche wurden direkt zum Admiral ernannt, andere Kadetten oder Fähnriche und so weiter und so fort. Ich hatte meinen Namen auch drunter gesetzt, aber man hat mir nicht geantwortet. Oh. Ja, die deutschen Accounts, ja, die nicht so auffällig sind, die werden meistens da so ein bisschen hinten runterfallen lassen.
Ich hatte das aber gelesen und dachte so, ach ja, sehr schön. Also so Dinge amüsieren mich immer, für sowas bin ich da. Das ist der Twitter-Content, den ich lesen möchte. Was gibt's sonst noch Neues? Es gab natürlich auch ganz, ganz viel zu Strange New Worlds. Da möchte ich auch eigentlich gar nicht zu viel verraten, denn wir wollen ja nicht wirklich viel spoilern. Aber es gab ganz viel Berichte von der Premiere, wo man eben die Schauspieler auch hat schön gestylt über den goldenen Teppich laufen sehen. Also bei Star Trek Premieren gibt es wohl einen goldenen Teppich und keinen roten Teppich.
War auf jeden Fall ein Ereignis. Ich habe die Bilder auch verfolgt. Das war so schön.
Ja, das war toll. Und die hatten sich auch alle wirklich gestylt. Und ach ja, es war wirklich richtig nett. Und es gab dann wohl auch eine sehr feuchtfröhliche Afterparty. Da gibt es nicht ganz so viele Bilder von, aber so zwei, drei sind dann doch auf Twitter gelandet. Die müssen da ja von ihren Spaß gehabt haben.
Es schien so, ja.
Ja, die erste Folge ist ja jetzt gelaufen und am Ende der ersten Folge gab es dann auch einen Season-One-Trailer. Also es gibt ja immer so diese Trailer, die ganze Staffel einmal so vorhersagen. Den kann man sich auch anschauen. Den fand ich sehr, sehr spannend. Also da sind schon Dinge dabei, wo ich sage, mein Gott, ich freue mich so auf diese Staffel.
Ja, ja.
Und weine natürlich auch, weil wir es in Deutschland nicht offiziell bekommen, bis wir den Paramount Plus-Account bekommen. Irgendwann am Ende des Jahres. Aber ja, sagen wir es mal so, es ist ja kein Geheimnis. Ich mache ja durchaus mal die eine oder andere Geschäftsreise in die USA. Da wird mir vielleicht dann auch eines Tages Strange New Worlds über den Weg laufen. So ist es nicht. Deswegen, ja, so. Dann gab es, der Cast hat Fanfragen beantwortet. Auch das sehr witzig, kann man reinschauen. Dann gab es von Pixmondo, das ist die Firma, die diese ganzen Sets und VFX, VFX-Effekte kreiert. Die haben ein anderthalbminütiges Video gemacht, wo sie so ein bisschen darstellen, wie man denn das Engineering-Set, also das in der Enterprise vorkommt als Raum, wie der entsteht und dargestellt wird. Und das kann man sich anschauen, das fand ich auch sehr spannend. Also ich interessiere mich dafür ehrlich gesagt nicht ganz so doll, so diese ganzen, wie wird die Technik gemacht und so weiter. Aber das war spannend zu sehen, wie sozusagen hier auch die echten Dinge, die wirklich auch noch so als Modelle aufgebaut werden im Raum, zusammen Hand in Hand mit eben diesen digitalen Wänden und Effekten und so weiter, die man da einsetzt, wie die Hand in Hand gehen.
Ja, stark. Das muss ich unbedingt auch angucken. Also und die nutzen jetzt, genau wie in Discovery, auch diese AI-Wand, ne? Und die muss ja wirklich hier auch ganz fantastische Ergebnisse liefern in der Serie. Mhm.
Ich finde es auch interessant für die Schauspieler, weil die Schauspieler ja auch sagen, dass es für sie ja dann auch so ist, als würden sie wirklich, ich weiß nicht, auf einem Mond stehen oder auf der Oberfläche von einem Planeten. Und das ist natürlich aber auch das Schauspielern dann einfacher macht, im Gegensatz zu einem Patrick Stewart, der noch gewohnt ist, irgendwie im grünen Anzug auf einen Tennisball zu gucken. Ja, also so.
Ja. Ja, natürlich. Also sonst ist einfach alles ganz grün, ne? Greenscreen oder ganz blau alles. Ne? Und man muss sich dann vorstellen, wie wäre es, wenn oder so.
Genau.
Das hatten sie, also gerade die SchauspielerInnen von Discovery auf der FedCon letztes Jahr auch erzählt, wie angenehm das ist jetzt, ja.
Ja, und dann hat sich ein offenes Geheimnis sozusagen bestätigt. Jonathan Frakes wird auf jeden Fall in der zweiten Staffel von Strange New Worlds für mindestens eine Folge, wahrscheinlich doch ein paar mehr, Regie führen.
Ja,
ich meine, wir lieben Jonathan Frakes, oder?
Ja.
Der macht immer gute Star Trek, vor allem der kennt seinen Star Trek. Der konnte jetzt in Staffel 1 leider eben nicht Regie führen, was er gerne gewollt hätte, aufgrund der Pandemie-Einschränkungen. Und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass er jetzt in Season 2 dabei ist. Und da gab es schon Fotos, also mal gucken, wie viele Folgen es dann am Ende werden. Und dann muss ich noch eine Sache ansprechen, die tatsächlich zumindest in meiner Timeline hohe Wellen geschlagen hat und die eben nicht so schön ist. Und zwar, wir haben es immer wieder auch hier angesprochen, Rassismus im Fandom und Rassismus auch im Star Trek Fandom gibt es. Das ist für mich immer unglaublich, weil ich immer denke, wenn es ein Fandom gibt, in dem es eigentlich das nicht geben sollte, dann sollte es Star Trek sein, weil Star Trek nun mal doch wirklich die Philosophie verfolgt, unendliche Mannigfaltigkeit in unendlicher Kombination, UMOG oder IDIG, wie auch immer du es nennen möchtest, Englisch, Deutsch, wie auch immer, jeder hat seinen Wert und jeder sollte jeden sein lassen, wie er will, und also das sind die Grundpfeiler von Star Trek, und dass es dann immer noch Fans gibt, ich meine, es gibt überall Gatekeeping-Fans und so weiter, aber ich bin immer wieder überrascht, wie solche Themen dann doch hochspülen. Jetzt aktuell war es eben so, wir hatten ja schon die Rassismusdiskussion vor allen Dingen im Zusammenhang mit Sonique und Martin Green, die ja wirklich auch aus Teilen von Fandom, also von Fans wirklich angegangen wurde, als schwarze Hauptdarstellerin auch und so, das war schon damals sehr, sehr schwierig, und jetzt ist die in Anführungszeichen Empörung nochmal hochgeschwappt, weil bekannt gegeben wurde, dass Adrian Holmes, also ein schwarzer Schauspieler, den Admiral Robert April spielen wird in Strange New Worlds. Das ist der erste Kapitän der Enterprise gewesen, den man nur einmal kurz in der Animated Series gesehen hat. Und da war es eben ein weißer Mann, ja. Und jetzt wühlte halt die Proteste hoch von wegen, ja, wieso spielt es ein schwarzer Schauspieler? Das war doch ein weißer. Und dann wurde der Rassismus halt ausgepackt. Also es war nicht schön, was sich da abgespielt hat. Ich weiß nicht, hast du davon was mitgekriegt oder ist es an dir vorbeigegangen?
Na, so ein bisschen habe ich es mitbekommen, aber ich wollte mich ehrlich gesagt gar nicht so tief da in diesen Sumpf begeben.
Das ist auch besser so, ja. Also ja. Ich habe da auch gedacht, ey, es darf nicht wahr sein. Sowas ärgert mich halt immer wieder und ich verstehe es halt auch einfach nicht, weil, also, ja, naja.
Ja, da frage ich mich dann halt wirklich, was sind das für Leute? Also sind das wirklich in Anführungszeichen Fans und haben die begriffen, von was sie da Fan sind? Ne? Also ich glaube es dann nämlich nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja. Im Zuge dessen gab es zumindest, und das fand ich dann wiederum doch aber eine sehr schöne Nebengeschichte, es gab einen sehr schönen Austausch zwischen Fred Bronson und Adrian Holmes. Und Fred Bronson, das ist derjenige, der den Charakter von Robert April damals erfunden hat für die Animated Series. Der hat einen Tweet getweetet, in dem er geschrieben hat, hallo Adrian, also 1974 war ich derjenige, der den Charakter Robert April erfunden hat für die Zeichentrickserie Star Trek, für die Folge The Counterclock Incident. Und ich habe im Grunde die ganze Zeit seitdem darauf gewartet, dass jemand diese Figur als echte Figur, also als nicht animierte Figur, zum Leben erweckt. Und ich freue mich da unheimlich drauf und danke dir. Und daraufhin hat dann Adrian Holmes eben gesagt, ja, er freut sich sehr, sehr über diesen warmen Empfang und von demjenigen, der sozusagen die Figur erfunden hat, und hat sich dann nochmal bedankt und fühlt sich geehrt und freut sich, an Bord zu sein, ja. Das hat irgendwie alles wieder ein bisschen besser gemacht, weil ich so dachte, ach, siehst du, so soll mein Fandom funktionieren, ja.
Ja, auf jeden Fall. Und also ich finde, das ist eine gute Wahl. Er passt, glaube ich, ganz toll in die Rolle. Ja.
Ja, ich fand ihn auch, also ich fand es auch sehr überzeugend. Ja. Ja. Das musste zumindest kurz erwähnt werden, dass das jetzt tatsächlich doch nochmal vorkam. Dann möchte ich noch zwei, drei Takte sagen, und zwar der Ready Room diese Woche, der hat mich sehr gerührt. Ich weiß auch nicht, ich hab letztes Mal schon gesagt, oder vorletztes Mal habe ich, glaube ich, gesagt, irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach nur aktuell ein bisschen nah am Wasser gebaut, keine Ahnung, aber irgendwie rühren mich aktuell so viele Star Trek Sachen. Mhm. Also mich rühren Dinge hier jetzt in der letzten Folge, mich hat der Ready Room gerührt, mich hat Strange New Worlds, der Trailer zu Strange New Worlds mit der Originalmusik und ich so, also irgendwie so. Und
in diesem Fall geht's mir aber auch.
Okay, da bin ich ja beruhigt. Und im Ready Room war es so zwei kleine Facts, die ich tatsächlich nicht wusste. Also Anson Mount hat von seinem Casting-Prozess erzählt als Captain Pike. Ich musste so lachen, weil er hat nämlich gesagt, ja, also die wussten ja eigentlich nicht wirklich, wofür sie vorgesprochen haben. Ethan Peck, der ja dann Spock gespielt hat, und Rebecca Romijn, die wussten auch nicht, dass sie für Star Trek vorsprechen. Die wussten, dass sie vorsprechen für eine Rolle, aber die wussten halt nicht, für was genau. Aber Anson Mount wusste schon, dass er für Star Trek vorsprach, aber es hieß halt für irgendeinen Captain so. Und in den Drehbüchern, die er bekommen hat, in dem Text, den er halt üben sollte, für die Aufzeichnung auf Kamera, da hieß er Captain Parker. und dann meinte Anson Mount noch so, ist er jetzt nicht unbedingt der originellste Name, aber ist okay. Dann hat er das aufgenommen und so weiter und hat es eingeschickt und dann hat er die Info zurückbekommen, ja, also wir nehmen dich und du bist nicht Captain Parker, du bist Captain Pike. Und Anson Mount ist so weit Star Trek Fan gewesen, tatsächlich privat auch, dass er wusste, wer Captain Pike ist. Und da meinte er, da ist ihm natürlich auch sozusagen, da wäre er fast in Ohnmacht gefallen, weil er wusste natürlich, Captain Pike ist Captain der Enterprise. Mhm. Ja, also das heißt, du bist nicht irgendwie ein Zufallskapitän irgendwo im Star Trek-Universum. Nein, du bist der fucking Captain der Enterprise, ja? Also das, ich fand das so schön, wie er das erzählt hat. Und ich dachte so, ja toll.
Es ist eh immer so schön, wenn er so Sachen erzählt.
Oh. Ja, ja.
Also jetzt hier bei diesem Ready Room, da habe ich tatsächlich diesen ganzen Part um Strange New Worlds überskippt. Ich bin direkt dann immer zu...
Entschuldige, habe ich nicht, aber da habe ich
nein,
nicht gespoilert.
Nein, das ist kein Problem. Aber ich wollte vermeiden, irgendwie Inhaltliches von der Folge irgendwie abzukriegen und bin deswegen irgendwie so ein bisschen durch die Bildersuche und habe mir immer die Parts rausgepickt, wo es um Picard ging.
Okay, okay. Ja, also eine Sache kann ich noch erzählen, was das wusste ich nämlich tatsächlich nicht. Anson Mount wusste, dass er für Star Trek vorspricht, weil er tatsächlich für die erste Staffel schon für Captain Lorca eine Audition gemacht hat. Der hat mehrere Auditions tatsächlich gemacht für Captain Lorca und am Ende haben sie sich ja dann aber für Jason Isaacs entschieden. Und dann meinte er auch, und auch richtig, nachdem er gesehen hat, was er aus der Rolle gemacht hat. Aber das kann man sich jetzt so im Nachhinein irgendwie gar nicht vorstellen.
Ja, weil ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja, ja. Aber wie gesagt, und da hat er das eben gesagt. Und im Zuge dessen hat er halt erzählt und deswegen wusste er, dass er für Star Trek vorspricht, weil die Leute dann nämlich gesagt haben, okay, also Lorca wird es nicht. Aber wir hätten ja noch eine andere Rolle, die vielleicht auf die du vielleicht passen könntest. Hier sind die Texte, sprich das ein, schick uns ein Video und dann melden wir uns bei dir. Das heißt, deswegen wusste er Captain Parker. Ja, genau.
Oh,
ja, yes. Sehr schön. Cool. Also das war eine Anekdote, die musste ich gerade mal wiedergeben, weil ich die so nett fand. Das war das. Und dann haben wir natürlich tatsächlich auch noch abschließend ein paar Picard-News. Zum ersten haben wir natürlich 1001 Tweet bekommen, weil es jetzt die letzte Folge war. Alle möglichen Schauspieler haben sich verabschiedet und haben sich bedankt. Und ob das jetzt Whoopi Goldberg war oder John DeLancey oder Patrick Stewart, Matalas hat ein Video eingestellt, wie John DeLancey nach seiner letzten Szene sich nochmal bei den Leuten am Set bedankt hat.
Oh ja.
Ja, und dann gab es auch noch mal ein kleines Video zu Strange New Worlds, wo ich auch sehr gelacht hatte. Entschuldigung, nicht Strange New Worlds, ich korrigiere mich. Ein kleines Video zu Picard, wo dann, ich weiß gar nicht, ob es Matalas selber war, aber irgendeiner auf dem Set machte dann eben eine Ansprache. Am Vortag war Season 2 abgedreht worden und dann ging es ja wirklich direkt am nächsten Tag mit Season 3 weiter. Das war ja wirklich ein nahtloser Übergang. Mhm. Und dieses Video, das gezeigt wurde, das waren nur so 40 Sekunden oder so, da hielt einer eine Ansprache und sagte, okay Leute, wir sind jetzt hier am Set, bitte denkt dran, die ganzen Stühle, die hier verteilt sind, wir waren also auf der Brücke, die ganzen Stühle, die hier stehen, nicht setzen. In dem Moment schwenkte die Kamera so nach rechts und einer von den Leuten, die dazugehört haben, saß im Stuhl und zuckte zusammen und stand auf und ging weg.
Aber sagte der nicht, auch wenn ihr Terry oder Doug heißt und dann sind die beiden aufgestanden?
Ja, genau, ja. Genau. Und dann sind die aufgestanden und das ganze Set lachte und ich dachte nur so, geil, also der Typ, der da jetzt eben aufgestanden ist, ich weiß ja nicht, wer es war, aber ob es Terry Matalas war oder wer auch immer, aber der Typ, der da aufgestanden ist, das hätte ich sein können. Ja. Ich dachte so, geil, weil der erste Stuhl in irgendeiner Nähe, okay, ich setze mich kurz mal für 5 Minuten.
Ich weiß ja jetzt leider nicht mehr den zweiten Namen, aber es sind beides halt irgendwie, ne?
Ja, Terry Matalas ist ja der Showrunner, also das ist
ja, genau. Ja, genau. Nee, aber der zweite, oder war es vielleicht?
Ja, oder vielleicht auch
Mandel?
Ja, ich weiß nicht.
Einer, also genau, also
aber
und die
wenn,
beiden
also,
saßen dann tatsächlich
seid,
dort, genau.
Genau.
Hier darf sich keiner hinsetzen, auch wenn ihr die Bosse seid, ja.
Genau, ja.
Oh, und dann mussten sie aufstehen. Sehr schön, ja.
Dann haben wir eben ganz viele Bilder und so weiter bekommen. Also da lohnt es sich tatsächlich nochmal Twitter ein bisschen zu durchforschen. Da waren wirklich schöne Sachen dabei. Dann ist ein Space-Treffen angekündigt. Also und zwar, es gibt ja diese Space-Funktion auf Twitter, wo man wie so ein kleiner Raum, wo dann Leute sich treffen können und wo du dich als Zuhörer dazuschalten kannst. Und da ist ein Space-Treffen angekündigt für den 9. Mai, was morgen ist. Da diese Folge mit Sicherheit morgen noch nicht rausgekommen sein wird, wird jetzt also unsere Zukunft eure Vergangenheit sein. Apropos Zeitreisen und so. Aber aus Erfahrung von den bisherigen Spaces kann ich sagen, dass die immer aufgezeichnet wurden. Das heißt, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr jetzt, wenn ihr daran Interesse habt an dem Gespräch, das zwischen Michelle Hurd und Jerry Ryan stattfinden wird, dass ihr da auf dem Twitter-Account von Star Trek gucken könnt, beziehungsweise in unsere Shownotes auch reingehen könnt, wie ich verlinke euch das dann nochmal und dann könnt ihr euch das Gespräch nochmal anhören, denn wie gesagt, die zeichnen das immer auf.
Ich bin gespannt, ja.
Ja, ich auch. Dummerweise wird es zu einer Zeit laufen, an dem ich gerade aus dem Unterricht rauskomme. Ich unterrichte ja abends immer, deswegen weiß ich nicht, ob ich es hören kann. Beim letzten Mal musste ich es nachhören, da war John Delancey in einem Space, da konnte ich leider nicht live hören, aber wie gesagt, ich war ganz froh, dass sie es dann aufgenommen und reingestellt hatten nochmal. Und dann haben wir offizielle Bestätigung bekommen. Und das ist nicht überraschend, welche Schauspieler denn in Season 3 von Picard nicht dabei sein werden. Also wir wissen, Santiago Cabrera, Rios wird nicht dabei sein. Alison Pill, Jurati wird nicht dabei sein. Evan Gora, Elnor wird nicht dabei sein. Und Isa Briones, die ja Corey beziehungsweise in der ersten Staffel Sochi gespielt hat, wird auch nicht dabei sein. Wer tatsächlich offiziell auch schon bestätigt dabei sein wird, ist Jerry Ryan, also Seven. Und Michelle Hurd, also Raffi.
Das hatte ich nicht mitbekommen, dass Michelle
Hurd
auch schon...
Die beiden sind bestätigt, genau.
Okay.
Und bei wem man es nicht genau weiß, ist, ob Orla Brady dabei sein will. Das ist die Schauspielerin, die Larrys gespielt hat, beziehungsweise jetzt in Staffel 2 eben Tallinn. Von ihr weiß man also das nicht offiziell, aber sie hat Bilder auf ihrem Twitter gepostet, die in der Zeit entstanden sind, als schon Season 3 gedreht wurde. Und deswegen ist die Vermutung zumindest da, dass sie kurz, wenn nicht komplett da sein wird, vielleicht auftauchen wird in Season 3. Ja, also aber da weiß man es nicht. Aber wie gesagt, wenn sie Fotos aus der Zeit vom Set postest, ja, gut. Was man auch weiß ist, Gates McFadden wird auf jeden Fall in mindestens 6 Folgen in der Staffel 3 dabei sein.
Ja.
Ja. Also es wird, oh, jetzt habe ich es vergessen, wird es 8 Folgen oder 10 Folgen geben? Ich glaube 8,
ich denke
oder?
10, oder?
Oder 10. Also dann 10 Folgen. Also sie ist auf jeden Fall in mehr als der Hälfte der Folgen dabei.
Ja, also ich wüsste jetzt nicht, dass es irgendwo gesagt wurde, aber generell hieß es doch jetzt so, dass jetzt, wo wieder Paramount am Ruder ist, also jetzt, wo Paramount Plus quasi hier unser Ansprechpartner ist, ist gewünscht, dass jede Staffel 10 Folgen haben sollte.
Ja, es wird ja auch Sinn ergeben, dass sich sozusagen das Schema nicht verändert, genau. Ja. Ja, also sie wird auf jeden Fall in 6 Folgen dabei sein. Und was Stuart auch noch gesagt hat, ist, es klingt ein bisschen ominös, aber er hat gesagt, dass jeder der alten Kollegen zu einer anderen Zeit in der Season auftauchen wird. Heißt das jetzt, dass die nie zusammenkommen? Oder heißt das, dass er sie sozusagen der Reihe nach besuchen wird oder der Reihe nach abklappern wird? Oder kriegt jeder eine eigene Folge? Also das sind wieder mehr Fragen, die da auftauchen mit diesem Kommentar als Antworten.
Also ich habe so ein paar Ideen, aber vielleicht ist es jetzt an der Stelle so ein bisschen fehl am Platz.
Gut, aber das hat er auf jeden Fall auch gesagt. Und dann haben wir tatsächlich noch 2, 3 Geschichten aus dem Ready Room bekommen. Du hast ja gesagt, du hast im Ready Room immer zu den Teilen vorgespult, wo es dann um Picard geht. Und da hat Will Wheaton sich zu seinem Auftritt in 2.10 geäußert. Oh mein Gott, Spoiler! Ja, ihr habt die 2.10 ja hoffentlich gesehen. Und da können wir aber vielleicht nochmal drüber reden, wenn wir dann über seinen Auftritt in der Folge sprechen. Und was da aber ganz spannend ist, also ja, Will bzw. Wesley kommt tatsächlich in dieser Folge 2.10 vor Und er weiß das selber auch erst seit August 2021. Er hat ja vorher immer im Ready Room gesagt, er würde gerne, aber er sei nie gefragt worden. Mhm. Und jetzt standen wir so da und meinten, was, stimmt das wirklich? Und er hat gesagt, Leute, ich habe euch nicht angelogen. Ich weiß das auch erst seit August. Und ist ja. So, okay, gut. Also offensichtlich hat da tatsächlich auch Produzententeam gesehen, dass die Fans es gerne wollten.
Ja, naja, und auch andere wollten das, ne? Also die ersten, denke ich mir, die tatsächlich das Thema angesprochen haben, war das Team um Mike McMahon, also die ihn ja für Lower Decks haben wollten.
Ja.
Da bin ich mir sehr sicher, also zumindest war das in den Ready Rooms auch zu Lower Decks auch mal so Thema und er bekam ja auch mal eine Zeichnung überreicht, wo sie ihn gezeichnet hatten und er sich wahnsinnig gefreut hatte, dass er jetzt auch quasi sein Lower Decks Avatar als Bild zum Aufhängen bekommen hat und so weiter und wo schon ganz klar war, auch auf der Twitter-Kommunikation, dass Mike McMahon daran interessiert ist, Wesley auftauchen zu lassen. Und dann sagte ja in diesem Ready Room hier, wer war es? War es Alex Kurtzman?
Ja, der war zu Gast, genau.
Genau, der meinte, er hat sich dann halt damit konfrontiert gesehen, dass eine Serie nach der anderen quasi Wesley dabei haben wollten. Also ich denke mal, vielleicht hat auch sogar Prodigy damit geliebäugelt, Wesley auftauchen zu lassen. Und dann jetzt zu guter Letzt kam dann eben auch noch Picard auf Kurtzman zu und man musste sich da abstimmen und man wollte ihm, also eben auch dem Schauspieler Bowiten, die Möglichkeit geben, ihn tatsächlich auch zu sehen und nicht nur als Voice Actor zu hören. Und womöglich wird er ja dann in den anderen Serien auch nochmal vorbeischauen.
Ja, vor allen Dingen hat ja Kurtzman auch gesagt, und das finde ich auch sehr, sehr richtig so, er hat gesagt, sie wollten auch Wesley, also der Figur Wesley die Chance geben, sozusagen, den Bogen zu schließen und eben zu der Serie zurückzukommen, die die inoffizielle Fortsetzung von TNG auch ist, weil ja eben Wesley eine Figur ist, die aus TNG auch stammt. Das ergibt auch irgendwie Sinn. Ja.
Total, also ich finde es total achtsam und gut gemacht mit allem und auch im Ready Room, wie Will Wheaton sich geäußert hat, die Art und Weise, wie er, also ich meine, er konnte sich ja schlecht selbst interviewen quasi und
ja.
Aber was er da gesagt hat, kann ich echt empfehlen, sich das mal anzuhören. Das war auch vielleicht so ein bisschen mit Blick auf die kritische Fanmasse, ne, und auch so einfach sein Anliegen nochmal zu äußern, aber das auch sehr achtsam, ja.
Ja, ja, also ich, und wie gesagt, mich hat das auch so gefreut, weil Will Wheaton hat ja wirklich, muss man sagen, viel Mist einkassieren müssen. Also der ist ja von Twitter runtergegangen, weil es einige Fans gab, die ihn im Grunde von Twitter runtergemobbt haben. Also es war so. Und es gibt ja auch, es gibt einige, die lieben Wesley sehr und es gibt einige Fans, die ihn aber auch wirklich hassen. Also ich weiß auch gar nicht, warum Wesley so polarisiert. Also vielleicht, weil er zu perfekt teilweise auch dargestellt wird. Ja, und da war das immer schwierig. Und ich finde es so schön, dass Will Wheaton jetzt die Liebe der Fans spürt, ja, dass also, dass er merkt, okay, es ist eben keine Figur, die nur gehasst wird, sondern es gibt eben ganz viele, die sich darüber freuen und die diese Figur lieben und die auch die Sympathie eben dem Schauspieler zukommen lassen. Und dann freut mich das immer extra, wenn der so eine positive Erfahrung eben damit macht, ja. So, das war so, was es so ein bisschen gab an Neuigkeiten und jetzt lass uns doch zur Folge kommen. Also 2.10, Farewell, auf Deutsch Abschied. Hier werden am Ende hin also nochmal alle möglichen Storylines aufgenommen und dann wirklich auch zu Ende gebracht. Ich meine, wir sind jetzt zurückgelassen worden, die Borg-Queen ist weg. Es werden zwei Renés irgendwie gebraucht, in Fragezeichen. Und die ganze Mission um René ist ja quasi noch nicht ausgestanden. Also René muss ja immer noch oder soll ja immer noch auf die Europa-Mission fliegen. Und wir haben immer noch einen Dr. Soong, der versucht, sie aufzuhalten. Und ob Q da auch noch mit drin steckt oder nicht, wissen wir noch nicht so genau. Aber der ist auch noch mit im Spiel. Und also alles sehr, sehr, ja, undurchsichtig schwierig. Naja, und jetzt fangen wir halt damit an, dass die Leute, also Picard und Tallinn und so weiter, alle, die noch übrig sind, eben dafür arbeiten wollen, dass René ihre Mission eben fliegen kann, ja. Als sie sich darüber unterhalten, über die Prophezeiung oder diese kryptische Aussage der Borg-Queen, da hat, finde ich, zumindest sieht es so aus, Tallinn schon so ein Aha-Moment, wo sie irgendwie versteht, zu glauben versteht, was denn diese Prophezeiung bedeutet. Und genau. Es ist genau das, was du gesagt hast. Und da kann ich nur sagen, bitte einen Applaus für deine Vorhersehungskraft, denn es ist genau, es passiert genau das, was du sagst. Tallinn macht sich auf den Weg. Picard übrigens hängt sich da mehr oder minder unfreiwillig mit dran, ja. Und hüpft damit in den Beamstrahl sozusagen rein. Und sie beamt sich dann rüber zur Mission. zum, ja, ich weiß nicht, NASA-Hauptquartier oder wo die da sind, also zur Launchzeit. Mhm. Und was macht sie dann?
Na genau, also von Anfang an, wir sind ja hier ganz am Anfang eben auf dem Chateau und da erkennt ja auch Picard quasi, dass die Einschusslöcher, also dieser Kampf, der jetzt zuletzt stattgefunden hatte vor Ort mit diesen Borg-Light, wie du so schön gesagt hattest, ja quasi eine Selbsterfüllung der Zeit darstellen, ne? Denn also die Geschichten, die er vom Chateau aus der Vergangenheit von seiner Familie erzählt bekommen hat, dass genau an dieser Wand eben auch solche Einschusslöcher gewesen seien. Also ob die jetzt genau an der Stelle
aber
und so weiter.
Eigentlich aus dem Zweiten Weltkrieg, oder? Also in Wirklichkeit waren sie ja von dem Borgkampf, aber
ja, gut. Ja, gut. Also er sieht jetzt hier quasi die Zeit sich selbst erfüllen, ne? Das fand ich auch nochmal ganz interessant, dass das hier weitergeführt wird, ne? Und dann beamen sie ja quasi alle zusammen rüber in die Wohnung von Talin, die ja nochmal mit Ausstattung versorgt, dass sie quasi diese romulanischen Pets bekommen, die so wie Tricorder funktionieren sollen und so weiter. Und genau, Talin sagt, das war schon so abgesprochen, dass sie eben zu René möchte, um dort aufzupassen, wenn die ihre aus der Quarantäne kommt, in die Mission reingeht, dass dazwischen nichts mehr passiert. Und wie du gesagt hast, also ihr war relativ schnell wohl klar, was es mit der Prophezeiung auf sich hat, dass sie eben aktiv werden muss. Und auch Picard hatte das ja direkt auf dem Schirm und sie wollte mit ihm nicht drüber sprechen und er hat sich dann da so reingeschmuggelt, ne? Ist ja auch immer wieder so ein Thema, dass man sich zum Beispiel in einen Beamstrahl einfach mit reinstellt. Und dann haben wir manchmal irgendwie so Chief O'Brien, der sagt, oh, die Masse ist um 100% gestiegen oder so. Ja, aber materialisieren Sie bitte alles. Okay, gut.
Sehr schön auch übrigens Ruffys Reaktion, die dann, also dann beamt dann Picard mit Talin weg und Ruffy und der Rest steht da und ist übrig und guckt quasi so an die Stelle, wo die vorher waren und meinte, what the hell is he doing? Also was zum Teufel macht er da? Ja, und ich fand das so schön, weil in dem Moment waren wir alle nicht Ruffy. Alle standen wir da und sagen, ja, das frage ich mich auch gerade. Was zum Teufel machen die da eigentlich?
Ja, er kann halt die Zügel nicht aus der Hand lassen. Ne? Also er denkt sich schon, dass sie da sehr aktiv eingreifen will. Und das wird ja dann auch gleich thematisiert. Also wie du sagst, sie kommen ja dann da an auf dem Gelände. Sie haben sich halt quasi um den Sicherheitscheck herumgedrückt, genau. Und dann wird das ja gleich zwischen den zwei Thema. Und ich finde das total gut, wie Talin da reagiert und wie sie ihm das auch zurückspiegelt, ne? Denn so ein übliches Trope ist ja eigentlich, dass dann, ich weiß nicht, der Held oder wie auch immer, der Hauptdarsteller irgendwie die Frau womöglich irgendwie rettet vor ihrem Schicksal oder vor ihrer, was weiß ich, was sie sich da ausgedacht hat. Aber sie ist ganz klar und sie ist vollwertig und selbstständig und sie sagt, sie entscheidet für sich selbst und sie musste noch nie gerettet werden und zieht hier eine ganz klare Grenze und ich fand das auch total wertvoll. Und vor allem zeigt sie ja eben auch nochmal auf, was er da immer tut, ne? Also, dass er es quasi übertreibt. Also, ich finde,
ja,
hier wird nochmal...
Ja, dass er auch alle Verantwortung auf sich nimmt.
Genau, genau.
Dass er sich verantwortlich macht für das Schicksal von anderen. Da sagt sie ja auch ganz konkret, du bist eben nicht verantwortlich für das Schicksal von anderen. Andere Leute Entscheidungen sind eben ihre Entscheidungen und sie sind selbst für sich verantwortlich.
Genau.
Und das ist, und dann macht sie so gleich auch noch den Bogen. Ich meine, es ist schon ein bisschen on the nose, ja. Also, aber ich denke, das muss vielleicht doch nochmal, wie sagt man, buchstabiert werden für die Zuschauer, wirklich Stück für Stück und sagt dann wirklich konkret auch nochmal, und genauso ist es auch mit deiner Mutter. Du bist nicht daran schuld, dass sie sich erhängt hat. Ja, weil es halt diese Schuld ist, die er auf sich genommen hat, seitdem er ein kleiner Junge ist. Mhm. Ja.
Weil er immer irgendwie versuchte, andere zu richten und so weiter, ne? Also er verfügt ja quasi über andere und das konnte er in seinem Kommando ja sehr, sehr gut machen, ne? Da ist es ja auch klar gewesen, dass es seine Verantwortung war, Leute in womöglich auch gefährliche Missionen zu schicken, aber da eben auch womöglich auch wieder rauszuretten oder anderen zu helfen. Aber hier ist er eben nicht in diesem Kommando und hier geht es nicht darum, dass er verfügt über das Leben oder das Sterben von anderen.
Sie paraphrasiert ja auch nochmal einen der Zitate, die ich in dieser Folge in dieser Staffel sehr, sehr schön gefunden habe, wo sie sagte, dein Schmerz hat Welten gerettet. Und sie sagt hier auch nochmal, also dein Schmerz über den Verlust deiner Mutter hat Welten gerettet. Du hast immer versucht, alle zu retten, weil du deine Mutter nicht retten konntest. Also es war immer so ein Stellvertreter-Ding auch so ein bisschen. Ja, alles sehr, sehr interessant, aber hier im Grunde wird also hier nochmal gezeigt, was Picard konkret eben, also welche Traumata er aufgearbeitet hat und welche, ja, Muster, in die er verfällt oder in die er verfallen ist sein Leben lang, jetzt doch dann versuchen muss zu durchbrechen. Die Zügel hier abzugeben an Tallinn macht er ja auch nicht wirklich freiwillig, weil Tallinn ihn so ein bisschen auch dazu zwingt. Jetzt ist natürlich aber auch die Frage, Tallinn, also ich weiß nicht, ob ihr Coping-Mechanismus nicht auch irgendwie ein bisschen ungesund ist. Ich auf der einen Seite, ja, sie ist ein Supervisor. Also das darf man nicht vergessen. Sie hat ja die Rolle des Supervisors zugeteilt bekommen. Wir wissen auch nicht von wem, aber sie hat diese Rolle und in dieser Rolle ist sie ja dafür zuständig, eben über René zu wachen und dafür zu sorgen, dass bestimmte Entwicklungen in der Zeit passieren. Und diese Entwicklung, die hier passieren muss, ist ja, dass René auf diese Europamission geht. Das heißt im Grunde, dass sie sich jetzt dafür verantwortlich fühlt, ist ja auch nicht irgendwie, weil sie genauso wie Picard irgendwie die Sachen an sich reißt oder so, sondern sie erfüllt im Grunde hier ihren Job. Die Tatsache, dass sie aber bereit ist, für diesen Job zu sterben, das ist natürlich schon ein Schritt über die Grenze hinweg sozusagen.
Ja, also streng genommen ist es allerdings, was wir in Starfleet zum Beispiel auch regelmäßig sehen.
Ja,
ne?
Ja, natürlich, ja, 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 stimmt schon. Ja, und aber genau das passiert auch hier. Tallinn schmuggelt sich quasi rein und hat dann auch ein Zwiegespräch mit René, wo ich mich auch frage, warum? Eigentlich ja darum, weil sie die Hilfe von René braucht, um am Ende den Plan durchführen zu können, der dafür sorgt, dass René dann auf die Mission gehen kann.
Ja, aber auch für sich selbst ein Stück weit, ne? Also ich glaube, Talon hat das auch ein Stück weit für sich selbst gemacht. Das merkt man dann ja im Laufe dessen, wie das Ganze dann ausgeht. Ich weiß nicht, ob wir schon so vorgreifen wollen.
Ja, natürlich,
wollen.
Klar.
Ja, also genau, es ist ja dann so, dass sie sich reinschmuggelt und sie ganz konkret anspricht und dann eben rauskommt, währenddem sie ja früher, einige Folgen zuvor, Picard gegenüber noch versichert hat, dass René sie quasi nie gesehen hätte, ne? Und in Wahrheit kommt jetzt raus, dass sie durchaus auch die Nähe gesucht hat und dass sie ihr auch mal aktiv geholfen hat, als sie mit ihrem Segelschiff gekentert ist oder sich da irgendwie halt an sie in ihre Nähe begeben hat und ihr ein Geschenk gemacht hatte zum Beispiel, ne? Und zitiert ihr ja da quasi auch eine Szene von der Beerdigung von Renés Mutter, die ja wohl verstorben ist, als sie noch sehr klein war. Und auch hier ist ähnlich wie gegenüber Picard, ne, wo sie sagte, wir können nicht kontrollieren, wen wir verlieren oder uns den Schmerz nicht ersparen. Und hier haben wir ja auch wieder dieses Verlustmotiv, ne? Also, dass man Verlust erfährt und sich trotzdem immer wieder traut, rauszuwagen und immer wieder neu auf Menschen oder auf Situationen einzulassen. Also das habe ich hier eben bei René auch, obwohl sie eben in ihrer Trauer oder in der Suche nach ihrer Mutter so ein Stück weit verhaftet ist, wo sie meinte, also weil die kleine René wohl eine Rakete, eine kleine Spielzeugrakete irgendwie mit ins Grab gegeben hätte und dass sie quasi jetzt auch immer noch auf der Suche nach ihr wäre, ne, nach der Vermittlung zu ihrer Mutter. Und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass Talon halt sehr mütterlich hier reagiert. Also teilweise gegen Ende hin dachte ich schon beinahe so vielleicht auch so ein bisschen verliebt, aber hier in erster Instanz erstmal sehr mütterlich und ein Stück weit ihr auch an Mutterstadt spiegeln wollte, dass mit ihr alles in Ordnung ist, dass sie auf diese Mission gehen kann und dass auch über sie gewacht wurde. Und genau.
Es war auch im Grunde ja ein Abschied.
Ja, ja, das auch auf jeden Fall.
Ja, ich meine, gut, wenn man jetzt wie viele Jahre, wie alt ist René? Also ich denke mal, 30 wird sie schon sein bestimmt. 28, 30 Jahre des Lebens eine Person
ja, sie hat sie lange begleitet.
Ja, naja, genau, und wir wissen auch erstmal gar nicht, was genau sie da eigentlich für einen Plan hat. Also sie sagt dann nur zu René, ich brauche deine Hilfe für einen Plan. Mhm. Und die nächste Einstellung, die wir dann sehen, ist, wie sie dann den Gang entlang läuft. Übrigens auch natürlich auch in diesen roten Uniformen oder in diesen roten Overallen, die da anhaben. Also die Leute, die da eben, ja, also launchen, in die Rakete dann reingehen. Und sie läuft auf dem Gang entlang und wir begegnen Adam Soong, denn der hat sich eingeschmuggelt. Der ist wohl einer der großen Spender, der viel Geld eben für diese Mission auch zur Verfügung gestellt hat und sich da jetzt so in die Anlage reingeschmuggelt hat als ja Besucher und wohlhabender ja Spender eben.
Ja, das hatten wir ja schon auf der Gala mitbekommen, ne?
Dass ich möchte mal wissen, wo der alles seine Finger drin hat. Also ich glaube, der hat für alles schon mal gespendet, oder? Also,
naja, das hatte er jetzt aktuell eben, ne? Nachdem er wusste, dass er da seine Finger reinpacken muss nach dem Kontakt mit Q, ne, dann hatte er kurzfristig groß gespendet und wurde dann mit auf der Gala hofiert, ne? Ja.
Und jetzt ist es eben so, ist er eben auf die Anlage gekommen und jetzt fängt er René ab und begleitet sie eben ein Stück, unterhält sich mit ihr und plötzlich sieht man in der nächsten Einstellung, dass René halt irgendwie, dass der schwindelig wird und dann stellt sich heraus, dass Soong so ein ja, so eine Art Pflaster eben ihr aufgelegt hat. Also man nimmt ja manchmal Leute, wenn man neben denen so läuft oder so, man nimmt die ja manchmal am Arm oder fasst die am Arm an oder was auch immer, ja, so casual. Und dabei muss er wohl ihr dieses Pflaster irgendwie aufgedrückt haben und da war irgendwie Gift drinne.
Nee, er hatte das auf seiner Handfläche, ne? Und als er sie anfasste, hat sich
ja,
das
oder ihr die Hand geschüttelt hat oder so, ja, ja, genau. Und dadurch hat er ihr eben das Gift verabreicht und jetzt ist sie wohl, und damit will er verhindern, dass sie eben ja ihre Missionen starten kann. Und gesagt, ist mir noch nicht so richtig klar. Also, weil in der nächsten Einstellung sieht man dann, wie René eben zu Picard stolpert und Soong ist weg. Also, der ist dann einfach gegangen, oder was?
Der ist einfach also, gegangen, dann, weil er sich sicher war, dass, genau, er sagte ja, also, es ist, geht ganz schnell, bist gleich tot. Quasi so, tschüss, mach's gut, also ja, beziehungsweise stimmt, sterb schnell und hoffentlich schmerzfrei. Und genau, und sie stolpert dann raus zu Picard und da in dem Moment, wo sie ihn ruft, weil dann ruft sie ja Picard und später nennt sie ihn auch noch Jean-Luc, da war ja schon ganz klar, dass das so nicht sein kann, oder?
Ja, also dass das nicht René ist, die wir da sehen, sondern dass es Tallinn sehen, die sich eben wie René, also wie sagt man, die hat ja dieses Ding, womit sie ihre Gesichter anpassen kann. Und in dem Fall sieht sie halt aus dann wie René, ist es aber nicht, ja. So eine Art, wie so eine Holo-Maske sozusagen. Die löst sie ja dann auch auf. Also sie stirbt dann in Picards Armen. Alles auch sehr, sehr tragisch, ehrlich gesagt. Da aber tatsächlich auch nochmal so der Schwenk mit der Kamera nach oben in die Sterne. Und ich habe dann immer so dieses Look-up quasi im Ohr, ja, was ja Picards Mutter zu ihm ja auch gesagt hat, dieses Schau hoch in die Sterne und ja, also ja, also es ist eine sehr tragische Situation, aber Picard scheint das eigentlich ganz gut zu verkraften, habe ich so ein bisschen das Gefühl.
Ja, er ist natürlich getroffen, also es tut ihm super leid, er hätte es so gerne verhindert, aber also er hat es ja auch kommen sehen und jetzt kann er nichts anderes tun, als sie eben hier zu begleiten. Und sie, ich finde auch sehr spannend, was sie sagt, also sie ist ganz erfüllt quasi von der Möglichkeit, mit René gesprochen zu haben und schwärmt so von ihr, von ihren schönen Augen und wie toll das war, ihr noch was mitgeben zu können und dass sie hofft, dass sie sich an sie erinnern würde und so weiter und dass sie was mit dieser Chance, die sie jetzt bekommen hat, auch macht und so, ne? Also das gibt ihr so viel. Deswegen, ne, vorhin haben
ja,
wir ja schon gesagt,
sie hat ihre Mission erfüllt.
Genau, sie hat ihre Mission erfüllt, aber auch ihr innerstes Bedürfnis quasi erfüllen können und sich endlich ihr zu zeigen, ne? Ja, und um ihr auch vielleicht auch die Sicherheit oder diese Geborgenheit, die sie ihr versucht hat zu geben, auch tatsächlich jetzt auch mal auszusprechen. Das hat ihr persönlich dann viel gegeben, ne?
Also ich meine, man freut sich nie, wenn ein geliebter Charakter stirbt, aber irgendwie kann ich mich mit diesem Tod, so wie er jetzt hier stattgefunden hat, doch versöhnen, weil ich das Gefühl habe, dass diese Figur Tallinn eben mit sich versöhnt am Ende aus der Geschichte rausgeht, ja.
Ja, und ich fand es auch sehr schön. Also sie sagte dann halt zum Beispiel direkt, dass alle Geheimnisse oder alle Gründe, die dafür sorgen, dass man seine Liebe nicht gesteht, eigentlich bedeutungslos sind, dass sie das jetzt gelernt hat, ne? Also dass es quasi diese Überwindung einmal gebraucht hat und dass jetzt klar ist, dass das wert war, ne, das zu überwinden.
Und sie gibt damit ja auch wirklich Picard nochmal eindeutig den Rat mit auf den Weg, wenn du zurückkommst. Ja, mach nicht den gleichen Fehler. Hier haben wir damit jetzt ja auch ja dieses Motiv von zwei Renés gelöst, weil wir haben die eine René, die jetzt eben auf die Mission fliegt und die in Anführungszeichen andere René, die aussah wie René, aber eben in Wirklichkeit Tallinn war, die gestorben ist. Ja.
Und du hast gesagt, also diese in Anführungszeichen Tarnkappe hat sich ja am Ende gelöst. Sie ist gestorben als mit ihrem Aussehen als Romulanerin, hatte allerdings rote Einblutung in den Augen.
Ja, stimmt, statt grün, gell? Hab ich auch. Aber dann dachte ich mir noch so, ja, wer weiß, also man weiß ja nicht, was für ein Gift und wie das reagiert. Also ja.
Ja, stimmt, okay, das Gift aber ist eine Unbekannte.
Ja.
Und es könnte natürlich auch sein, dass wenn man so lange auf der Erde lebt, dass es vielleicht auch ein bisschen ungünstig ist, also kein rotes Blut zu haben. Es würde womöglich halt sehr schnell komisch auffallen. Vielleicht gab es da irgendwelche Anpassungen und dann frage ich mich aber, warum wurden die Ohren da nicht auch angepasst? Oder ist es dann vielleicht eher eine persönliche Wichtigkeit, irgendwie so sein eigenes nicht komplett zu verlieren und dann zu sagen, mein Aussehen ist mir aber wichtig, mein Blut dürfte ändern? Ich weiß es nicht. Es gibt natürlich viele Möglichkeiten, wie sich das lösen lässt, aber es ist mir halt direkt aufgefallen, wo ich dachte,
Ja, also ich glaube, wir sind uns ja unter der Hand einig, dass es einfach ein Fehler war. Also, dass die einfach nicht dran gedacht haben, ach stimmt, ja richtig, die haben ja grünes Blut. Also Romulan haben eben grünes Blut und keine.
Das überrascht mich aber, weißt du, es wird an so viel gedacht, an so viel Kleinigkeiten auf jeder Ebene, also vom letzten Hintergrund bis hin zu keine Ahnung, was für Details, ne? Und dann das? ich weiß nicht.
Ja, naja, aber stimmt, das ist mir aber auch aufgefallen. Ich dachte auch, ich so, oh, okay. Aber mir haben auch ehrlich gesagt gleich ein bisschen die Augen wehgetan. Kennst du das, wenn man so Leuten zuguckt und dann tränen einem irgendwie die Augen und man guckt zu und dann tränen einem automatisch gleich die eigenen Augen auch? So ging mir das, als sie so hochguckte und die Augen so rot unterlaufen waren und ich so, oh.
Naja, generell fand ich es einfach urtraurig. Also ab Minute 19, das ist jetzt hier, habe ich halt durchgehend quasi geheult.
Okay, also ganz so mitgenommen war ich nicht, aber ich fand es auch eine rührende Szene mit zwischen den beiden nochmal, genau, ja.
Ja, und dieses durchgehende Motiv, hattest du ja eben auch schon gesagt, dass er dann nochmal sagt, look up. Also sie hat ja auch gesagt, sie möchte es sehen, ne? Also sie möchte die Rakete starten sehen, wie die Mission glückt, was sie ja mit ihrem vollen Einsatz geben konnte. Er sagt ja, look up. Also so, da frage ich mich, also ist das so ein bisschen auch ein Ersatz, so eine Ersatzreligion quasi, also ein Zufluchtsort in den Sternen, währenddem man in einem anderen Kontext womöglich ein Gebet sprechen würde oder irgendwie dergleichen. Also das kommt jetzt hier in dieser Staffel immer wieder, ne? Natürlich das Look-up ist so ein durchgehendes Motiv, währenddem halt, wie gesagt, in einem anderen Kontext, in einem anderen Franchise womöglich gebetet würde, ne?
Ja, vielleicht, genau. Aber genauso sehe ich das auch eben, dass die Sterne der Zufluchtsort sind. Ich meine, es zieht sich ja wirklich durch die ganze Staffel. Wir haben Picard, für den die Sterne der Zufluchtsort sind. Ich meine, er geht zu Starfleet. Das ist noch deutlicher. Hätte man das nicht machen können. Wir haben Picards Mutter, die natürlich auch mal nach oben schaut. Wir haben Tallinn, die jetzt ihren letzten Blick auch nach oben in den Himmel tut. Wir haben René, die auch in die Sterne fliegt. Und wir haben dann aber auch Q zum Beispiel, finde ich, der ja auch quasi aus den Sternen kommt und auch immer wieder davon spricht, dass er sozusagen aus Sternstaub geboren, in Sternstaub zu Hause und so weiter. Also das kommt immer wieder auch wird auch immer wieder gesagt, es zieht sich wirklich durch die ganze Staffel hindurch. Was ich da auch noch interessant fand, war, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir in Assignment Earth ja diese Totale haben auf die Rakete und wie sie dann startet und so weiter. Und dass wir ja genau das gleiche Bild hier auch in dieser Folge haben, wo ja auch die Totale auf die Rakete, wie sie startet dann und so weiter, gezeigt wird und so. Das hat mich sehr an eben diese Folge mit Gary Seven erinnert. Aber was ich ja auch sehr schön fand ist, und da habe ich ganz kurz innegehalten, als das kam, weil das so ein bisschen mich aus dem Sehen rausgerissen hat, als wir dann reinzoomen zu dieser Launch-Site, wo die Rakete steht, da kriegen wir ja den epischen Zoom, den epischen Zoom. Also das zoomt von quasi der Galaxis rein zur Erde. Also wir verfolgen mit der Kamera, dann fliegen wir durch die Galaxis, durchs Universum, an Planeten vorbei.
Naja, durch unser Sonnensystem, ja.
Ja, und dann eben, bis wir eben bei der Erde anlangen.
Also genau den Weg, den René fliegen wird, sind wir geflogen.
Das wäre natürlich, das würde ja
naja, weil Sinn ergeben. Man sah Jupiter, ne, und dann... Ja.
Ja, okay, gut. Also ich dachte, es wäre sogar noch weiter, dann war das gar nicht so weit. Aber das war auch so ein Zoom, wo ich dachte so, was, Moment? Also nicht so der klassische Zoom, einfach nur so aus dem Himmel auf die Launch-Site. Nein, wir sind dann durch das ganze Universum, also durch unsere Milchstraße durch und dann bis zur Erde und dann runter konkret auf den einen Punkt, wo die Rakete stand. Das fand ich auch nochmal sehr schön an dieser Stelle und hat mich eben auch daran erinnert. Also das sind die Sterne, also von den Sternen runter, ja, und dann umgekehrt raus. Ja, also das ist die Story mit Tallinn und mit Picard. Damit löst sich das im Grunde auch auf. Was hier natürlich auch dran anknüpft, ist Dr. Soong und Corey. Denn Dr. Soong ist jetzt einfach gegangen. Ist davon ausgegangen, dass er René umgebracht hat, alles erledigt. Und stellt ja dann zu Hause in seinem Labor am Fernsehen fest, verdammt, hat doch nicht geklappt. Denn da wird ja dann per Live-Schaltung, wird ja dann übertragen von den Astronauten aus der Kapsel.
Genau, und der Flug hat geklappt und René Picard sitzt auf dem Pilotensessel dem Kommandosessel, ja. Was wir natürlich jetzt übersprungen haben, parallel dazu waren ja auch Raffi, Seven und Rios aufgebrochen. Die hatten das Gelände oder das Grundstück von Soong beobachtet und waren sich sicher, dass er zu Hause ist. Und es war dann eine rechte Überraschung, dass sie ihn eben nicht zu Hause angetroffen haben und er, wie Picard ja dann relativ schnell auch gesehen hat, vor Ort bei ihnen ist. Denn in seinem Labor lief einfach eine automatische Aufzeichnung, also so eine Stimmaufzeichnung mit Anweisungen. Weiß nicht, ob der Computer tatsächlich darauf reagiert hat oder ob das nur eine Finte war. Und da gab es diese Drohnen, die automatisch gestartet wurden.
Also so eine Art Backup-Plan, genau, die sollten dann die Rakete angreifen, nicht wahr? Und verhindern, dass sie oder explodiert oder was auch immer.
Ja, wahrscheinlich einfach so dagegen fliegen auch. Mhm. Ne? Ich glaube, die hätten einen ordentlichen Schaden angerichtet. Oder auch, was wir ja wissen, die können ja auch dieses Kraftfeld, sag ich mal, oder Energienetz spinnen quasi. Und wenn die über die Rakete dieses Netz gesponnen hätten, ich glaube, die hätten die auch gut ablenken können oder so. Ich bin mir nicht sicher, was genau der Plan war. Ich glaube nicht, dass die selbst bewaffnet sind. Ne, denn als sie dann endlich, also die schaffen es ja nicht, sich in die Steuerung einzuhacken, erst als sie tatsächlich dann gestartet sind, hat Raffi Zugriff auf eine und Rios steuert sie dann und
unser Teufelspilot Rios, ja.
Mit einer Drohne die anderen angeflogen. Also die sind nicht selbst bewaffnet, ne, sondern er musste mit der Drohne die anderen eben crashen. Ja, also genau, war also dieser Plan auch vereitelt.
Plan, richtig, den Plan genau. B haben sie damit vereitelt. Ja, wunderbar, genau, das stimmt. Es war noch eine Parallelstoryline. Das heißt, an zwei Fronten musste hier tatsächlich aktiv gearbeitet werden. Da muss man auch mal sagen, Dr. Sung, der hat schon gut gedacht. Also der hat quasi Plan A und Backup Plan B. Ich meine, dass wir jetzt hier genug Leute haben, die an beiden Fronten arbeiten können. Ja, das ist halt sein Pech. Ja, aber
er war ja ganz gut dabei. Also die sind ja sogar gestartet. Sie haben es ja nicht geschafft, die vorher noch auszuschalten. Ich fand es nur ein bisschen, also ich weiß nicht, kenne mich nicht aus, ne, aber dass Ruffy da den Computer quasi aufmacht, sieht so ein paar Drähte und sagt, oh, die sind alle miteinander verschaltet und wenn ich da was mache, dann fliegt hier alles in die Luft. Und ich dachte, okay, gut, was immer du sagst.
Aber diese ganze Staffel hatte ganz viele Momente, wo halt einfach Sachen, wie sagt man, convenient waren. Also da war dann plötzlich irgendwas da oder irgendwas ging oder so. Genauso doch auch wie hier, als die da das Polizeiauto geklaut haben, ja. Dann kann die sich da problemlos irgendwie in 3 Sekunden in die Computer einhacken. Oder aber sie hat dann zufällig gerade einen Phaser einstecken. Dann macht sie die Scheibe kaputt und daraufhin öffnet sich die Tür. Okay. Also das sind alles so Dinge, ja. Und hier ist es genauso Trek, hier auch.
Ja, immer so, ne?
Ja,
also man
natürlich.
Schießt auf das Türpanel und dann geht die Tür auf.
Genau. Ja, das sind so Dinge. Gut, das da kann ich mit leben.
Ja,
ja,
ich
das ist
auch.
Okay.
Ich
aber
auch.
Es stimmt
ich fand's
schon.
Ich fand's nur kurz lustig und dachte ich, ja, mach du mal mit deinem, was auch immer du Schraubenzieher bekommst und so. Mhm. Also, aber wenn, also in dem Moment, als Sung dann jetzt hier zurück ins Labor kommt, ist er halt komplett wutentbrannt, also weil seine Pläne beide nicht funktioniert haben. Ich denke mal, er kann es sich auch nicht so richtig erklären, warum eben dieser Mordanschlag nicht funktioniert
genau,
hat.
Ja.
Und zertrümmert einfach alles, was so rumsteht, ne?
Ja, und dummerweise, das Einzige, was er stehen hat lassen, das Wichtige, nämlich sein Computer mit den wichtigen Dokumenten von seiner Forschung, der hat ja auch mehrere, ich sag jetzt mal mehrere Corys, also mehrere Töchter ja auch gehabt, an denen er dann auch genetisch geforscht hat, manipuliert hat etc., das bleibt stehen und wer macht sich daran zu schaffen? Cory. Die sehen wir dann nämlich, die taucht doch nochmal auf. Ich hatte ja gedacht, die taucht nicht mehr auf, aber die taucht jetzt hier in dieser Folge dann doch nochmal auf und sitzt da in der Bibliothek und hackt halt den Computer ihres Vaters und löscht alle seine Dokumente. Und Sung ist dann total verzweifelt, redet tatsächlich mit ihr dann auch nochmal. Also sie schaltet sich dann mit ihm irgendwie zusammen, dass sie sich miteinander unterhalten können. Sie sagt es nicht wirklich konkret so, aber mehr oder minder sagt sie für meine Schwestern, also sprich Rache. Ja, ist ganz klar Rache. Und aber vielleicht auch so ein bisschen das verhindern wollen, dass sowas nochmal passiert, also was an ihr halt gemacht wurde, das, was mich da so wunderte, und das ist natürlich auch wieder eines von diesen, ja, passt halt, du kannst mir doch bitte nicht erzählen, dass jemand, der 17.000 Backup-Pläne hat und seit Jahrzehnten forscht, nicht irgendwo seine Daten nochmal als Backup hat, ja, auf einer Harddisk, die nicht irgendwie in der Cloud liegt oder so, ja, also, ja, das war so ein bisschen so, okay.
Ja, gut, das weiß ich natürlich nicht, aber, also ich schätze ihn eher so ein, dass da alles automatisch läuft und Systeme angeschlossen sind und auch die Backups irgendwie
ganz ehrlich,
von Cory.
Siehst doch deine wichtigsten Daten auf eine Festplatte, die liegt irgendwo in einem Tresor oder so. Also ich meine, bitte.
Ja.
Aber
vielleicht hat sie ja da vorher schon Zugriff drauf genommen, ne? Denn sie hat ja auch drauf gewartet, bevor sie aus dem Haus gegangen ist, dass er nach Hause kommt. Ne? Sie hatte ihn ja erwartet, sie war vorbereitet, sie hatte sich auch dieses Freiheitselixier in Anführungszeichen ja auch tatsächlich schon gespritzt. Also sie war vorbereitet. Mhm. Womöglich hat sie da auch schon Sachen initiiert. Ja.
Ja. Übrigens, da habe ich eine Frage. Sie sitzt ja in der Bibliothek, als sie diesen Hack macht, irgendwie so zwischen Bücherregalen. Mhm. Und im Hintergrund sieht man ein Poster an der Theke, sozusagen an der Ausleihtheke, wo ein Mädchen mit dem Rücken steht in so einem Art Herbstwald. Und da steht groß drauf, open a book, open your mind. Mhm. Und ich frage mich, ob das irgendein Easter Egg war, das ich nicht erkannt habe.
Ah, okay. Also ich habe es gelesen und ich fand es einfach schön und passend. Ne?
Ja,
aber ich,
ja, na, genau. War es auch. Es passt halt zur ganzen Picard-Philosophie. Aber, ja. aber ich war mir nicht ganz sicher, ob ich da vielleicht irgendein Easter Egg nicht erkannt habe. Oder
ja,
so.
Das kann gut sein. Also vielleicht kriegen wir das jetzt noch
ja.
im Nachgang
ich
mein, erzählt.
Ich meine, wobei ja die Alice im Wunderland-Referenzen, die sind ja auch dauernd überall. Also vielleicht ja. ist es ja auch einfach nur sowas in der Art gewesen oder so. Keine Ahnung.
Denkbar.
Ja. Okay, das war das eine. Genau, also Corby tauchte dann tatsächlich nochmal kurz auf. Und dann haben wir noch einen letzten Schwenk zu Sue. Da haben wir natürlich jetzt auch ganz klassisches Easter Egg und aber auch schöne Weiterleitung sozusagen zu dem, was dann auch noch später passiert. Er holt dann als letzte Verzweiflungstat sozusagen eine alte Akte aus dem Schrank, nachdem alles gelöscht ist, er alles verloren hat, er verzweifelt vor den Trümmern seiner Existenz steht und dann holt er eine, übrigens auch sehr schön, also wirklich Papier wirklich auch raus, eine Akte und da ist dann vorne drauf gedruckt, Project Khan, ja, also Projekt Khan und da werden alle Star Trek Fans hellhörig und denken sofort sowohl an die TOS-Episode Space Seed als auch an den Film Star Trek 2 The Wrath of Khan, der Zorn des Khan. Da haben wir schon mal auch drüber gesprochen, dass eben diese Figur Khan ja eine Figur ist, die als erstes eben in der Folge Space Seed auftaucht und dann später ja in Film 2 der Hauptbösewicht ist, sage ich jetzt mal. Und zwar ist es eben ein Superman, Superhuman, genetisch manipuliert wurde, um eben besser, ein besserer Mensch zu sein. Also besser, mehr Kraft, mehr Leistung, schneller rennen, besser hören, besser sehen etc. Mehr Intelligenz und so weiter und so fort, ja.
Genau, und der halt relativ schnell sich nach oben an die Macht hochgearbeitet hat mit seinen Leuten, mit anderen Augments und die Menschheit unterjocht hat. Also so wurde es uns damals in TOS.
Ja, am Ende dann auch zu verantwortlich ist für den Dritten Weltkrieg, ja.
Ja, naja, die eugenischen Kriege sind das.
Ja, aber gewesen. Aus den eugenischen Kriegen heraus entwickelt sich ja der Dritte Weltkrieg. Aber ja, also das hängt alles zusammen, aber ja.
Genau, und jetzt hier diese Geheimakte, das ist der Finanzierungsbericht, steht auch noch schön drauf unten, dass entsprechend bestraft wird und so weiter. Also mittlerweile kann man eben diese Akte, die wurde natürlich wieder von Jeffrey Mandel entworfen, auch schon schön fotografiert, nochmal richtig lesen und sich angucken. Und an der Seite eben da an diesem, ich sag mal, Hängeregister-Teil, da sieht man auch das Datum 7. Juni 1996 und das passt natürlich auch komplett in dieses Jahr 96, also nach der Originalgeschichte quasi, ist ja Khan 1996 dann mit seinen Leuten von der Erde geflohen auf das Schiff, das er dann Botany Bay nannte und dann wurde da zum Schläferschiff und die Unterlagen wurden unter Verschluss genommen und so weiter und es wurde dann halt so zum Mythos. Ne?
Ja, und dieses Schläferschiff ist ja das, auf das die Enterprise dann trifft mit Kirk als Captain.
Genau,
in Space
ganz
Seed. Genau.
Ja. Und hier versucht man ja die ganze Zeit, so dieses Thema schon so ein bisschen zu umschiffen und diese zeitliche Einordnung vage zu halten, denn auf der einen Seite sind wir ja jetzt schon im Jahr 2022 und wir hatten ja ganz offensichtlich in den 90er Jahren keine Augments auf der Erde, die versucht haben, uns irgendwie zu unterjochen. Und auf der anderen Seite gibt's aber dieses Datum einfach, also zumindest im Originalton, in der Synchronisation haben sie es direkt mal 100 Jahre später, also da hätten wir noch ein bisschen Zeit.
Okay. Ja, also das geht zeitlich nicht wirklich auf, weil wir haben ja hier auch noch einen Dritten Weltkrieg, der kommen sollte und wir wären da jetzt ja relativ nah zeitlich auch schon dran, aber also ja,
Naja gut, also das sind schon durchaus zwei unterschiedliche Kriege, ne?
Aber ja, ich weiß,
ist die
aber
Zeit
ja.
dazwischen jetzt bestimmt auch nicht so gemütlich, genau, aber ja, es ist halt so ein bisschen unklar, ne? Und da wollten sie sich da nicht so richtig drauf einlassen. Man hat wohl sehr viel im Writers Room drüber diskutiert, ob man das jetzt genau klar macht oder nicht. Also ich meine auch schon diese Special Unit quasi, die ja da anheuert, die ja dann von Agnes Borgqueen quasi assimiliert wird zu diesen Kämpferinnen aus Folge 9 quasi. Da hat man es ja auch schon so ein bisschen vage gelassen. Sind das jetzt auch schon womöglich genetisch verbesserte Leute gewesen? Oder wie war das jetzt so genau? Und dann stand er ja auch schon vor dem Komitee, das ihn eigentlich ausgeschlossen hatte.
Ich hatte das so verstanden, dass das zwar eine Eliteeinheit ist, aber keine genetisch verbesserten Leute.
Naja, ist die Frage, weil er stand ja auch vor diesem Komitee. Auf jeden Fall dieses Komitee, da wird inhaltlich auch darauf Bezug genommen, was er da schon so alles gemacht hat und warum er ausgeschlossen wird oder was da früher ehemalige Projekte gelaufen sind und das alles so ein bisschen fishy war und so. Also ich denke mal, dass diese Spezialeinheit, auf die er da zurückgreift, eben auch genau dieses Projekt ist, weswegen er da jetzt hier vor diesem Komitee stand oder was da zieht zitiert wurde, ne, was er alles schon so in der Vergangenheit an Sachen gemacht hat, die eben nicht autorisiert waren, die so nicht in Ordnung gingen. Und es ist halt so ein bisschen offen, soll uns das jetzt hier schon diese ganze Augment-Geschichte um Khan, die eigentlich in den 90er Jahren hätte gipfeln sollen, erzählen? Oder ist jetzt so quasi offen, dass das quasi jetzt erst noch kommt mit diesem ganzen großen Gipfel? Ja.
Wobei wir uns ja immer noch in der Konföderationstimeline befinden. Also wir befinden
Wir haben die Zeitlinie ist ja jetzt eigentlich noch nicht verändert gewesen. Ne? Wir hatten ja eigentlich bis zu dem Zeitpunkt der Veränderung
der Zeitlinie. Ach, du meinst bis zur Mission.
Aber, bis zur Mission, dass die Mission eben nicht so stattfindet, wie sie für die normale Zeitlinie stattfinden kann, sind die Zeitlinien gleich. Hm. Und dann an dem Moment der Veränderung, da spaltet es sich auf in die reguläre, die wir kennen, und in die Konföderationszeitlinie.
Aber zum Knoten im Hirn.
Aber was natürlich tatsächlich hier ein ausschlaggebender Punkt ist, also einerseits lassen sie uns den Fans, denen es ganz wichtig ist, und da kenne ich auch Leute, die sagen, nein, das muss unbedingt in den 90er Jahren gewesen sein. So habe ich das erzählt bekommen in TUS und im zweiten Kinofilm. Und es muss für mich so bleiben. Und ich finde, das kann man hier so sehen. Also auch jetzt hier gerade nochmal mit dieser Akte, mit dem Jahr 1996 drauf, Verschlusssache und so weiter. Das kann man da alles schön, finde ich, reinlesen. Das ist dann vielleicht eher wie im B-Kanon, eher eine verdeckte Sache. Also im B-Kanon, die Romane beschäftigen sich damit, dass quasi diese Augment-Krise, dass es eher unter Ausschluss der Öffentlichkeit gelaufen ist, dass man da so als Normalbürger quasi nicht irgendwie von Kriegswirren quasi betroffen war, dass es eher so unter...
Also nur in militärischen Zirkeln oder wie auch immer.
Ja, genau. Und andererseits kann man natürlich hier auch interpretieren, aha, er nimmt jetzt die Akte raus, jetzt geht das erst richtig los und es kommt, ja. Mhm. Also... Und das finde ich auch einen guten Einwand. Auf Twitter wurde da natürlich direkt auch am Anfang der Staffel drüber gesprochen. Und auch Terry Metallas hat ja gesagt, naja, wir stehen einfach vor dem Problem, dass, wie wir es machen, machen wir es verkehrt, ne? Geben wir dem Kanon komplett recht oder gucken wir auch ein bisschen, wie unsere Zeit sich entwickelt hat und wollen wir das da irgendwie versuchen, ein bisschen anzupassen? Weiß ich nicht, finde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Anspruch, weil ich weiß einfach, dass Star Trek eine Fiktion ist, ne? Aber da fand ich einen guten Punkt, der Showrunner, und ich bin mir nicht sicher, auf jeden Fall Chefautor, Aaron Waltke von Prodigy, der warf dann ein, dass wir nicht vergessen dürfen, dass es durchaus auch sein könnte, dass die temporalen Kriege und die Ereignisse darum auch da durchaus nochmal was verschoben haben könnte. Und das finde ich einen guten Punkt.
Das ist jetzt aber auch sowas, weil das ist ja was, wo ich auch so ein bisschen, wo ich, wie gesagt, total verwirrt immer bin. Ja, das stimmt alles, aber... Ganz am Ende, und da muss ich jetzt einmal vorgreifen, ganz am Ende gibt's ja dieses Gespräch mit Guinan, das Picard ja hat. Und in dem Moment sind wir ja wieder in der, ich sag jetzt mal, etablierten Timeline zurück. Aber trotzdem ist es ja nicht die gleiche Timeline. Also normalerweise würde ich sagen, super, sie sind jetzt wieder in der gleichen Timeline wie am Anfang, alles erledigt so. Aber ist es ja nicht, weil wir wissen ja, dass die Timeline, die wir aus TNG kennen, die Timeline ist, wo sich Picard und Guinan ja eigentlich das erste Mal in Time's Arrow getroffen haben.
Ja, die
und
hier, ist auch wieder, das ist ja,
aber,
auch wieder.
Ja, aber das, ja, aber dann ist das ist ja eigentlich nicht so. Also doch. Erklären wir uns jetzt einfach das damit, dass Guinan so tut, als würde sie Picard nicht kennen in Time's Arrow, weil eigentlich hat sie ihn ja dann schon vorher getroffen, oder ist das die alte Timeline gewesen, also die Konföderationstimeline dann, weil sie hat ihn ja schon vorher, also in der Bar in Tenf, also in weißt du, getroffen, als junge Guinan sozusagen.
Da hatte sie ihn noch nicht getroffen, deswegen.
Das war das erste Mal, aber.
Genau, sie kannte
ihn nicht. Aber in TNG war ja das erste Mal das Treffen zwischen Guinan und Picard ja in Time's Arrow.
Ja, eben. Genau. Und so wird es jetzt auch wieder gewesen sein. Oje, oje.
Und das Treffen mit Guinan dann später, das wir jetzt gesehen haben, hat das dann in der alten Timeline, die wir dann so kennen, stattgefunden oder nicht? Weil das, also ich verstehe es gerade nicht. Ich finde das so verwirrend.
Ja, verstehe, das ist ein guter Punkt. Also sie haben sich jetzt im Jahr 24, nee, warte. Aber Time's Arrow war doch viel früher.
Ja, Time's Arrow war, ja, das wird, naja, also normalerweise müsste es so gewesen sein, sie haben sich in Time's Arrow getroffen, das erste Mal. Und dann haben sie sich welches Jahrhundert war das, in dem sie jetzt im 20. Jahrhundert oder 21. Jahrhundert nochmal getroffen, aber da kennt Guinan Picard ja nicht. Und das stimmt ja aber nicht, weil sie müsste ihn ja dann schon kennen, weil sie hat ihn ja in Time's Arrow schon mal getroffen. Und sie tut ja auch nicht nur so im 21. Jahrhundert, als ob sie ihn nicht kennen würde, sie kennt ihn ja wirklich nicht.
Das ist also jetzt, weil das ja nicht stattgefunden hatte. In der Konföderationszeit,
ja, genau, das ist nämlich meine Frage. Das heißt, dieses Treffen, das wir im 21. Jahrhundert hatten, das hat jetzt eigentlich gar nicht stattgefunden, weil die alte Timeline hatte das nicht. In der alten Timeline haben sie sich in Times Arrow getroffen, das erste Mal, und dann erst später wieder auf dem Schiff. Aber diese ganze Begegnung, die wir jetzt hier gesehen haben in dieser Staffel 2, die ist quasi ausgelöscht. Die gibt's.
Doch, die gibt es.
Aber das verstehe ich nicht.
Da erinnert sie sich nachher ja auch dran.
Also, ja, aber warum hat sie ihn dann nicht erkannt? Weil sie müsste ihn ja, oder hat sie dann nur so getan, als ob in am 21. Jahrhundert. Sie kannte Picard ja nicht.
Ja, weil da kam er aus der Konföderationszeitlinie.
Richtig, aber wenn das genauso jetzt stattgefunden hat in der normalen Timeline, dann kannte sie ja ihn da auch nicht. Oder wissen wir das einfach nur nicht, wie sie reagiert hat? Also, du weißt, was mein Problem ist. Du verstehst oder verstehst du es nicht? Weil ich denke ich nur falsch.
Ich verstehe es, aber offenbar kann ich es nicht gut erklären. Also, als Picard aus der Konföderationszeitlinie zurück ins 21. Jahrhundert gereist ist, kannte sie ihn noch nicht, weil er ja nicht aus seiner Vergangenheit, er ist aus dem 25. Jahrhundert ins 21. gereist und sie kannte ihn nicht, weil er ja damals im 24. Jahrhundert nicht ins 19. Jahrhundert gereist ist, dass sie ihn kennenlernen hat können.
Aber,
genau, und jetzt reist er wieder zurück ins 25. Jahrhundert und sie erinnert sich noch dran, dass er da war, weil dieser Knick ja nicht mehr passiert ist. Diese Veränderung wurde negiert. Und damit ist er ja im 24. Jahrhundert auch wieder zurückgereist ins 19. Jahrhundert.
Also ich glaube, ich verstehe es, aber ich bin trotzdem noch sehr verwirrt. Ich hasse Zeit. Also ich liebe Zeitreisen, aber ich hasse sie auch gleichzeitig. Okay. Gut, na gut. Ihr seid alle schlauer als ich da draußen, da bin ich mir sicher. Um nochmal kurz zurückzukommen auf Corey, weil das ist ja immer noch nicht zu Ende. Also wir hatten jetzt die ganze Khan-Geschichte und so weiter. Und das Ganze endet dann aber damit, dass Corey ja dann noch eingeladen wird. Also sie kriegt eine ominöse Botschaft auf ihr Tablet. Wenn sie mehr wissen möchte, soll sie doch dort und dorthin kommen. Und ich dachte schon so, also die Neugier hätte mich wahrscheinlich da auch hingetrieben. Aber eigentlich, nach all den Erfahrungen, die ich als Corey gemacht habe, würde ich da nicht hingehen. So, sie geht dann hin und was passiert? Sie trifft Wesley und wir alle so, oh mein Gott, Wesley! Also Will Wheaton ist als Wesley, beziehungsweise er ist ja nicht wirklich als Wesley zurück, sondern er ist ja als Traveler zurück.
Reisender, genau.
Richtig.
Und sie hatte ja Q erwartet, ne? Es war ja so die Art und Weise, wie Q.
Ich habe auch Q erwartet, also. Ja.
Ja, ja. Ja, ach, so schön.
Ja, und Wesley stellt sich dann einfach, sie fragt, wer bist du? Und dann erzählt er halt, ja, also in einem früheren Leben war ich mal Wesley. Und wir alle so, oh, ja, das ist die Folge, die ich mir nochmal angeschaut habe, TNG 27, Journey's End. Da war es ja so, dass er mit dem Traveler, also mit dem Reisenden, mitgekommen ist. Und zwar hat Wesley damals es mehr oder minder intuitiv geschafft, sich auf eine andere Zeitebene zu oder aus der aktuellen Zeitebene rauszukatapultieren in eine andere Zeitebene. Der Reisende hatte mal zu Picard gesagt, dass Wesley quasi jemand ist, dem ein anderes Schicksal vorbestimmt ist, der so ist wie Mozart oder wie ein Wunderkind, ja, der also nicht so ein Standardschicksal in Starfleet oder so hat. So in dieser Folge 27 ist es genau passiert. Er ist auf den Reisenden getroffen, hat sich sozusagen mehr oder minder zufällig, in Anführungszeichen, eben rauskatapultiert aus dieser Zeitebene. Und das war der erste Schritt für ihn, eine große Reise, wohin auch immer, eben mit dem Reisenden als seinen Mentor, der ihm eben zeigt, wie es ist, auf einem anderen Level der Existenz unterwegs zu sein. Und im Grunde klingt das ja sehr stark nach den Q, ehrlich gesagt. Oder so wie die Q. Ja, die ja auch eben genau durch Zeit und Raum reisen können, für die das so nicht existiert, die auf verschiedenen Existenzebenen unterwegs sein können und so weiter. Damals ist Wesley eben mit dem Reisenden mitgegangen und seitdem hat man nie mehr was von ihm gehört. Und es war ja schon, also seit Folge 1 tatsächlich, haben Fans immer wieder Wesley in den Raum geschmissen und haben gesagt, was wäre denn, wenn Wesley mit dem Reisenden, das würde doch jetzt hier so passen. Und ich habe immer gesagt, es wäre schön, aber ich kann mir nicht vorstellen, wir haben jetzt hier schon so viel. Wir haben normale Zeitreisen, wir haben die Borg und wir haben Q. Und dann noch den Reisenden dazu, das wäre also ein bisschen zu viel, das wäre sozusagen Overkill, ja. Deswegen habe ich wirklich nicht damit gerechnet, dass sie mit dem Reisenden beziehungsweise mit Wesley nochmal zurückkommen. Und dass sie es dann hier jetzt aber doch gemacht haben, das hat mich natürlich extra gefreut, aber, und das finde ich eine gute Entscheidung, es kam nicht zum Overkill, weil der Reisende hier, weil Wesley ist jetzt selbst der Reisende, ja, oder ein Reisender. Mentee-Rolle hat er, aus der ist er rausgewachsen und ist jetzt selber quasi in der Mentor-Rolle und heuert jetzt selbst sozusagen Mentees an, also Leute, von denen er meint, dass sie eben in, ja, also als zukünftige Reisende eben unterwegs sein können.
Das sehe ich anders. Also ich glaube, Rick will sie hier akquirieren als Aufseherin, als Supervisor, so wie Talon.
Aber dann hätte er sie doch nicht mitgenommen, oder?
Doch. Also wenn wir nochmal gucken an ein Planet genannt Erde, die TOS-Folge, da wurde gesagt, Gary Seven will ermitteln, was mit zwei Supervisern passiert ist, die sich nicht mehr melden seit 3 Tagen. Und die Mission, ne, ist wichtig hier, die Rakete startet bald. Und dann kommt eben raus, sie sind beim Autounfall umgekommen. Spoiler, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall.
Für eine Folge, die wie viele Jahre alt ist? 50 Jahre, aber ist okay. Ja.
Genau, also wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Oje.
Dass du glaubst, dass er Corey als Supervisor anheuern möchte.
Genau, und das sagte Gary Seven, um sich gegenüber dem Computer zu identifizieren, dass die Vorfahren der beiden, die er sucht, vor, ich weiß nicht, 6000 Jahren von der Erde entführt wurden und auf einem Planeten Generation um Generation quasi geschult werden, um eben bestimmte Aufgaben zu erfüllen. Ich weiß nicht, ob das jetzt so übertraumatisieren muss, aber ich sehe das jetzt hier ganz genauso, dass eben auch Corey, oder?
Ich glaube, sie wird Corey ausgesprochen.
Eben auch als Supervisorin angeworben wird. Also sie wird entweder jetzt eben, ich sag mal, eine Ausbildung begehen, irgendwie nimmt sie mit und bekommt Instruktionen, oder es geht darum, auch relativ bald womöglich zum Beispiel die Funktion von Talon zu übernehmen, wobei ich es mir nicht richtig vorstellen kann, ob sie wirklich auf der Erde bleiben sollte, aber wie auch immer, auf jeden Fall nimmt sie mit, ja. Aber es geht nicht darum, sie zur Reisenden zu machen, sondern eben zur Aufseherin, also Supervisorin.
Ja, man, es wird also nicht so ganz so, also das würde Sinn
sagt
ergeben.
Er schon,
nee, also ja. Sie sagt nur, war das das Recruitment-Gespräch, also war das das Anstellungsgespräch? Und
genau,
dann sagt er ja.
Sagt,
aber man weiß, also ich finde, es war nicht so hundertprozentig klar, ob das jetzt als Supervisor ist oder wie bei ihm damals auch quasi als Mentee.
Ja,
oder?
Aber er stellt sich ja vor als Reisender und dass sie damit betraut sind, Aufseher auszusenden auf verschiedene Welten. Also das ist ihre Aufgabe. Und dann bietet er ihr an, also sie hätte die Möglichkeit, ein ruhiges, einfaches, erfülltes Leben zu haben. Oder eben, und dann kommt ja gleich der Punkt mit der Rekrutierung, alles andere als das zu haben, aber eben
er kann ja
für ihn zu arbeiten quasi.
Genau.
Ja. Und sie hat ja eben auch nicht zum Beispiel solche Fähigkeiten, wie der ursprüngliche Reisende das in Wesley gesehen hat. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man auf sie aufmerksam gemacht wurde oder sie jetzt herausstach, weil sie entsprechend so wie Wesley eben damals auch sich weiterentwickelt hat eben und tatsächlich auch zur Reisenden werden kann. Also so einen gewissen Evolutionsschritt begeht. Es geht ja eben darum, sie ist hier so eine Person, die so quasi aus dieser Gesellschaft gefallen ist. Ich finde es schön, dass er sagt, sie hat auch die Möglichkeit, auf der Erde gut zu leben, weil im ersten Moment dachte ich, Moment, wo kommt die denn jetzt unter? Die hat keine Papiere und nichts.
Ja,
aber ich meine, hallo, sie hat sich überall eingehackt, also wahrscheinlich ist das jetzt alles gar kein Problem. Also sie könnte bestimmt irgendwie ein schönes Leben haben, ne? Und ich finde es gut, dass er das auch so bestätigt. Und sie hat eben auch die Wahl, was ganz anderes zu machen. Und ich glaube, es geht hier eben darum, sie als Supervisorin zu rekrutieren.
Okay. Da sind zwei Dinge drin, um meinen Gedanken von vorhin nochmal zu Ende zu führen. Ich finde, es war kein Overkill, weil zwar Wesley hier auftaucht, aber er nicht aktiv dazu beiträgt, dass zum Beispiel jetzt die PK-Crew wieder zurückkommt in die Timeline oder so. Das heißt, es ist nicht so, dass Wesley sozusagen so als der allmächtige Retter jetzt die Crew per Schnips wie ein Q oder so wieder zurückbringt, sondern der ist ja aus dieser Storyline um Picard drumherum völlig raus. Es geht hier jetzt wirklich, der kriegt sozusagen seine eigene Mini-Storyline abgeschlossen in der Folge und deswegen funktioniert es für mich hier auch ganz gut. Und
für mich auch, ja.
Ja, und mir gefällt sehr gut, dass das eben aufgelöst wird mit ja und apropos, die Supervisor, von denen wir ja wissen, dass die von irgendwem angeheuert werden.
Ja.
Das sind wir. Wir, die Traveler, wir heuern die an. Also, dass wir da eine Auflösung für bekommen, für diese Frage. Wir wussten ja die ganze Zeit nicht von wem. Das finde ich sehr, sehr schön. Natürlich auch interessant, also es wird ja immer nur von dem Reisenden gesprochen, das so hieß ja auch die Folge der Reisende in TNG, aber es gibt natürlich mehrere Reisende, also es sind eigentlich die Reisenden und Wesley ist eben einer davon und mir hat auch noch sehr, sehr gut gefallen diesen Vergleich, den er bringt, als er erklärt, wie das Universum ist, dass er eben sagt, das Universum ist wie ein großer Wandteppich Und alles ist wunderbar und also alles ist ganz toll und es ist ein wunderschön und was er auch betont und das fand ich so schön, dass er gesagt hat, und so wie es ist, ist es perfekt. Du musst nicht irgendwas verbessern oder sowas, sondern es ist perfekt, wie es ist. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es ist auch immer in seiner Schönheit, in seinem Perfektsein, es ist quasi immer ein Faden davon entfernt, sich selber aufzuribbeln. Und dass das nicht passiert, dafür sind wir da. Also wir müssen uns ganz, ganz klar überlegen, wann können wir eingreifen, wann ist es sinnvoll und wann nicht. Also die Aufgabe würde ich nicht haben wollen, ich sag's dir ganz ehrlich.
Und ich finde, dass er sagt, und hauptsächlich schauen wir zu. Ne?
Ja.
Also möglichst wenig eingreifen, möglichst wenig ruinieren, weil du einmal greifst du hin und denkst, du tust was Gutes und nachher hast du noch 5 andere Fäden locker gemacht kriegst es nicht mehr zusammen. Genau, ja, genau. Das finde ich auch wunderschön und das ist ja quasi das Intro, das ist das, was wir die ganze Zeit im Intro sehen, ne? Also die Fäden, das Gewebe, ne? Weil er genau sagt, es ist ein großes Gewebe, makellos, aber auch total zerbrechlich und super raffiniert und du musst nur einen Faden lösen und das ist ganz schwierig. Und genau das sehen wir im Intro eben, ne? Das Universum und dann diese Einstein-Rosenbrücke und dann fliegt die Lassirina so drüber und die Wellen, die es dann schlägt, das Gewebe, ne, also die Erschütterung quasi im Ablauf der Zeit oder die das Universum dann erschüttert oder die Dinge verändert. Das wird uns so gezeigt, schon die ganze Zeit im Intro.
Und es gab 2 Vergleiche hier in dieser Staffel, die mir tatsächlich dabei geholfen haben, bestimmte Dinge besser zu verstehen. Das eine ist dieser Vergleich mit dem Wandteppich. Ich brauche manchmal so einen Vergleich, der sowas optisch mir einfach klarer macht. Der und was auch ganz, ganz toll für mich funktioniert hat, war, als sie Guinans Fähigkeiten erklärt haben mit Musik. Also dieses Versuchen der Beschwörung des Cues und aber auch ihre Fähigkeiten, sozusagen falsche Töne rauszuhören. Dass es wie ein Musikstück ist sozusagen und sie dann einfach Dinge raushört, die so nicht stimmen. Und dass das deswegen auch mit dem Alter besser wird, weil man sozusagen sein Gehör auch trainiert. Das war der zweite Vergleich, der mir einiges, was Guinans Fähigkeiten in TNG, die wir auch gesehen haben, angeht, ein bisschen besser verständlich gemacht hat. Das war nochmal Wesley und Corey und ach ja, wir freuen uns einfach. Und meine Frage ist jetzt natürlich aber auch, wird Wesley nochmal in Staffel 3 auftauchen? Was glaubst du?
Ich kann es mir nicht so vorstellen, ehrlich gesagt, aber ich weiß ja nicht genau, worum es gehen wird. Also kann natürlich sein, ne? Kann sein. Aber ich fand es einfach sehr schön, wie ich schon gesagt habe, achtsam, versöhnlich, wertschätzend, sowohl für die Rolle als auch für den Schauspieler und gleichzeitig, und das finde ich merkwürdig, dass ich das jetzt schon wieder ganz oft lesen musste, von wegen, es sei verschenkt oder wozu das denn, komplett unnütz.
Das
oder
kam in meiner Timeline nicht vor, Gott sei Dank. Also,
ja, also das geht mir nämlich ganz genauso wie dir und überhaupt nicht so wie den Leuten, die ich da gelesen hatte. Also ich finde es einfach toll. Es ist eine tolle Einbettung. Es ist ein Bogenschließen, ganz genau, wie du gesagt hast, ein Bogenschließen für den Charakter, aber auch ein, ich weiß nicht, 56 Jahre altes Rätsel, um diese TOS Gary 7 Folge irgendwie abzuschließen.
Genau,
das war
genau.
Ja immer schon die Frage, wer steht da drüber?
Ja, ja.
Genau, und ich weiß noch, ich hatte mich mit Peter gerade, ich weiß nicht, letzte Woche oder wann darüber unterhalten und ich sage, ich weiß nicht, ob du darauf eine Antwort kriegst. Und er sagt, ich will es aber jetzt wissen. Hier ist die Antwort. Wie schön ist das denn?
Ja. Also es werden, vor allen Dingen, weil wir ja so selten Antworten kriegen. Ja. Das ist ja meistens, wird's ja offen gelassen, sowas. Ja, ja, ja.
Ja, und hier werden Dinge abgeschlossen und richtig gut eingebettet. Also ich bitte dich, wann haben wir denn ein Puzzleteil, das so makellos sich einfügt? Und ich bin ganz entsetzt darüber, dass ich so oft lesen musste, dass das so komisch ankam oder so, also, dass auch Leute gesagt haben, irgendwie die ganze Staffel hätte doch in 3 Folgen erzählt werden können. Und ich denke mir, hä, was? Ich verstehe es nicht.
Also das ist, denke ich, was, worüber wir dann noch in unserer Rückblickfolge, wenn wir über die ganze Staffel reden, nochmal reden werden. Aber ich glaube, für mich hat es tatsächlich was mit dem Pacing zu tun, dass es hier einfach unglücklich eingeteilt war, wann welcher Teil der Geschichte wie erzählt wird und dass es sich am Ende so zugespitzt hat und man noch so viel Geschichte übrig hatte, aber so wenig Folge sozusagen. Das war bei mir tatsächlich ein großes Problem in dieser Staffel und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht für viele dann dazu führt, dass sie das Gefühl haben, man hätte einfach Sachen entweder gar nicht erzählen müssen. Oder anders oder schneller oder einfach rauslassen oder weißt du, so halt. Also ja, das ja. ist, vielleicht ist also, das, ich weiß es nicht.
Ich kann mir vorstellen, dass das Empfinden vielleicht kommt, weil man halt zwischendurch immer wieder warten muss. Also gerade am Anfang.
Du meinst eine Woche zwischen den Folgen oder
ja,
was?
Ja, eben, genau. Und am Anfang war es so, man wollte so viel wissen und dann musste man eine Woche warten. Und ich habe so das Gefühl, also von der Menge der Erzählung her passt es komplett, finde ich, gut in 10 Folgen. Und auch, dass so viel, also welche Charaktere, wie sehr sie eben da waren, das sind so typische A, B, C, D-Handlungen gewesen für mich. Und normalerweise wäre das halt so gewesen, dass zum Beispiel Rios Geschichte womöglich früher, ne, in einer Folge erzählt worden wäre, womöglich als B-Handlung oder so. Oder vielleicht als A-Handlung und irgendwie noch nebenbei hätte sich was anderes entwickelt, dass die nächste Folge abgeschlossen wird und so. Also bei so abgeschlossener Erzählweise, glaube ich, können vielleicht Leute damit nochmal anders umgehen. Aber wenn jetzt diese Stränge so über 10 Folgen gezogen werden, dann haben manche gesagt, die sind zu viele Dinge zu erzählen. Wir verstehen nicht, wie das erzählt werden kann, also in diesen 10 Folgen. Und andere haben gesagt, es ist viel zu wenig Inhalt. Was soll denn da erzählt werden? Also ich bin irritiert. Aber also mir hat das halt gut gefallen.
Weißt du, was das Allerironischste daran ist? Dass genau die das jetzt schreien und die sich als Fans alter Schule ausgeben, ja noch früher auch immer eine Woche auf die nächste Folge warten mussten. Nur war es da kein übergeordneter Story-Akt, der erzählt wurde, sondern eben eine halt abgeschlossene, in sich abgeschlossene Folge. Deswegen hat man es vielleicht nicht so gemerkt oder so. Ich weiß
ja, und dann ist halt das Empfinden vielleicht anders. Also weil du sagst, das Pacing, ich bin gespannt, wenn ich jetzt die ganze Staffel nochmal gucke und relativ zügig dann hintereinander weg, ob ich das dann auch so empfinde. Weil also ich kann das jetzt so gar nicht greifen, dass ich finde, dass es da ein komisches Pacing gab oder so.
Also ich habe von vornherein ja gesagt, dass diese Staffel eigentlich wie ein großer Film ist.
Ja.
Weil ja auch die Episoden im Grunde immer daran angeschlossen haben, wo sie zeitlich bei der Vorepisode aufgehört haben. Also wir haben keine großen Zeitsprünge oder so jetzt zwischen den Folgen zum Beispiel. Und ich glaube, man kann das dann, wenn man das echt am Stück sieht, als wirklich guten, großen, langen Film sehen und dann hast du eine durchgehende Story. Ich glaube, das funktioniert viel, viel besser. Da bin ich auch gespannt. Ich werde mir die auch nochmal angucken, aber ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Pause.
Ja. Na gut, bevor wir Cory jetzt komplett verlassen sozusagen. Sie wird ja jetzt hochgebeamt mit Wesley. Fand ich auch, überhaupt die Musikeinspieler dazwischen auch immer wieder.
Ja.
Oh, ich war völlig fertig mit den Nerven quasi. Also es war einfach wunderschön. Ich habe geheult. Und bevor wir sie verlassen, du hattest ja vorhin gesagt, sie und ihre ganzen anderen Cory-Schwestern, also die hießen natürlich alle unterschiedlich.
Ja,
das
sind
alles Namen, die wir auch kennen aus dieser Geschichte um Ericsson, ein Enterprise, ne? Das sind auch alles genau diese Namen, die er auch benutzte, Persephone und so weiter.
Da gibt es vor allen Dingen 3 Episoden, das ist eine Dreier-Episode, die man in Enterprise da empfehlen kann, die sich um Adam Sung und eben genau diese Ogmans dreht. Und zwar ist da 404, 5 und 6, Borderland, Cold Station 12 und The Ogmans. Da dreht sich das auch nochmal drum, also das kann man vielleicht nochmal kurz als Referenz mit angeben.
Ja, absolute Guck-Empfehlung, genau.
Ja, sehr gut. Ja, super. Danke nochmal für den Tipp. Da gucken wir auf jeden Fall, also ich gucke da auf jeden Fall nochmal rein. Damit ist der Story-Arc um Cory so abgeschlossen, die überraschend für mich nochmal auftauchte. Aber für diese Story mit Wesley hat sich's auf jeden Fall nochmal gelohnt. Und mich würde übrigens interessieren, was er denn, unter welchem Namen er jetzt läuft. Also weil er ja sagt, früher hieß ich mal Wesley. Und was ich übrigens auch sehr sympathisch fand, war, als er ja irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas sagte, eine Bemerkung machte oder so, und sie meinte, ist das ein Witz? Und er so, ich hoffe doch nicht, das letzte Mal, als ich diesen Witz gemacht habe, habe ich eine Zivilisation um, was hat er gesagt, um ein Jahrzehnt zurück irgendwie katapultiert, irgendwas ist schiefgelaufen. Und ich dachte noch so, ach, wie niedlich, das klingt sehr nach Wesley. Also ja. Sozusagen die Lehrjahre eines Travelers.
Okay, ich habe mich gefragt, ob das irgendwie eine Meta-Information ist.
Für irgendwas im Kennen, was wir zuordnen können, ist okay.
Nee, für das Erleben von Will Wheaton womöglich, von sich im Fandom oder so.
Ah, okay. Was ich mich übrigens gefragt habe, ist, und komischerweise ist mir das jetzt erst gekommen und nicht schon früher, als ich das in TNG gesehen habe, ich habe mich gefragt, ob die Reisenden oder in dem Fall der Reisende, ob das irgendeine Anlehnung hat an Sinti und Roma, die ja auch dieses Nomadenleben führen und die werden ja auch immer als die Reisenden bezeichnet. Im Englischen heißen die doch auch immer the Travelers.
Okay.
Wahrscheinlich eher nicht. Aber das kam ja auch zwischendurch nochmal so als eine Assoziation, aber egal. So, was haben wir denn jetzt noch übrig? Wir haben natürlich noch eine massiv wichtige Begegnung, nämlich die zwischen Picard und Q.
Ja.
Aber bevor die kommt, können wir uns ganz kurz nochmal Ruffy und Seven widmen. Die haben nämlich nochmal einen versöhnlichen Moment und küssen sich und
Oh ja, das also, ist so schön.
Die beiden, also ich freue mich so, dass wir diese Beziehung einfach bekommen haben zwischen Seven und Ruffy. Dieses Standardmäßige, dass du so schön anhaken kannst auf Facebook oder wo auch immer, it's complicated. Genau das ist ja Ruffy und Seven. Wenn das keine komplizierte Beziehung ist, und das wird ja auch immer wieder durch die ganze Staffel hinweg gesagt, dass die beiden ja auch, also Puck schlägt sich, Puck verträgt sich, ja. Also genau ja, so läuft es ja zwischen denen. Und genau. Trotzdem irgendwie funktioniert es, ja.
Ja, naja, aber es liegt ja quasi an den Päckchen, die beide jeweils für sich tragen, ne? Und hier hat sich ja jetzt in dieser Staffel einiges verändert, ne? Also wir sind jetzt hier im Chateau und sie sind sich irgendwie bewusst, dass sie jetzt hier feststecken. Also sie haben das Bestmöglichste getan, die Zeitlinie ist repariert und sie hoffen, es hat geklappt, ne? Sie können es ja jetzt nicht gucken. Sie haben ja kein Fernrohr ins 24., 25. Jahrhundert und stecken da jetzt fest, weil sie haben ja kein Schiff und können nicht wieder zurückreisen. Und dann ist die Frage, wie geht's jetzt weiter? Und ich fand das so schön, wie Ruffy auf Seven zukommt, berührt sie so am Implantat, ne? Und ist es okay für dich, also ne, kommst
ja,
du klar.
Genau. Ja,
genau.
Ja,
und dann
ja.
Sagt sie, ja, mehr als das, es ist mehr als okay. Und ich denke, ach, oh, wie schön. Ne, also genau das ist das, was ich vorhin gesagt hatte. Ne? Also das ist, dass ich es so wichtig finde, dass sie zu sich findet in jeder Hinsicht. Also auch, dass man sie hier nicht in Anführungszeichen repariert. Ne? Mhm. Man ist, wer man ist und mit allem, was dazugehört. Ich weiß nicht, was sei es eine Behinderung oder was auch immer. Ja, was auch immer man mit sich trägt. Man ist, wer man ist. Und
aber auch Raffis Reaktion darauf, dass sie dann sagt, es ist schön. Und jetzt muss ich mich vielleicht mal ein bisschen um mich kümmern auch. Also weil sie sieht, dass Seven zu sich gefunden hat, wäre vielleicht ganz gut, wenn sie auch mal an ihren Päckchen ein bisschen arbeitet. Also so
ja,
hatte ich ein bisschen das Gefühl.
Die haben sie ja auch konkret miteinander angesprochen. Ne? Also Seven hat sie ja auch gespiegelt und hat sie auch konkret damit konfrontiert und gesagt, du manipulierst immer die Leute und so. Und sie musste
sich
ja dann
ja auch konkret ihr Ruffys Sohn und auch Elnor angesprochen, als sie Elnor verloren hat. Und genau. Da wurde ja auch explizit nochmal Ruffys Sohn namentlich auch genannt, wo vielleicht auch die Leute, die Staffel 1 nicht gesehen hatten, gar nicht wussten, wer ist da jetzt gerade genannt worden, ja. Weil Ruffy und ihr Sohn sind entzweit. Also die reden schon seit Jahrzehnten nicht miteinander und ja, also alles sehr kompliziert. Ja,
genau. Ja, genau. Und also, es hat ja seine Gründe, ne, warum sie so Leute manipuliert. Elnor hatte ihr das ja auch ursprünglich auf den Kopf zugesagt.
Ja.
Ne?
Ich meine, sie war ja auch Alkoholiker. Also das ist und also wahrscheinlich auch noch andere Drogen, aber vor allen Dingen Alkohol, was man ja auch nochmal in der Szene sieht, wo sie an der Bar steht, auf der Gala, wo sie ja auch kurz versucht ist und dann sagt, nee, sie möchte nur ein Wasser. Das sind immer so kleine Blitze oder kleine Einblicke, die man so kriegt, wenn man so ein bisschen von der Vorgeschichte der Figur weiß. Ich finde schön, dass wir das so gezeigt kriegen. Und irgendwie weiß man aber trotzdem, Ruffy und Seven, die sind voneinander da und die unterstützen sich und dann küssen sie sich auch nochmal und es ist einfach nur schön gewesen. Und sympathisch fand ich auch, als Seven meinte, so, wie funktioniert das jetzt nochmal mit dem Geld? Was ist Geld und wo kriegen wir es her und wie benutze ich es? Ja, sehr schön.
Und Rios meint, ach, kommt doch zu uns, ne? Also kommt doch mit zu uns und dann willst du nicht erstmal selber klären, was mit dir ist. Ah ja, stimmt, ich frag mal, was mit mir wird. Und sie dann meint, ah, ich habe ihn noch nie so glücklich gesehen. Und das ist ja wirklich so schön, er ist so gelöst auch. Ne? Ja.
Ja, also ich meine, wollen wir Rios gerade vorziehen, bevor wir über Q reden? Weil Q ist, glaube ich, da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen was zu sagen. Rios ist mehr oder minder inoffiziell jetzt mit Ramirez zusammen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade gar nicht, wie heißt denn Dr. Ramirez mit Vornamen?
Theresa,
dankeschön. Also Rios ist mit Theresa zusammen. Da schließt sich jetzt auch ein bisschen der Kreis. In der letzten Folge war es ja so, dass Theresa mehr oder minder schon gesagt hat, ja, also woher willst du denn nicht wissen, ob dein Schicksal es nicht ist, einfach hier zu bleiben. Anstatt dann aktiv wirklich zu sagen, dass er sagt, ich nehme dich und deinen Sohn mit, wurde überhaupt gar nicht zur Sprache gebracht, sondern es wurde gleich von ihr gefragt, ob er nicht bleibt. Er sagt ja auch irgendwie, er kann nicht, aber jetzt stellt er fest, nee, er kann irgendwie doch. Also er möchte das nicht aufgeben und er hat sich sozusagen damit abgefunden, dass er da bleiben wird. Und hier haben wir eben dieses, was wir schon mal gesagt haben, diese Zeit. Zeitschleife, dieses vorgezeichnete Zeitparadox. Etwas, das passieren muss, damit dann die Zukunft so passiert, aus der er kommt, damit die so passieren kann, sozusagen. Und in dem Fall ist es so, wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, dass in der Original-Timeline ganz am Anfang ja Seven unterwegs ist mit dem Raumschiff, mit den medizinischen Hilfsgütern als Ranger. Und auf diesen Kisten ist ja ein Schmetterlingssymbol drauf. Also das ist ja dann die Marke von dieser Hilfsgüterorganisation und dass das vielleicht zusammenhängen könnte mit einer Hilfsgüterorganisation oder mit einer Hilfsorganisation, die Theresa, also die Ramirez, gegründet haben kann.
Genau, weil die Mariposa-Klinik,
richtig,
die
auch
sie
das Schmetterling
hat,
als
auch
Symbol
genau diesen,
hatte. Genau. Mhm. Und da waren wir ja aber nicht sicher, ist es jetzt so, dass sie das in der Vergangenheit gründet und sozusagen bis zu dem 24. Jahrhundert, wo wir dann diese Hilfsgüter sehen, sich diese Hilfsorganisation gehalten hat? Oder ist es deshalb so, weil Ramirez und Ricardo zusammen mit Rios dann ins 24. Jahrhundert gesprungen sind und da sozusagen diese Organisation aufgebaut haben, ja? Mhm. Und jetzt kriegen wir ja quasi bestätigt, okay, also es ist offensichtlich so, Rios beschließt, in der Vergangenheit zu bleiben mit Ramirez und Ricardo und offensichtlich gründen sie da diese Hilfsorganisation, Mariposa-Hilfsorganisation, die unter anderem eben medizinische Hilfsgüter an Bedürftige oder in Kriegsgebiete oder was auch immer dann entsprechend transportiert. Und das ist offensichtlich eine Organisation, die sich bis ins 24. Jahrhundert gehalten hat und daher eben die Hilfsgüter auf dem Schiff von Seven. Und eigentlich, wenn man ganz genau ist, hätte es gar nicht anders ausgehen können, als dass Rios in der Vergangenheit bleibt, weil wir diese Bestätigung im Grunde schon durch die Hilfsgüter in der ersten Folge gehabt haben.
Genau, ja. Also in der ersten Szene, in der ersten Folge, als wir Seven sehen, da haben wir den Schmetterling schon drin, genau.
Genau, also es ist im Grunde ein Zeitparadox, das sich erfüllen musste, weil die Zukunft, aus der wir kommen, im Grunde schon das Ergebnis der Veränderung in der Vergangenheit ist. Apropos timey-wimey, wibbly-wobbly, Zeitreise-Phänomene, genau. Ja, und genau so ist es. Also Rios bleibt und wir erfahren dann auch später noch, Picard trifft dann später noch Guinan, nachdem dann alle wieder zurück in ihrer Timeline sind, kommen sie alle nochmal zusammen und stoßen nochmal an und das passiert natürlich in Guinans Bar und da trifft er auch nochmal Guinan und da erfahren wir, was denn mit den ganzen Leuten so passiert. Das erste ist als schönes Easter Egg, im Hintergrund an der Bar an der Wand hängt ein Foto von Rios mit Teresa zusammen in normalen Alltagsklamotten von einem Jeep. Irgendwo im Dschungel, sieht zumindest so aus. Und sie hatte noch zu Picard gesagt, sie hatte immer Bedenken, dieses Foto hängen zu lassen, weil sie nie genau wusste, ob Picard es vielleicht irgendwann mal auffallen würde, aber sie meinte, es ist ihm nie aufgefallen, weil er war zwar immer clever, aber hat nie besonders so auf seine Umwelt geachtet.
Ja, ist nicht so aufmerksam
genau.
auf das Äußere, sondern es eher in sich gekehrt denkend.
Genau. Und dann zeigt sie ihm dieses Foto und da sehen die beiden doch sehr glücklich aus, was mich irgendwie auch so ein bisschen glücklich gemacht hat. Und dann erfährt man aber tatsächlich noch, wie sie gelebt haben, beziehungsweise wie sie starben. Was ich weiß noch nicht so genau, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde, aber sie erzählt dann eben, Teresa ist an Altersschwäche gestorben in hohem Alter, und aber Rios ist gestorben in einer Barschlägerei irgendwo, wo hat sie gesagt? Ich weiß gar nicht mehr,
in der
Wüste oder wo? Ach, in Marokko, genau.
Beim Kampf um Hilfsgüter.
Genau, und aber sein letzter Atemzug war quasi an der Zigarre. Und das soll uns vielleicht noch irgendwie versöhnen, weil Rios war ja immer so ein Abenteurer und so ein Hau drauf und Haudegen auch, der ja auch das Leben, glaube ich, das hat er ja auch auf der Gala gesagt, also er liebt es alles, der Alkohol schmeckt echter, die Zigaretten, die schmecken toller, der Rauch ist viel besser und also alles ist irgendwie, ja, nicht Synthohol und nicht irgendwie aus dem Replikator und so. Ja, die Tatsache, dass dann sozusagen sein letzter Atemzug so an der Zigarre war, noch so nach dem Motto, ich gehe so aus dem Leben mit Genuss. Ja, das soll uns vielleicht nochmal versöhnen. Also ich finde, das ist irgendwie ein bisschen doofer Tod, aber okay.
Ja, naja, und vor allem auch Picard versöhnen, ne? Ihn da so ein bisschen abzuholen. Sie sagt, sie waren gute Menschen, wir waren befreundet, sie waren immer hier, wenn sie in der Stadt waren und so, ne?
Ja, und ich sag dir ganz ehrlich, das hat meinem Herzen irgendwie gut getan.
Ja.
Also das Wissen, das Guinan und diese ganze Familie, also auch Ricardo, Ramirez und Rios, dass die befreundet waren mit Guinan und dass da einfach eine enge Freundschaft bestanden hat, das ist für mich, Guinan ist sozusagen die Brücke, die hier so diese Familienbande schlägt hin zu Picard und seiner Zeit und der Familie, die da dann jetzt eben übrig ist. Das fand ich schön, das hat mir gefallen.
Und da wird ja auch noch jemand tatsächlich direkt so im Nebensatz mit in die Familie aufgenommen, denn Tante René
Richtig.
Wird erwähnt.
Und ich dachte so, okay, also offensichtlich haben sie dann den Schulterschluss mit René gesucht und jetzt erfahren wir natürlich aber auch, warum Renés Mission so wichtig war, denn Ricardo als Erwachsener hat dann ein Team von den besten Wissenschaftlern auf der Erde zusammengestellt, die mit Hilfe des Mikroorganismus, den René auf der Europa-Mission ja dann entdeckt hat, das wurde ja gesagt, dass sie ihren Commander überzeugt hat, den Mikroorganismus mit auf die Erde zur Erforschung zurückzunehmen, weil sie überzeugt davon war, dass es ein Bewusstsein hat. Dieser Mikroorganismus war es, der am Ende dazu geführt hat, dass eine Kur gegen Wasser- und Luftverschmutzung entwickelt werden konnte.
Genau, zur Reinigung des Himmels und sie sagt Heilung der Ozeane.
Mhm. Ja, genau. Da sieht man also, wie viel da eigentlich dranhängt. Und interessanterweise dann aber natürlich auch hier jetzt wieder dieses sich selbst erfüllende Zeitparadox, denn Ricardo hätte wahrscheinlich niemals, wäre niemals auf diese Schiene gekommen, glaube ich, auf Wissenschaft, Erforschung, Zukunft und so weiter, wenn nicht Rios in seinem Leben gewesen wäre und das Bewusstsein, dass es eine Zukunft gibt, in der alles eben besser ist, in der es keine Umweltverschmutzung mehr gibt und keine verseuchten Meere und keine verschmutzte Luft und was nicht alles, weißt du? Da hängt so viel sozusagen zusammen.
Ja, das kann gut sein.
Das war auch sehr, sehr gut gelöst, meines Erachtens nach, ja. Und bevor sie dann aber dort in der Bar noch ein letztes Mal anstoßen, haben wir, wie gesagt, noch die Szene mit Q und Picard. Und wenn du schon beim Rest der Folge geweint hast,
Genau.
Na gut, also ich meine, Picard und Q haben natürlich eine Geschichte. Q tauchte das erste Mal in TNG auf mit tatsächlich der allerersten Folge und hat ja dann auch immer wieder die Menschheit sozusagen vor ein Tribunal gestellt, in eine Gerichtsverhandlung und Picard war immer so Stellvertreter für die Menschheit und Q ist immer wieder aufgetaucht und Q und Picards Beziehung war immer, da kann man auch gut sagen, it's complicated, ja.
Ja.
Und Q ist hier aber in dieser Staffel ein anderer Q. Also John Delancey hat ja genauso wie Patrick Stewart auch gesagt, er übernimmt diese Rolle des Qs nur dann nochmal, wenn er dieser Rolle eine Entwicklung geben kann. Das war das Gleiche, was Patrick Stewart auch gesagt hat. Er möchte nicht den gleichen Picard spielen, den er in TNG vor 30 Jahren gespielt hat, sondern er möchte der Rolle eine Entwicklung und eine Tiefe geben, was wir jetzt hier in 1 und 2 tatsächlich gesehen haben. Mit Q ist es genauso. Und Q hat ja eigentlich entgegen seiner Art die ganze Zeit agiert. Er hat Picard ja geschlagen, er war feindselig eingestellt teilweise. Man wusste nicht so richtig, ist er gut oder ist er böse? Und auf welcher Seite steht er? Warum macht er das Ganze? Und dann hat er ja auch seine Kräfte verloren. Also er konnte ja nicht mal schnipsen und dann automatisch irgendwie seine Kräfte aktivieren. Und dann wusste man auch irgendwie, ja, er ist krank. Dann haben wir erfahren, dass er ja im Sterben liegt. Haben wir das eigentlich erwähnt letzte Woche bei 209? Ich glaube, das haben wir vergessen, oder? War das in 208?
Das war in 208 in diesem FBI-Verhör.
Wir haben eine wichtige Sache vergessen, richtig. Und dann haben wir ja erfahren, er liegt im Sterben. Deswegen funktioniert ja auch seine Kraft nicht. Übrigens wissen wir da aber auch immer noch nicht, ist es nur er oder ist es das ganze Kontinuum? Wahrscheinlich, vermutlich das ganze Kontinuum, sonst hätte ja irgendein anderer Q auf dieses Herbeirufen durch Geinen reagiert, denke ich mal.
Unklar, er ist unklar.
Jetzt kommen wir eben zur großen Szene zwischen Picard und Q, wo sich eben ausgesprochen wird, wo mal alles auf den Tisch gepackt wird. Warum hat Q das gemacht und überhaupt und sowieso? Und das Ganze wird jetzt so gedreht, dass Q sagt, du bist mir wichtig und ich wollte dir helfen, diese Schuld, die du dein Leben lang mit dir rumgetragen hast, abzuwerfen. Und deswegen habe ich diese ganzen Ereignisse in die Wege geleitet, so wie sie jetzt hier stattgefunden haben, damit du die Möglichkeit hast, dein Traumata aufzuarbeiten und es von dir zu schmeißen, um dann am Ende nicht wie ich alleine zu sterben, sondern, also nach dem Motto, nicht mach nicht den gleichen Fehler wie ich, sondern dass du die Möglichkeit hast, es besser zu machen, als ich es gemacht habe.
Ja.
Ja, das Problem ist aber jetzt, ich persönlich finde, das ist kein ausreichender Grund für diese ganzen Probleme, die Q PK gemacht hat, weil er damit ja im Grunde, der hat ja die ganze Timeline im Grunde aufs Spiel gesetzt. Millionen, Millionen von Leben.
Naja.
Und das Problem ist aber, eigentlich beantwortet Q ja genau diesen Einwand selber, weil ich sage, das ist für mich kein ausreichender Grund, um sowas anzustellen. Und Q sagt ja dann als Erwiderung darauf, das fand ich so schön, auch Götter haben Lieblinge und du, PK, du bist wichtig für mich, also you matter to me. Das ist der Grund, weil du für mich wichtig bist und ich nicht möchte, dass du so endest wie ich. Deswegen möchte ich dir helfen. Also im Grunde beantwortet er das schon selbst.
Ja, ja. Also ich fand es interessant, dass er ja tatsächlich auch sieht, ne, dass bei Picard sich was getan hat. Ne? Der legt den Schlüssel zurück, der ja das Symbol in dieser ganzen Staffel war, für dieses, für eben der Moment, dass er der Mutter die Tür aufgeschlossen hat, sie rausgelassen hat und sie sich umbringen konnte. Ne? Das Zeichen dafür, dass er quasi verantwortlich sich fühlt, ne? Und er legt den Schlüssel wieder dahin zurück.
Richtig, wo also er ändert nicht sein hingehört. Eigenes Schicksal, genau.
Genau, ja. Und das erkennt ja Q an und sagt, also, weil es geht hier im Grunde um Selbstakzeptanz, ne? Am Anfang sagt er ihnen, er muss bereuen, ne? Buße hieß ja, glaube ich, auch die eine Folge. Mhm, und genau, Folge 2.
Ja, er sagt zwei Sachen, die sich jetzt hier auflösen. Er sagt, du musst Buße tun und dann sagt er, du musst verzeihen. Und dann fragt ja Picard noch was und dann sagt Q, du weißt genau was. Und ich dachte, es geht um irgendwas, was er Q angetan hat, aber darum ging es gar nicht. Sondern es geht darum, was er sich selbst quasi angetan hat oder sich selbst nicht verzeihen kann.
Genau, ganz genau. Es geht hier um Selbstakzeptanz. Also im Grunde das, was wir bei den anderen Charakteren jetzt auch schon gesehen haben und wo es sich gelöst hat, ne? Also Rios hat für sich was gefunden, seinen Weg gefunden. Tallinn konnte für sich die ganze Sache lösen. Und Seven finde ich ganz großartig, wie es da passiert ist. Bei Raffi ist auf dem Weg und so weiter, ja. Und jetzt hier Picard eben auch. Und Q ist sichtbar zufrieden damit, ne? Mhm. Und seit 37 Jahren kennen die sich jetzt schon.
Ja.
Und dann sagt er, wie kann das sein, dass ihr euch immer so auf negative Momente fixiert? Wie kann das sein, dass ihr da drinnen so verhaftet seid als Menschheit, ihr Menschen, ne? Als seid ihr Schmetterlinge mit festgepinnten Flügeln. Ne?
Ja, natürlich hier auch wieder das Schmetterlingsbild, ganz klar.
Natürlich,
ja,
natürlich, genau. Und dann fand ich es einfach so ergreifend, ne? Mein alter Freund, auf ewig der kleine Junge, der mit der falschen Drehung eines Schlüssels das Universum zu seinem Herzen zerbrochen hat, ja? Schluss damit. Also ich finde das so gut, wie das zwischen den beiden da läuft, wie ehrlich er da ist, was er da alles sagt und genau das eben, ne, dass Picard, das fand ich dann auch noch so gut, dass Picard sagt, aber deswegen hast du das alles gemacht wegen mir? Wie kann denn das sein, ne? Mhm. Und dann sagt er, ja, wenn ich jetzt hier gehe, dann lass ich dich wenigstens zurück ohne deine Ketten. Du bist jetzt befreit von deiner Vergangenheit, ja? Und das war mir wichtig, darum geht es. Und das ist jetzt wieder so ein Moment, wo ich denke, Grüße ans Fandom, ne? Also wenn wir in Staffel 1 noch gesagt haben, oh, jetzt muss da auch noch diese Tentakelwesen da aus diesem Wurmloch, keine Ahnung, was da los ist, muss es dann immer um so viel gehen. Und jetzt sagt hier Q,
nein.
Muss es denn immer eine galaktische Bedrohung geben?
Richtig.
Muss das Universum auf dem Spiel stehen? Der himmlische Frieden? Nein.
Da musste ich auch dran denken, genau. Da habe ich sofort auch gedacht,
kann es nicht genug sein, ein Leben zu retten? Genau das habe ich vor 2 Jahren über Staffel 1 gesagt. Kann es nicht auch um ein kleines Thema gehen? Und ich finde das so, so gut, was sie hier in dieser Staffel erzählen, ne? Mhm.
Ja, ja, ja. Ich kann zu allem ja und amen. Aber ich tue mich trotzdem schwer zu akzeptieren, dass Q einfach nur, dass er so viel aufs Spiel setzt für eine Person. Auf der anderen Seite ist es ja völlig im Charakter mit dem Q, den wir kennen. Denn für Q war das Universum immer schon eine große Spielwiese. Der hat einmal geschnipst und hat Generationen oder Bevölkerungen, Planeten verschwinden lassen und wieder auftauchen lassen und hat eine Sonne explodieren lassen. Also für den war das immer eine große Spielwiese. Picard sagt ja dann auch, wieso, weshalb, warum und musste Tallinn sterben und was nicht alles, also musste das sein. Und dann sagt er, Tallinn ist in jeder Timeline gestorben. Diese Timeline ist die einzige Timeline, in der sie mit René sprechen kann. Das heißt, im Grunde ist es sozusagen noch, hat er ja auch noch einen Gefallen getan. Also, und daran sieht man aber, dass Q, der hat einen ganz anderen Referenzrahmen als wir.
Genau, super, dass du es selbst sagst, weil genau das wollte ich nämlich auch sagen eben, ne? Also von wegen, er setzt so viel auf das Spiel, aber er sieht auch aus einer ganz anderen Perspektive, er sieht so viele Zeitlinien, ja, und das ist dann auch nur wiederum eine Karteikarte in all dem großen Kasten, ganz genau, ja.
Genau, und das ist ja das, und das ist ja eigentlich die Art von Q, wie wir ihn ja auch schon in TNG 101 in der allerersten Folge kennenlernen. Genau so, also ich finde, da hat sich auch nichts in der Figur fürs Qs geändert. Und deswegen weil das auch passt in den Q, den wir kennen, auch wenn natürlich der Q, den wir hier kennenlernen, eine Entwicklung auch gemacht hat, ja. Und deswegen kann ich das auch akzeptieren, weil das passt für mich dann auch sozusagen. Also du hast vorhin so schön gesagt, dass diese Story um Wesley wie ein Puzzlestück perfekt in dieses Bild passt. Und das ist mit Q ist es für mich auch so. Also das passt in das Bild von Q, das wir haben. Und es ist aber trotzdem schön, weil wir ja gleichzeitig, also wir haben hier natürlich ja die Erklärung und ich kann durchaus verstehen, wenn jemand sagt, er findet die Erklärung doof, aber wie gesagt, ich fand sie gut. Und was wir hier natürlich aber auch haben, ist, wir haben einen sterbenden Q. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir kriegen im Grunde, wir kriegen eine Abschiedsszene zwischen Q und Picard, ja, aber wir bekommen auch eine Abschiedsszene ganz generell, weil wir auch nicht genau wissen, wie es mit Q weitergeht. Also Q hat selber gesagt, er stirbt. Und er sagt jetzt hier nochmal, er spricht, ich weiß gar nicht, ich krieg's gar nicht mehr genau zusammen, aber sagt sowas wie, es geht in neue Abenteuer, neuen Ufern oder so. Also er umschreibt es irgendwie. Also er sagt nicht, ich sterbe, sondern er sagt irgendwie, dort draußen gibt es neue Dinge für mich, irgendwie so.
Na gut, es kann ja natürlich sein, dass er in einen anderen Daseinszustand übergeht. Ich meine, das ist ja auch genau die Bilder und Metaphern, die wir in unserer Existenz auf der Erde und in unserer Mythologie auch alle haben, ne? Also genau. Es ist ja alles offen. Mhm. Ja.
Genau, und genau das ist es, was ich sagen will, weil wir wissen eigentlich gar nicht, ob er wirklich, also es kann natürlich, wie du sagst, es kann einfach nur eine Verklausulierung des Sterbens sein, ja, aber es kann auch einfach, und bei Q traue ich das zu, es kann auch einfach eine Evolution vielleicht sein.
Ja, also man weiß es nicht.
Richtig.
Er hat ja vor zwei Folgen tatsächlich ja auch selbst gesagt gegenüber Geinen. Er ist auch überrascht. Er wusste das auch nicht. Er weiß auch nicht, was passiert und was kommt. Aber es passiert. Ja. Und wie du sagst, das Kontinuum ist es unklar, was mit dem passiert. Also vielleicht sah er das ja jetzt auch schon bei anderen. Vielleicht ist die Zeit des Kontinuums als solches abgelaufen. Ganz egal, wie alt ein Individuum innerhalb des Kontinuums ist. Ne? Also es kann ja jetzt auch sein, dass vielleicht sein Sohn schon nicht mehr da ist. Oder ich meine, vielleicht sind die auch alle untereinander so entzweit. Also ich meine, hier unser John Delancey Q, ne, der war ja auch prädestiniert dafür, sich eben keine Freunde zu machen. Und das ist ja genau das Schicksal, das er für Picard nicht möchte. Er soll eben geliebt werden. Ne? Darum geht es. Und ich fand das so schön. Ne? Er sagt dann, sie fragen, warum das von Bedeutung ist, eben nur einen Menschen zu retten. Für mich ist es das, ne? Sie sind für mich von Bedeutung. Und das ist so, das spielt er so unfassbar gut, so wie er jetzt so emotional und so ehrlich, wie er das rüberbringt. Und das hat mich so erinnert auch wieder hier an Talon, ne? Die ihren Erlösungsmoment sozusagen darin gefunden hat, mit René zu sprechen, ne? Die an Picard angelehnt gestorben ist, im völligen Frieden und in Glück damit, dass sie mit ihr hat sprechen können.
Ja.
Und sich bei ihm dafür bedankt, dass sie die Chance hatte und so, das ist, da sind die beiden sich gleich, ne? Und ich find's auch umgekehrt dann auch so schön, dass Q eben auch da auf sie zurückgreift und sagt, dies ist die einzige Zeitlinie, wo sie die Chance hatte, mit René zu sprechen.
Genau, ja. Und am Ende umarmt ja Picard dann tatsächlich auch Q. Also das ist so ein bisschen, es gibt doch diese klassische Szene immer in verschiedenen Serien, wo dann jemandem die Hand geben will und der dann sagt, ach komm her und drückt ihn dann. Und so ähnlich war diese Szene hier auch. Ja, hat dann Q nochmal gedrückt und Q war ganz kurz, und dann hat er ihn aber auch zurückgedrückt. Und ich so, oh mein Gott.
Ja, ach, das ist ja dann.
Das war so schön.
Das war unfassbar schön, vor allem weil, also sie treffen sich ja nochmal draußen, ne? Die kommen alle raus und es ist klar, dass sie jetzt eben dann reisen werden. Es ist auch klar, dass Q quasi seine letzten Kräfte dafür investieren möchte.
Ja, und darf ich kurz was fragen, weil da möchte ich gerne wissen, woher hat Q nochmal diese plötzlichen Überschusskräfte her? Mit dem Wiederherstellen der Timeline hat er die nochmal schnell gekriegt oder so? Weil der konnte ja die ganze Zeit nicht schnipsen, das ging nichts.
Er hatte immer mal wieder die Möglichkeit zu schnipsen. Ich habe so das Gefühl, dass so quasi seine Batterien so ein bisschen Zündungs- oder Nachladebedarf hatten quasi. Ne, ganz am Anfang in Ende Folge 1 hatte er auch geschnipst gegenüber Picard.
Ja, aber nachdem er nicht mehr schnipsen konnte, was er ja festgestellt hat bei diesem ersten Zusammentreffen, also für uns ersten Zusammentreffen mit René. Ich dachte, danach wäre es halt nicht mehr gegangen.
Ja, aber das Zusammentreffen mit René, das ist ja eigentlich in der Vergangenheit gewesen, ne? Noch bevor.
Richtig, ja. Ach ja, ach okay, das kann ja natürlich sein.
Also es kann natürlich sein, dass er quasi zurückgereist ist und das Ereignis nach dem Ereignis. Ja.
Stimmt. Aber du hast recht, es ist zeitlich eigentlich davor gewesen. Ja,
es ist zeitlich davor gewesen, ich glaube im Januar und wir sind jetzt im April.
Stimmt, ne? Ja.
Aber es könnte natürlich sein, dass er im April auf Picard trifft, nochmal schnipst, um sein Alter anzupassen. Ne, da war noch alles in Ordnung. Dann schnipst er sich ja auch nochmal mit ihm raus in die frische Luft mit Blick auf den Weinberg. Und Picard ist irritiert, sagt, wir haben doch gestern hier noch die Weinlese gehabt. Ja,
stimmt,
Moment,
ja.
Das sieht alles anders aus, komisch. Da konnte er noch schnipsen. Und es könnte ja dann sein, dass dann diese Szene aus dem Januar für Q danach kommt. Ne? Es ist nicht so klar, aber womöglich gibt es eben noch so einen letzten Rest Kraft, ne? Oder er will eben tatsächlich seine eigene Existenz jetzt in Energie umwandeln, um die herzustellen oder zur Verfügung zu stellen für diese Zeitreise. Und als Rios dann sich entscheidet, da zu bleiben, sagt er, dann habe ich ja vielleicht sogar noch ein bisschen Restenergie. Da gibt es noch eine kleine Überraschung.
Richtig. Und ich hatte halt einfach mal spekuliert, dass er vielleicht so eine Art Booster gekriegt hat davon, dass die Timeline wieder richtig hergestellt ist oder so. Aber okay, man weiß es nicht. Also er kann auf jeden Fall die Leute zurückschnipsen. Super. Wir brauchen keinen Wesley, der da kurz mal eingreift, sondern das macht schon Q.
Und ja. Mal bevor er schnipst, ich will nur ganz kurz drauf gucken, er hat ja so eine Robe jetzt an. Ne?
Richtig, das habe ich reingeschrieben in die Kommentare. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Also links oben an der Robe, da waren so Flecken. Und das sah aus für mich wie Flecken auf der Robe. Und du hast aber gesagt, nee, das ist ein Muster.
Ja, genau. Also ich habe erst gedacht, da sind Flecken, so
ich dachte,
als Zeichen
vielleicht,
für.
Ich dachte, das sollte Zeichen zeigen, dass Hugh sozusagen nicht hundertprozentig fit
genau.
ist und in verfleckten Klamotten rumrennt.
Ja, das habe ich im ersten Moment auch gedacht, dass das quasi seine Schwäche jetzt zeigt, sein Abbauen, ne, dass da jetzt
genau,
Flecken sind.
Ja.
Ja. Genau, aber dann, als er draußen in der Sonne stand, da habe ich gesehen, wie es glitzert, also wie es quasi so schien. Und ich glaube, die haben wahrscheinlich wieder Stoff bedruckt, ne? Machen sie ja in den letzten Jahren immer ganz gerne. Und da sah man. Das war ein Planet mit Ringen und weiter unten war dann auch nochmal dieses Muster, dass er auch in Folge 1 diese Brosche, genau, angelehnt ja quasi an diese Richterkette aus TNG Folge 1, ja. Also dieses Muster da auch nochmal aufgegriffen, aber eben auch Planeten und Sterne.
Interessant, weil wie gesagt, auf den ersten Blick dachte ich, wieso hat der Fleck, das hat mich wahnsinnig gemacht, weil es sah die ganze Zeit aus wie Flecken. Und ich meine, jetzt ist es eine schwarze Robe, deswegen, man hat es nicht so hundertprozentig deutlich gesehen, aber das ist okay. Also so ergibt es
aber
irgendwie mehr Sinn.
Ich fand diese Robe an sich
halt
auch interessant.
Toll,
das hatte was Priesterliches,
toll.
Oder?
Ich finde ja, dass Q mit einer der besten Garderoben hatten. Also
ja,
ich finde auch diese erste Geschichte, die er anhatte, als er diese Brocken
hatte. Oh ja.
Wow.
Oh, ja.
Also
ja.
Schon. Ja, ja, ja.
So gut. Und jetzt eben diese Robe hier, also
ja, es hat
er quasi die Beichte abgenommen?
Ja, oder hat er sich selber quasi schon mal für die Beerdigung bereit gemacht? Ich weiß es nicht. Das ist so
ich weiß
passiert.
Auch nicht. Aber du hast ja eben den Moment auch schon gesagt mit der Umarmung. Also das war wirklich der Hammer, ne? Weil also vorher im Wintergarten, diesem Vier-Augen-Gespräch, da hatte er ihm ja nochmal gesagt, dass er explizit jetzt, wo er stirbt, Picard eben nicht wünscht, alleine zu sein und eben auch alleine zu sterben, so wie er es jetzt tun wird. Und jetzt stehen sie draußen und ist klar, er wird quasi seine Existenz womöglich darin auflösen, die Energie für die Zeitreise zur Verfügung zu stellen. Und Picard tritt auf ihn zu, ne, und also auch die Statur einfach. Picard ist viel kleiner, aber auch durch sein Alter, Patrick Stewart, einfach ein bisschen eingefallener und so, ne? Also einfach schmächtig gegenüber dem John Delancey, den wir da stehen haben, also gegenüber Q. Und das ist einfach ist auch so symbolisch irgendwie. Und dann kommt dieser kleine Mensch, dieser schwache Mensch ja quasi gegenüber Q und bietet ihm halt wirklich alles an. Also die Freundschaft so und die Liebe, das Miteinander, ne, eben zu sagen, siehst du es, du bist nicht alleine, du stirbst nicht alleine und genau darum ging es doch. Ich bin für dich da und umarmt ihn und wie Q, also wie ihm alles aus dem Gesicht fällt und wie er das dann noch annehmen kann und ihn zurück umarmt. Es ist so herzerweichend, so versöhnlich. Da ist nochmal der letzte Rest gelöst von den 37 Jahren Gestänker und Provozieren. Und ganz ehrlich, dieses Provozieren, das hat doch auch seinen Grund. Warum hat er Picard so gerne provoziert? Ne? Also die haben einfach eine Beziehung miteinander.
Ja,
die
sind
im Kontakt. Und hier gipfelt das in so einem schönen Moment. Das ist einfach unfassbar schön.
Und hier möchte ich noch zwei Dinge zu sagen. Also zum einen, auf Twitter hatte dann jemand getweetet, warum musste ich Picard Season 2 gucken? Nur, damit ich am Ende Patrick Stewart, John Delancey umarmen sehe und voll negativ. Und ich dachte, ja, du Sack, ja, genau deshalb. Das war eine der besten Szenen. Deswegen, es freut mich so, dass dich das auch so gefreut hat. Und zum Zweiten, das ist jetzt nicht Canon, sondern absolut nur Fanon. Aber ich möchte hier kurz mal als kleines Fangirl sagen, dass auch gerne Fanfiction liest, dass Q und Picard übrigens auch eines der Standardpärchen sind, das gerne mal geschrieben wird im Fandom. Und die ganzen Q-Picard-Shipper natürlich jetzt ein Himmelreich hatten mit dieser Folge. Die sind natürlich glücklich aus dieser Folge rausgegangen. Und ja, aber ich meine, es ist wirklich nur Fanon. Aber das darf ich nicht unerwähnt lassen.
Ja. Also in einem Moment nach der Aussprache, als Q dann sagt, dass es für ihn von Bedeutung ist und das explizit, wie er dann, da steht er auf und geht auf Picard zu, der eben vor ihm noch sitzt, ne, und greift ihm so ans Gesicht, ja, und sagt, sie sind für mich von Bedeutung.
Ja,
und
da aber das ist so irritierend, du hast es auf Deutsch geguckt, gell? Weil er sagt, ja. Im Original sagt er ja, you matter to me. Und ich finde das so irritierend, dass die im Deutschen sich immer noch siezen.
Ja, okay, also ich habe beide Tonspuren gesehen, ich habe es zweimal geguckt und
es ist halt so im Deutschen.
Es ist, ja, genau. Und da im ganz kurzen Moment dachte ich, jetzt küsst er ihn.
Ja, das war so. Ich dachte auch so kurz so. Und weißt du was? Da ich ja, also in meinem Fanen-Bewusstsein, es hätte auch voll gepasst. Also ich hätte da kein Problem mit gehabt. Aber ja. Ja. Sind halt, ja, es war sehr schön.
Aber der Moment, also er hatte sich ja selbst auch göttlich genannt, ne? Richtig. Also Götter haben eben auch Lieblinge und so.
Ja, und das war halt auch, den fand ich so toll, den Satz.
Ja, und wie er ihn dann eben so auch am Gesicht anpackt. Also natürlich einerseits, auf der einen Seite dachte ich, küsst du ihn jetzt? Aber auf der anderen Seite hat es eben auch so ein bisschen von oben herab. Es war ja tatsächlich auch von oben, ne? Picard saß, er stand.
Es ist natürlich,
ne? Und
auch
er fasst ihn so an.
Götter und Untergebene.
Genau, und dann diese Robe. Es hatte schon beinahe sowas, wie wenn ein Priester irgendwie den Segen gibt oder so, ne? Es
oder auch eine Papstgeschichte. Der Papst wird ja auch immer auf den Ring geküsst und so oder auf die Stirn geküsst. Ja.
Ach, sehr spannend, ja.
Das war eine wirklich der großartigsten Szenen. Und wie gesagt, John DeLancey und Patrick Stewart sind beides großartige Schauspieler. Und das passte einfach. Die haben auch eine so schöne Chemie zusammen. Also es war einfach ganz wunderbar.
Und Patrick Stewart hatte ja auch gesagt in Interviews mehrfach darauf hingewiesen, dass er ganz eingenommen war vom Schauspiel John DeLanceys und dass er manchmal vor ihm stand im Dialog und sich dabei ertappt hat, wie er, Patrick Stewart, gerade hier einen Schauspieler begeistert oder entgeistert auch anguckt, ob dieser Leistung, ob dieses Ausdrucks und sich dann darin wiederfindet zu denken, ich bin ja gerade in Rolle, was soll ich doch mal sagen, irgendwie so.
Ja,
sich so selbst zur Raison rufen muss, weil er komplett für sich irgendwie diese Rolle entglitten ist, weil er so fasziniert von dem Schauspieler war. Und ich kann es total gut verstehen. Also wenn man dem genau gegenüberstand, gerade jetzt hier in dieser letzten Folge, Wahnsinn, also kann ich mir gut vorstellen.
Was natürlich auch gut ist, was funktioniert jetzt auch für dieses Season 2 ist, natürlich kennen Patrick Stewart und John DeLancey ihre Rollen. Die haben über 30 Jahre lang haben die sich mit diesen Rollen beschäftigt, haben die immer wieder gespielt. Es war ein enormer Abschnitt ihrer Karriere und auch wenn sie dann andere Sachen später gemacht haben, war das, glaube ich, für beide eine Rolle, die sie auch immer wieder beschäftigt hat. Das heißt, in dem Moment, in dem die beide zurückgekommen sind, um eben jetzt eine weitere Facette diesen Figuren zu geben, haben wir da zwei Schauspieler stehen, die kennen ihre Figuren in- und auswendig. Das sind keine aufgestülpten Figuren, das sind im Grunde Figuren, die von beiden so geprägt worden sind, auch durch, glaube ich, persönliche Dinge, die einfach durch die Jahre hindurch zu der Figur dazugekommen sind, dass ich dann aber auch wirklich gutes Schauspiel erwarte, muss ich sagen.
Aber interessant, du hattest ja vorhin ganz am Anfang auch diesen zu erwartenden Twitter-Space zwischen Jeri Ryan und Michelle Hurt erwähnt, genau. Und da gab es ja vor einigen Wochen auch schon den Twitter-Space mit John DeLancey. Und da hatte er ja explizit gesagt, dass er gefragt wurde, wie es sich denn so entwickeln könnte für seinen Charakter, gesagt hat, was weiß denn ich? Frag die Fans, die wissen das genau. Die wissen jedes Detail über Q, das weiß ich so nicht. Ne? Ja. Also ich glaube auch, dass er einfach so intrinsisch weiß, wer Q ist oder wie er anzulegen ist. Aber wenn man ihn fragt, wie die Rolle geschrieben werden soll, dass er da tatsächlich keinen Plan hat und das glaube ich ihm auch. Ne?
Ja. Wie gesagt, bevor Q dann alle zurückschnipst, oder beziehungsweise er schnipst ja dann alle zurück. Ich meine, Ruffy ist nicht unbedingt glücklich, aber geht dann wirklich Q nochmal wortwörtlich an die Gurgel, aber entlässt ihn ja dann auch, nachdem er ihr ein kleines Geschenk verspricht. Und dann schnipst er sie ja alle zurück, bis eben auf Rios. Und dann schnipst er sie genau wieder in die Minute zurück vor der Selbstzerstörung. Und das war ja auch das, was wir spekuliert hatten, dass wir eben genau diese Szene wiederbekommen, dass da wieder angesetzt wird. Wir hatten tatsächlich ursprünglich vermutet, dass die letzte Episode mit dieser Szene anfängt, aber wir kriegen halt jetzt tatsächlich nur den letzten Teil der Episode angesetzt an diesem Punkt. Und da ist es dann aber genauso, was wir vermutet haben. Also wir kriegen im Grunde wieder diese Szene, wo Picard vor der Entscheidung steht, ob er die Selbstzerstörung auslösen soll oder nicht und sich dann eben gegen die Selbstzerstörung entscheidet. Vorher hat er sich ja dafür entschieden, jetzt eben dagegen und sich dann eben all das, was wir vorher gesagt haben, erfüllt. Also Jurati ist die Borg-Queen, sie enthüllt sich dann auch und es stellt sich heraus, dass es einen galaxienweiten Event geben wird. Also das war so ein bisschen so, okay, wir sind wieder zurück zu unseren Anomalien-TM.
Naja, es gibt hier einen Neutrino-Emissionen-Anstieg und beziehungsweise irgendwie, wenn die Triquantenwellen so weiter ansteigen, dann gibt es hier einen riesen...
Du merkst ganzen Technobubble. Ich hab das nicht so, okay, ist gut, was ist Technobubble hier rein und da raus.
Okay, eine riesen Energiefreisetzung. Also ich habe das dann im Gänze so mir zurechtgelegt, dass quasi jemand sich durchbohrt, ja, und in dem Moment, wo der Bohrer quasi gleich durchbricht, dann bricht da einmal kurz das Feuer, die Hölle aus, ja, und das gilt es abzuschirmen, sonst wird eben dieser Sektor ja komplett gebrutzelt und man hat auf der Karte gesehen, das ist auch nicht weit von der Erde und so weiter, also es ist schon schick, wenn man das ein bisschen eindämmt und genau darum geht es hier, unserer Jorati Borgqueen.
Genau, weil die hat sich nämlich ja mit ihren Tentakeln sozusagen in die Systeme des Schiffes und dann später der Schiffe reingehackt. Und jetzt erfahren wir auch, warum. Also sie möchte sozusagen einen großen Schutzschild aufbauen und dazu müssen die Schutzschilde der ganzen Föderationsschiffe, die da sind und der des Borg-Schiffes sozusagen miteinander im Einklang stehen und also sich zusammen irgendwie zusammen verhaken und auf der gleichen Frequenz irgendwie laufen, wie auch immer, keine Ahnung.
Genau, und das ist ja relativ...
Technobubble nicht gemerkt.
Und es ist relativ einfach umzusetzen, weil ja aus der ersten Staffel das Artefakt geplündert wurde und die ganze Technik mittlerweile in den Föderationsschiffen eingebaut ist,
in
was
einen
ich auch...
Nur, aber ja.
Nee, schon auch.
Ich glaube, nur in dem einen. Also hatte sie nicht gesagt in der ersten Folge, dass es das erste Schiff ist mit der Technologie?
Na, aber die Technologie, glaube ich, ist mittlerweile auch in den anderen. Und deswegen konnte die Borgqueen ja in Folge 1 direkt dann die Schiffe untereinander verlinken oder so.
Ja, okay. Ne?
Also darum geht es ja. Sie sollen ja miteinander verlinkt sein, um dieses Netz aufzubauen. Aber sie wussten es ja nicht. Ne, ursprünglich, was der Plan ist. Und deswegen haben sie halt die große Gefahr gesehen, dass sie gleich auf die ganze Flotte zugreift.
Ja, und hier begegnen wir also wieder Jorati, die ja aber im Grunde jetzt 400 Jahre Entwicklung hinter sich gebracht hat. Interessant ist, sie hat eigentlich das, ich sag jetzt mal, normale Aussehen einer Borg-Queen, auch mit dem Körper und dem Anzug und so weiter. Aber das Gesicht, das ist weiterhin menschlich, also das ist das von Jorati, wobei sie so schwarze, es sind keine Adern, es sieht aus, als hätte sie so Kot auf der Haut irgendwie. Mhm. Also so schwarze, wie auch immer hat, die durch Gesicht so durchziehen.
Ja, und so wie nennt man die Strukturen auf Leiterplatten, ne? So
ja,
quasi.
Ja, genau. Und aber was mir da noch sehr, sehr gut gefallen hat in dem Dialog ist auch, dass dann also Picard sagt, bist du's sozusagen? Und sie so, ja, ich bin's. Und sie dann aber auch so Dinge an den Tag legt, die typisch Jorati sind. Dass sie zum Beispiel Picard Mister nennt, ja, was ja Jorati immer gemacht hat. Oder dass sie eben auch davon spricht, dass sie ein Freund ist. Ja, also das sind ja Dinge, die ich sag jetzt mal, die alte Borg-Queen, so wie wir sie kennen, nicht machen. Mhm. Das heißt, wir haben hier tatsächlich auch ein bisschen Jorati immer noch in der Borg-Queen drin, ne?
Genau, es ist also genau, der Plan ist aufgegangen. Sie haben zusammen etwas Neues gebildet und eine neue Gemeinschaft aufgebaut. Die letzten 400 Jahre. Die Frage ist natürlich, wo genau ist das passiert? Das
die kommen doch aus welchem Quadranten kommen die? Aus dem Beta?
Delta-Quadranten. Aber da ist halt die Frage, ob sie da wirklich zugange waren. Also es ist ja alles unbekannt gewesen. Also ob das jetzt auch nach wie vor noch unbekannt ist, ne?
Ich habe übrigens da, also ich habe da gleich noch eine Frage zu, aber bringen wir das nochmal zu Ende. Dann ist die Föderation tatsächlich aktiv in Verhandlungen mit den Borg, sprich Picard mit Jorati, und dann machen sie genau das, was sie machen sollen. Also sie arbeiten zusammen, bauen dieses Schutzschild auf, dann explodiert da dieses Loch, was auch immer. Sie schützen dann den ganzen Quadranten mit diesem Schutzschild. Entstanden ist dann ein Transwarp-Conduit. Und das kennen wir aus von Voyager-Folgen, von anderen Folgen auch schon, aber von Voyager-Folgen vor allen Dingen. Das ist im Grunde wie so eine Art Reisetunnel, den die Warp vor allen Dingen eigentlich immer mit ihren Borg-Kubussen aufgebaut haben. Die Beispiele, die wir kennen, da wurde durch den Raum gereist, wie so eine Art Mini-Wurmloch. Und man kann aber, glaube ich, auch teilweise damit durch die Zeit reisen. Ich glaube, in First Contact war das doch auch ein Transwarp-Conduit, oder? Den die Borg, der Borgwürfel aufgemacht hat, um zur Erde zu reisen, oder nicht? War das nicht so?
Genau, ja, aber dann braucht man noch ein paar andere Zutaten quasi.
Aber eigentlich ist es so eine Art Schnelltunnel, um schnell zu reisen, aber wirklich durch ganze Quadranten, also Quadrant Alpha-Quadrant zu Beta-Quadrant etc. etc. Und in diesem Fall ist es so, es hat sich ein Transwarp-Conduit geöffnet und sie wissen aber nicht, wohin. Und sie wissen nicht von wem und warum und wieso, wir wissen eigentlich gar nicht, wir wissen nur, es gibt diesen Tunnel, dieses, und die Borg machen sich jetzt verantwortlich und sagen, wir sind die Wächter für dieses Tor.
Weil sie es potenziell eben auch als Bedrohung feststellen.
Richtig. Und sie sagen aber auch, dies ist ein Puzzlestück in einem viel größeren Bild, das wir nicht erkennen können.
Mhm.
Deswegen frage ich mich, ob vielleicht Wesley nochmal vorkommt. Das hat mich ein bisschen daran erinnert, wie Wesley das Universum beschrieben hat, dass er gesagt hat, das ist ein großer Wandteppich und überall hast du Fäden und es sind also kleine Stücke, die da überall sozusagen reinpassen und ein großes Bild ergeben, aber wir erkennen das Bild nicht.
Mhm.
Deswegen weiß ich nicht, ob da vielleicht das nochmal eine Rolle spielen wird. Also die Frage ist natürlich, von woher kommt er, wohin führt er, von wem ist er und warum? Also das kriegen wir alles nicht beantwortet, aber ist gut, die Borg halten da jetzt einfach mal Wache.
Ne, dafür haben sie sogar provisorische Mitgliedschaft in der Föderation beantragt, dass sie dort vor Ort überhaupt bleiben dürfen, ne?
Das ist natürlich auch sehr schön, dass hier die, ich habe übrigens, glaube ich, das Wort schön in dieser Folge, aber ist egal, ich habe es, glaube ich, 100.000 Mal gesagt, naja, jetzt ist es eh zu spät, dass den Borg so weit vertraut wird, dass die eben hier Wache, also als Wache sozusagen dann auch agieren können. Und eine Sache noch, und zwar habe ich mir das eingebildet, was kann nämlich gut durchaus sein, oder es wurde ja das Borgschiff gezeigt, es hat ja diese sternförmigen Auswüchse und kann man da in der Mitte, also als Grundform des Schiffes, von dem die Auswüchse ausgehen, ist das nicht die La Sirena?
Mhm, genau, ja.
Ja, also oder? Das
vor
kann
allem
man erkennen.
Oben diese Spitzen, ne? Die La Sirena hat ja auch eben diese konisch zulaufenden Spitzen. Und das ist, denke ich, oben dieser Teil.
Ja, genau. Also ich bilde mir auch ein, ich hätte die La Sirena erkannt darin. Aber ich bin mir da nie so sicher, ob ich mir das dann nur einbilde. Was auch noch sehr, sehr toll war, war die TNG-Musik. Die Original-TNG-Musik ist kurz eingespielt worden, nachdem sozusagen die Borg und die Föderation zusammen das gelöst haben und die Schilde zusammen und so weiter gemacht haben und so weiter. Da wurde kurz die Original-TNG-Musik eingespielt und da ging mir auch so das Herz auf. Und ich so,
ich denke, der Soundtrack von The Motion Picture war das, oder?
Meinst du? Ich bilde mir ein, das klang für mich wie die TNG-Musik.
Nee, es ist ja quasi die Melodie, ne? Ja.
Aber auf jeden Fall die Originalmelodie. Also das war auch nochmal schön, das machen sie ja öfters mal.
Genau, also mit der Musik wurde hier sowieso an vielen Stellen gespielt, auch später dann nochmal, waren wir ja schon bei Geinen in der Bar. Nee, wo war das denn? Ich habe es mir auch irgendwo notiert. Irgendwo war doch der Soundtrack von First Contact. Ach doch, in der Bar, bei Geinen, ja.
Das habe ich ehrlich gesagt überhört.
Oh, das hat mich sofort gecatcht. Normalerweise bin ich bei Musik ganz schlecht, aber da dachte ich sofort, First Contact.
Ah.
Genau, als sie erzählt von Theresa und Chris und Ricardo, ne?
Okay, Als die Borg dann gesagt haben, sie bleiben als die Bewacher des Tors, da musste ich sofort an den Guardian of Forever denken. Ich weiß nicht, ob das einfach nur daran liegt, was die Wortwahl ähnlich ist, weil sie sind ja auch Guardian dann und so, aber der Guardian of Forever, der bewacht ja im Grunde auch ein Zeitreisetor. Ob das jetzt ein Zeitreisetor ist, wissen wir nicht, aber es ist ein Tor, das bewacht wird. Ja, Fragezeichen,
ja.
Also.
Und also Wächter haben wir ja immer und immer wieder, ne? Und es wird ja auch gesagt, das ist es nicht Carl quasi, also der Guardian.
Ja. In Discovery, ja.
Der sagt, dass es viele gibt
und
sich alle anders ausgestalten auch. Oder?
Genau, deswegen ist ja auch unsere Frage gewesen, ob nicht die Traveler vielleicht tatsächlich die Guardians sind. Das war ja auch eine Spekulation, die wir vielleicht hatten. Wissen wir nicht. Aber ja, genau. Jetzt aber meine Frage ist, und zwar, da musst du mir jetzt nochmal helfen, weil, wie gesagt, Knoten im Hirn. Also, die Borg, die haben sich ja in den letzten 400 Jahren anders entwickelt als die Borg, die wir kennen. Das heißt, diese Borg... Aber diese, ich sag jetzt mal, die bösen Borg, die hat's jetzt aber ja trotzdem gegeben, oder nicht?
Ja, denke ich auch, genau. Also,
haben sich dann erst anders entwickelt, als sie zurückgereist sind. Also, es ist im Grunde das gleiche Phänomen wie mit Geinen, wo ich den Knoten drin hatte.
Okay. Also, ab jetzt.
Ich hab's verstanden.
Ab jetzt gibt es eben unsere Original-Borg-Queen nicht mehr. Vielleicht gibt's noch ein Backup, weil, ne, kennen wir ja schon aus der Vergangenheit.
Borg-Queen, ja, genau.
Genau. Und jetzt ist halt die Frage, was hat die Borg Queen 2.0 sozusagen die letzten 400 Jahre gemacht und wo hat sie sich aufgehalten? Also sie haben ja offenbar eine Gemeinschaft aufgebaut der Solidarität und Freiwilligkeit, also dass man sich freiwillig ihnen anschließt in dieses Kollektiv und es wird ja auch von wir gesprochen, wir als Individuen und wir alle, obwohl wir so viele sind, wissen eben nicht, was zum Beispiel jetzt hier mit diesem Transwarp-Kanal auf sich hat und so weiter. Also es wird sehr betont, ne, dass es eben eine andere Gemeinschaft darstellt, als wir es bisher herkannten von den Borg und sie gestalten sich ja ganz anders aus, auch das Schiff und so weiter. Jetzt ist halt die Frage, haben sie sich Feinde gemacht oder was ist mit den anderen Borg? Also kommen die jetzt auf den Plan?
Ja, auch. Ne? Und was ist mit den in Anführungszeichen freien Borg? Also es gibt ja noch die Borg um You oder die wie You waren oder wie Seven auch, die rausgelöst sind aus dem Kollektiv. Das ist ja auch eine Borg-Fraktion. Ich hatte ja nämlich ursprünglich gedacht, dass vielleicht diese Borg dieses Konzept verfolgen, die ja jetzt Jurati mit ihren Borg verfolgt hat. Also die gibt's ja auch noch.
Genau, ich hatte auch gedacht, dass sie vielleicht so ein bisschen eine Anführerin, eine Befreierin der Thronen sein wird, die da eben raus wollen oder die eben auch schon raus sind, aber eben auch keinen Platz in der Gesellschaft haben, was wir ja sehr eindrücklich in Staffel 1 gezeigt bekommen haben und auch in schon vielen anderen Folgen, also in TNG und in Voyager vor allem. Und da hatte ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen drauf gehofft, dass das thematisiert wird. Jetzt wurde es so indirekt thematisiert, aber ja, es ist natürlich noch viel offen, ja. Dann habe ich mich gefragt, also ich hatte so ein bisschen so DMA-Vibes, also quasi, dass ich mich erinnert gefühlt habe an dieses Phänomen, diese Boromidabbau in der letzten Staffel Discovery, genau, also da war ja diese DMA, die auftauchte und so als Raumwirbel quasi. Und gut, das ist jetzt hier halt natürlich ein Transportkanal, also eine Möglichkeit zu reisen, aber irgendwie hat es mich daran erinnert kurzzeitig.
Aber das ist, was ich meinte mit, wir haben wieder eine Anomalie TM, weil irgendwie sind Anomalien auch irgendwie alle gleich, aber okay.
Ja, es ist halt die Frage, ob es dann in Staffel 3 weitergeführt wird, ob wir davon was hören oder ob es jetzt einfach mal so ist. Es kann ja auch sein, dass es ein Zustand ist, der jetzt auch lange so bleibt, ne?
Ja, die Frage ist natürlich auch, werden die Borg zum Beispiel in Staffel 3 nochmal vorkommen? Man würde ja vielleicht jetzt hier anschließen können und sagen, jetzt passiert irgendwas mit dem Tor und mit den Borg. Ich weiß es nicht, also ich persönlich glaube ja, dass die Geschichte zu Ende erzählt wird, dass wir für Season 3 was ganz anderes bekommen.
Ich glaube auch, ja. Es würde ja auch das unterstützen, dass wir jetzt schon wissen, dass Allison Pill
nicht dabei ist, genau. Genau. Also die Borg-Queen, ja. Wir bekommen ja mit Staffel 3 von Picard die alte Garde präsentiert. Und da hätte es ja auch irgendwie gepasst, wenn dann der alte Feind auch präsentiert wird. Aber es ist ja nicht mehr der Feind. Also deswegen glaube ich, dass diese Story tatsächlich auserzählt ist. Ich könnte mir halt höchstens vorstellen, man könnte vielleicht tatsächlich noch eine Anknüpfung haben mit dem Tor und den Travelern. Das könnte ich mir vorstellen, dass Wesley nochmal ins Spiel kommt. Es ist natürlich Spekulation, wirklich Spekulation, weil wir wissen halt gar nichts eigentlich über diese Staffel, außer wer mitspielt. Und das bringt uns aber auch nicht viel weiter.
Ja, jetzt nachdem Picard dann auch noch in Guinans 10 vorne war, was ich allerdings noch einen kleinen Punkt finde, der mich tatsächlich ein klein wenig gestört hat, ist dieses, okay, Guinan erzählt, dass Rios auch gerne mal einen getrunken hat und dass Teresa ihn ja sogar unter den Tisch getrunken hat und so weiter. Haha, lustig. Und dann gibt's auch noch eine Runde für alle. Also ich meine, gut, Raffi hat da irgendwie ihren Tee oder so. Aber selbst Elnor, der
ja und jetzt muss ich sagen, Elnor lebt wieder. Das ist ja noch ein ganz wichtiger Punkt.
Genau,
das
genau.
Das war Qs Geschenk an Raffi, weil eigentlich hätte er nicht leben dürfen in der Timeline, aber er hat ihn quasi nochmal zurückgeholt.
Naja, nicht leben dürfen. Also ich meine, gut, Q kann ja schnipsen.
Also hatte Q nicht, ich glaube, ja, aber Q hatte doch irgendwie gesagt, in der Timeline hätte Elnor eigentlich weiterhin tot sein sollen, oder? War das nicht so? Aber naja, egal.
Naja.
Elnor lebt auf jeden Fall und ist wieder da.
Genau, ja. Und die sind jetzt eben alle zusammen dort und Picard stellt ihm dann eben auch irgend sowas hin, dass er zu trinken hat.
Ja.
Genau, und Schnaps offenbar, ne? Und ich dachte erst, ach, mal gucken, was es sein soll, ne? Aber es schmeckt ihm halt tatsächlich nicht. Es ist irgend sowas, ne? Was er halt normalerweise nicht trinkt. Und denke ich mir, ist jetzt hier überall Alkoholpflicht oder was soll das jetzt hier?
Na, ich denke, das ist natürlich sehr, sehr Klischee, aber das ist so nach dem Motto, und jetzt, junger Padawan, jetzt bist du ein Mann. Also jetzt bist du sozusagen nach dem, was du alles durchlitten hast, du bist kein Kadett mehr, sondern jetzt hast du dein erstes Abenteuer hinter dich gebracht und jetzt noch einen hinter die Binde kippen, da wachsen die Haare auf der Brust. Also dieses alles super Klischee, aber so habe ich das verstanden.
Ja, aber ich fand es halt komplett unnötig. Also das war so eine Art Erzählung, wo ich dachte,
warum?
Wo kommt denn das jetzt her?
Das stimmt, ja.
Gut.
Es gab ja zwischendurch ganz kurz den Punkt, wo sie mit den Borg verhandeln und dann eben diesen Schild aufbauen, wo dann Picard zu Seven sagt, ich gebe dir hiermit jetzt offiziell den Befehl irgendwie und dann ist sie kurzfristig Captain über das Schiff. Das heißt, wir haben Captain Seven dann doch, weil in Starfleet wurde sie ja nicht aufgenommen, aber jetzt durfte sie trotzdem mal kurz Captain sein. Ja. Und da haben natürlich ganz viele Fans geschrien, oh mein Gott, wo ist die Spin-Off-Serie über Captain Seven und ihre Abenteuer?
Ja, aber es ist großartig, oder?
Ja,
also ich meine, sie passt
der Stuhl
so in den
super.
Stuhl.
Ja, stell dir vor, sie hätte noch eine Uniform angehabt, dann wäre es ganz aus gewesen. Also sie, super. Also ich könnte mir das auch gut vorstellen.
Ja, Und dann hatte ich einen tollen Tweet gelesen, ich kriege es nicht mehr so ganz zusammen, aber so von wegen, was für eine Heldin, ne, und kriegt auch noch das Mädchen und so, also ja, so voll die Heldenstory.
Auch voll das Klischee eigentlich.
Blutiges, mehrere Folgen über ein blutiges T-Shirt, kriegt am Ende das Kommando,
genau,
brilliert als Held und richtig, kriegt das Mädchen.
Genau, und zwar, da ging es in dem Tweet jetzt darum, dass Seven, also, oder dass Seven eigentlich die typische Rolle des Action-Heroes, des männlichen Action-Heroes hat, wie man ihn so kennt, also rennt mit blutigem Shirt durch die Gegend, ballert auf alles, schlägt sich gegen alle ihre Feinde und kriegt das Mädchen und kriegt das Kommando. Also das ist ja eigentlich das, was wir so kennen. Keine Ahnung, stirb langsam oder so, weißt du? Also so diese klassischen Action, männlichen Action-Heroes. Und hier haben wir halt auf den Kopf gestellt, hier haben wir das mit einer Frauenfigur. Und überhaupt finde ich, dass Ruffy und Seven ja beide so ein bisschen die Action-Heroes ja auch sind. Und was ich auch noch ganz toll finde daran ist, das sind ja beides auch ältere Charaktere, in Anführungszeichen. Also es sind nicht die 20-jährigen jungen, hübschen Frauen, die hier rumrennen, sondern die sind beide auch schon einen Tick älter. Die sind jetzt nicht alt, aber für...
Also und dennoch für, wunderschön.
Ja, genau. Aber für, es ist halt untypisch für ja, ich sag jetzt mal, Serien heutzutage. Mhm. Ja, also da waren ganz viele Dinge, die da einfach richtig gemacht worden sind mit diesen beiden Figuren. Ja. Mhm. Ja,
aber dann ist die Folge ja immer noch nicht zu Ende.
Genau, denn wir haben ja dann am Ende jetzt, also dann kommt Klein, bla bla, und dann kommt der letzte große Abschluss. Ich meine, es hat mit Picard und Laris begonnen. Es muss mit Picard und Laris enden. Picard kommt dann also zurück auf sein Weingut, wo Laris dann ihn im Wintergarten erwartet. Übrigens auch sehr interessant. Alle wichtigen Dinge spielen sich im Wintergarten ab. Das Zusammensein mit seiner Mutter, der Tod seiner Mutter, das Treffen mit Q, jetzt hier das Treffen mit Laris. Also alles ist irgendwie in diesem Wintergarten. Ja, und Picard und Laris treffen aufeinander und Laris sagt dann mehr oder minder zu ihm, also erstens, ich habe den Wintergarten für dich renoviert. Bitteschön.
Es ist nämlich mal Zeit, ne, alte Dinge abzuhaken und sich nach vorne zu orientieren. Ne?
Richtig, und dann sagt sie aber auch, dass sie jetzt sozusagen ihre eigenen Abenteuer erleben möchte und das Weingut verlassen. Picard sagt jetzt nicht konkret, nein, geh nicht, aber er legt es ihr sozusagen nahe, weil er sagt, while time can't give us second chances, maybe people can. Also Zeit kann uns keine zweiten Chancen geben, aber Menschen können es vielleicht. Und damit meint er ja ganz deutlich, gibst du mir eine zweite Chance? Hätte er zwar auch konkret sagen können, aber ich glaube, da soweit ist Picard noch nicht. Aber im Grunde öffnet er sich hier ja jetzt Laris. Ja. Also das, was ja die ganze Zeit eben das Problem war, das Laris hatte, dass Picard alle immer von, also diese harte Schale hatte und sich nicht geöffnet hat, was natürlich an seinem Trauma lag. Und jetzt eben, dass er da dieses Trauma vielleicht noch nicht komplett verarbeitet, aber doch aufgearbeitet hat zum Teil, befolgt er alle die Ratschläge, die er bekommen hat von Tallinn, von Q etc., dass er sagt, okay, ich öffne mich dir und man weiß aber nicht so wirklich richtig, wie es dann weitergeht. Also die stehen dann halt in diesem Wintergarten und ich habe kurz gedacht, sie küssen sich, was sie nicht machen. Aber sie stehen zumindest sehr eng zusammen und halten sich auch so an den Wangen und so.
Und sie unterhalten sich angeregt, ne? Das ist doch, ne? Sie unterhalten sich.
Ja, und man weiß nicht so genau, was passiert. Also ich meine, wir gehen jetzt vom Best-Case-Szenario aus. Was bedeutet, die beiden kommen zusammen, sie sind verliebt und alles ist gut. Und sie verlässt das Weingut nicht. Also das
sie hat auf jeden Fall direkt gelächelt, ne, und es war klar, dass er einen Sinneswandel durchlebt hat.
Ja. Genau. Und dann wollte ich dich aber nochmal fragen, und zwar dann wechselt der Kamerashot, und zwar vorher werden die beiden gezeigt mit der Kamera von aus dem Haus rausgehend zum Wintergarten, das heißt, man hat den Wintergarten im Hintergrund und dann dreht sich der Kamerawinkel und man hat den Wintergarten im Rücken und es wird das Pärchen wird gefilmt rein zum Haus hin. Also ich finde ehrlich gesagt alles bisschen dunkel und kahl. Da bin ich wirklich aus meinem Sehrhythmus rausgerissen worden, weil ich dachte, was ist denn das jetzt? Ist das einfach ein schlechtes CGI, was da gezeigt wird oder hat das einen Grund? Ich fand das irgendwie ganz komisch. Mir ist das komisch aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es ist. Ging es mir so?
Nee, das ist ganz vielen komisch aufgefallen. Vor allem, glaube ich, weil die Position des Pärchens ist verändert worden. Also dieses Rauszoomen dann, ne? Auch quasi durchs Glas nach hinten weg. Und dann sieht man ja das Haus dann auch noch von außen. Da haben die das ein bisschen falsch arrangiert, ne? Also am Set tatsächlich im Wintergarten gedreht. Da stehen sie viel näher am Glas. Dann in der wechselnden Perspektive stehen sie viel weiter hinten im Raum und ich glaube, der Raum ist auch tiefer denn je.
Ja, weil das ist ja quasi dunkel, obwohl die Lichter tatsächlich noch an sind. Ich dachte erst, sie wären aus, aber.
Ja, gut, es könnte natürlich auch dafür ein Zeichen sein, dass sie da jetzt irgendwie ewig stehen und reden oder so. Oder
ja, es könnte natürlich aber auch zeigen, so nach dem Motto, ja, also sie sind alleine in ihrer Welt und es wird sozusagen, alles andere wird ausgeblendet. Das kann es natürlich auch sein, aber.
Ja. Also, aber wir haben ja das Gebäude, also generell das Chateau, häufig jetzt in dieser Staffel von außen noch gesehen. Und hinten, wo der Wintergarten ist, ist ja so ein bisschen ein kleineres, nochmal für sich separat, aber doch durch noch einen kleineren Gang irgendwie angebautes Gebäude. Und daran ist wieder dieser Wintergarten. Und der Wintergarten ist halt für sich aber kein abgeschlossener Raum, sondern es ergänzt halt einen bestehenden. Und jetzt hier in der Szene sieht es so aus, als ob dieses kleine extra Gebäude mit dem Wintergarten selbst ein einziger Raum ist. Das macht das Ganze tiefer und dadurch, dass sie dann auch noch so weit hinten an der Tür stehen, was
ja,
sie ursprünglich
auch noch
in der anderen Perspektive
in der Tür
nicht hatten.
Vor dem Licht und alles andere drumherum ist dunkel und dadurch sieht man aber auch diesen viereckigen Rahmen der Tür so deutlich, in dem sie stehen. Also es ist alles ganz komisch. Und wie gesagt, ich vermute, es ist einfach schlecht fotografiert, aber ja,
Ja, also was sie sich da ausgedacht haben, das funktioniert nicht so gut, ne? Und wie gesagt, ich glaube, die Position des Pärchens an der Stelle im Raum ist ungünstig gewählt, das irritiert. Man denkt dann irgendwie, stehen in einem ganz anderen Raum, ne?
Soll ich dir sagen, was ich ehrlich kurz gedacht habe, was es ist? Das ist es nicht. Aber das habe ich kurz gedacht. Und zwar, als dann dieser Kamera sich so umdrehte und die in diesem Rahmen stand, dachte ich ganz kurz, Laris ist doch Tallinn. Und jetzt beamen die sich gleich weg, weil die sind ja immer in diesem viereckigen Rahmen, haben die sich ja immer gebeamt. Also das hätte von der Tür ja super gepasst. Und das Problem ist ja auch, also ich glaube nicht mehr, dass Tallinn Laris ist, was ich aber super schade finde, weil ich hätte es schöner gefunden, wenn wir so eine River Song-Geschichte gehabt hätten, wo Tallinn in Wirklichkeit Laris gewesen ist und sozusagen noch 400 Jahre gelebt hat. Man weiß ja nicht, wie alt da so ein Supervisor wird. Und das wäre Tallinn gewesen. Da aber Tallinn ja leider gestorben ist, glaube ich das nicht mehr. Aber deswegen hatte ich kurz gedacht, ach, das könnte vielleicht jetzt doch bestätigen, dass sie das ist, aber dann war es das nicht. Also es war einfach nur so, ja, irgendwie komisch. Also was auch immer sie damit zeigen wollten, ich vermute mal, sie wollten so ein bisschen ausblenden, so nach dem Motto, sie sind in ihrer eigenen kleinen Welt und alles ist gut, aber für mich hat das nicht funktioniert. Ja, und damit haben wir im Grunde den Abschluss für Picard. Also es hat gestartet mit einem traumatisierten Picard, der alles von sich geschoben hat und nichts verarbeiten wollte und endet jetzt sozusagen mit einem Picard, der sein Trauma zumindest teilweise aufgearbeitet hat. Er wird da bestimmt noch ein bisschen dran arbeiten müssen. Und meine Frage ist, ich habe die Folgen nicht gehört. Ich hatte das nur kurz angelesen, aber ich glaube, du hast sie gehört. Das Discovery Panel, hatten die nicht irgendwie die Theorie, dass Season 1 sich um Picards Körper sozusagen dreht und Season 2 um Picards mentale Verfassung? War das nicht irgendwie so?
Oder fragst du mich gerade was? Also ich habe das Panel gehört, aber das weiß ich jetzt gerade ehrlich gesagt nicht mehr.
Ich hatte das nur irgendwo in einem Tweet gelesen, dass die wohl die Theorie hatten, dass also Picard, sozusagen die Figur Picard aufgearbeitet wird, in Season 1 körperlich alles und in Season 2 geistig sozusagen. Fand ich auch nochmal ganz interessant.
Also das Intro erzählt uns das ja im Grunde auch, ne? In der ersten Staffel, da ist dieses Stück, das Bruchstück aus dem Himmel, das, was ihn ergänzt, sein Gesicht ergänzt, ne? Die fehlende Scherbe. Und jetzt hier in Staffel 2, da ist er intakt, ne, körperlich intakt und wir sehen ihn so sehr aufs Auge gezoomt dann am
Richtig,
Ende.
Richtig, ja. Und übrigens, die letzte Einstellung dieser Folge ist natürlich auch wieder, es zieht sich hier wieder das Look-up durch alles durch. Die letzte Einstellung ist natürlich auch wieder so ein Kameraschwenk, der nach oben, der so dann rauszoomt. Du hast ja gesagt, man sieht dann das ganze Chalet dann auch und so, nicht Chalet, ganze Chateau. Und genau, also nochmal dieses nach oben in die Sterne rein, sozusagen, ja. Es war sehr viel, was wir hier in dieser letzten Folge noch bekommen haben. Und ich fand aber, es sind viele Fragen noch offen, aber die meisten Sachen sind für mich doch zufriedenstellend abgeschlossen worden. Vor allen Dingen, wenn es um die Charaktere und deren Storylines geht. Trotzdem frage ich mich natürlich immer noch, was ist mit dem Tor? Wer, wie, was, warum, wieso? Was wird mit den Borg weiter passieren? Was ist mit Laris Picard? Also das würde ich auch gerne noch wissen. Was ist mit Q? Was ist mit seinen Kräften und mit dem Kontinuum? Und ist er jetzt tot oder ist er einfach nur weitergegangen oder überhaupt oder sowieso? Was ist mit Wesley und Corey und kommen die vielleicht nochmal vor? So, also ich habe noch ein paar Fragen, aber das sind alles Fragen. Mit denen kann ich leben, wenn die offen bleiben. Das Wichtigste, das wurde für mich jedoch geklärt. Für mich hat diese letzte Folge emotional auf jeden Fall wunderbar funktioniert. Das war wirklich 1A, da kann ich mich überhaupt nicht beschweren. Und es hat auch erzählerisch einfach am Ende ganz viele der offenen Fäden zusammengenommen. Und deswegen kann ich durchaus sagen, ich gehe zufrieden aus dieser Staffel mit dieser Episode raus.
So geht's mir auf jeden Fall auch. Ich finde die Staffel ganz, ganz toll. Gerade jetzt die letzte Folge war ein Sahnestück. Also ich fand die ja wunderbar. Ja, wie du sagst, emotional total stark. Und hier, also einfach alles in jeder Hinsicht, fand ich alles auf den Punkt einfach. Gut, vielleicht außer rote Einblutung bei Romulanern.
Ja, gut, okay. Oder auch so ein paar Sachen, die einfach convenient da waren, aber oder passiert sind. Ja,
genau.
Ja.
Naja, gut, aber so, ne, die Handlung und das alles, das hat für mich alles super gepasst.
Mhm. Übrigens, noch ganz kurz, ist mir eben noch eingefallen, Picard war wieder zurück in seinem grünen Wollpullover, als er dann sich mit Laris unterhalten hat.
Ja, ja.
Also wir sind ja jetzt bei Folge 64. Wir wollen seit 64 Episoden eine Folge über die Mode machen. Und wir hatten, ich hatte damals ja gesagt, Picard hat ja immer diese klassischen Wollsachen an, die ja auch immer so alle so weich sind und so weiter. Also so keine Ecken, keine Kanten, alles sehr weich und so. Und im Gegensatz dazu haben wir dann zum Beispiel, keine Ahnung, eine Seven, ja, oder auch eine Borg Queen, die halt diese harten, kantigen Sachen hat und Leder und so weiter. Und dann auch Q mit seinen tollen Kostümen und so. Und bei Picard ist es aber schon immer sehr auffällig, dass er diese Wollpullis hat. Und vor allen Dingen eben, wenn er dann in seinem privaten Umfeld ist, auf dem Chateau und hier auch wieder. Da hat er ja diesen grünen, viereckig gemusterten Pulli an und ich sagte so, ja, ich will diesen Pullover.
Das ist der aus Staffel 1, ne?
Ja, genau.
Ja, genau. Mhm. Ach, wunderbar, genau, den habe ich auch direkt.
Ja, entschuldige, dass ich unterbrochen habe, aber das ist mir noch aufgegangen.
Also, ja. Genau, also ja, ich bin begeistert von der Folge, von der Staffel generell auch. Für mich ist es eine runde Sache und wie du sagst, wir haben viele Antworten bekommen. Also für diese ganze Story hier habe ich Antworten. Mhm. Und dass dann wieder neue offene Themen bleiben, wie jetzt hier zum Beispiel dieser Transwarp-Tunnel und so weiter. Also ganz ehrlich, wenn ich hier in dieser Staffel eine, was weiß ich, 56 Jahre alte Frage beantwortet bekomme, dann kann ich jetzt nicht erwarten, dass
aber
wir
bitte keine nochmal 56 Jahre, bevor mir beantwortet wird, was mit dem Transwarp-Tunnel ist.
Ja, aber es kann halt eben sein, ne, dass manche Sachen lange dauern oder vielleicht auch nie wieder aufgegriffen werden, aber mit Sicherheit gibt es in Zukunft auch wieder genauso geniale Leute, die eben auch diese Themen aufgreifen. Und ich finde das total adäquat, ne, dass hier auch einfach Sachen bleiben, um in Zukunft weiter bespielt zu werden. Das gehört dazu.
Mhm. Ja, super. Ja, Mensch, dann lass mich ein ganz, ganz großes Danke sagen. Wir haben ja jetzt wirklich lange über diese Folge gesprochen, aber ich glaube, wir haben auch wirklich alles durchgehechelt, was wichtig war irgendwie. Und wir sind da ja beide, glaube ich, gehen da gerne ins Detail. Es war mir eine Freude. Also es war wirklich eine sehr, sehr schöne Folge. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und irgendwann gerne wieder.
Gerne. Danke auch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Ja, wunderbar. Und damit verabschieden wir euch. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder vielleicht auch einfach mein Hirn entknoten wollt, was diese Zeitgeschichten angeht, dann schreibt uns, twittert uns an, hinterlasst uns eine Nachricht auf trackgasm.de. Wir sind ganz Ohr. Und ansonsten bitte einmal bei Taotica vorbeischauen, tau tau, und einmal überall Folgen drücken. Alles klar, ihr Lieben. Dann macht's gut. Tschüss.
Tschüss.